Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Unglaublich katastrophaler Start, muss man klar sagen. Haben Glück gehabt, dass wir nicht 3-0 in Rückstand liegen. Dann eine phänomenale Aufholjagd, die dann bis zur 3-2-Führung dann da war. Und Max Kruse dann mit seinem 1000-Gulden-Schuss hat uns einen Stich durch die Rechnung gemacht, dass wir hier vielleicht 3 Punkte mitnehmen. Aber in Summe gesehen, muss man schon sagen, ist es, denke ich, über 90 Minuten gesehen ein verdientes Unentschieden.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Da hat uns Adi Hütter von Eintracht Frankfurt doch noch einen schönen neuen Begriff ins Fußballlexikon diktiert. Ein 1000-Gulden-Schuss von Max Kruse war das zum 3:3 seiner Unioner gegen eben die Eintracht aus Frankfurt. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 290 zu diesem 9. Spieltag der Männerbundesliga der Saison 2021. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich habe 2 Gäste in der Leitung. Unter anderem werden wir heute ja einen Schwerpunkt auf Eintracht Frankfurt legen. Erfahrene Rasenfunkhörerinnen und Hörer wissen das schon nach dem Intro. Deshalb bin ich sehr froh zu begrüßen Alice Jo Tietje von Eurosport, die @sportslandalice auf Twitter. Hallo Alice.
Hallo Max und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Du bist quasi mein 1000-Gulden-Gast.
Oh, ein besseres Kompliment könntest du mir gar nicht machen.
Es war auch wirklich ein schöner Treffer von Max Kruse, muss man sagen. Gut, der tut dir jetzt in dem Fall ein bisschen weh. Und ebenfalls auch mindestens 1000 Gulden, wie sollte man, ach, man kann es eigentlich nicht steigern. Jonas Friedrich ist hier von Sky, nicht mehr der @SkyFriedrich, sondern jetzt aufgepasst, liebe Hörerinnen und Hörer, Jonas_Friedlich. Und was könnte eine schönere Botschaft sein in dieser Adventszeit? Hallo Jonas.
Da habe ich sozial rumdeletiert mit diesem Twitter-Handle und wenn jemand eine endgültige, gute Lösung für mich hat, bin ich offen. Hi zusammen.
Okay, also das Friedliche möchtest du wieder eliminieren aus deinem Twitter-Handle, ja?
Nee, ich war tatsächlich mal der Jonas Friedrich und habe aus Corporate-Gründen seinerzeit das dann geändert. Ich Depp. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus aus der Nummer. Es ist kompliziert. Ich kann damit jetzt erstmal leben, aber es ist eigentlich eher so ein Provisorium.
Der Jonas Friedrich. Also ich würde dir empfehlen, dass du noch deinen vollen Namen dann in deine Twitter-Bio schreibst, dann findet man dich nämlich auf jeden Fall. Ich war nämlich ganz leicht verwirrt in der Vorbereitung, habe es dann nochmal nachgeguckt und bin erst dann bei dem inzwischen von dir aufgegebenen Jonas Friedrich
gelandet. Ich brauche dringend einen Social-Media-Berater. Kennst du einen, Max?
Da kenne ich so einige. Da weiß ich, dass auch so einige zuhören. Du wirst dich jetzt nicht vor Bewerbungen schützen können, Jonas. Aber schön, dass du mit dabei bist mit neuem oder altem Twitter-Handle. Wir nehmen dich gleichermaßen gern und besonders freue ich mich, dass du das auf dich nimmst, obwohl du 2 Spiele kommentiert hast an diesem Wochenende. Also du hattest genug zu tun und trotzdem bist du hier. Dankeschön. Und wir werden in Teil 2 dieser Schlusskonferenz noch einen weiteren Gast hören, nämlich Jens Hulber vom Sportradio 360. Mit dem habe ich schon am Donnerstag gesprochen. Jens hat wieder ein tolles Sportmagazin in Eigenregie herausgebracht. Und ihr wisst es ja, wir unterstützen andere Podcasterinnen und Podcaster sehr gerne. Ihr hört alles, was ihr zu 12 Monate wissen müsst, nach unserem Spieltagsteil am Ende der Schlusskonferenz. Empfehle ich euch sehr, selbst wenn ihr nur in Segmente reinhört, dass ihr euch diesen Part noch gibt. Dann bedanke ich mich bei HanneBumble06, bei Max, bei Arndt, bei Ed Kerova, bei Taktikteufel, bei Rummelnigge, bei Nina, bei Highlord Alarak. Grüße ins Forum. Ich bedanke mich bei Nina, bei der Ötti, bei Thomas Birkner und bei Judge. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und finanzieren diesen Werbe-, Paywall- und sponsorenfreien Podcast, der ja inzwischen auch ein zumindest kleines Honorar an alle Gäste zahlen kann. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub. Und dann habe ich noch eine Ankündigung zu machen, die ich wahr machen kann, was ich in der letzten Folge schon angedeutet habe. Es sind neue Beanies da, zusätzlich zu den neuen Tassen unter unserem Antidiskriminierungsdesign, was wir uns da überlegt haben. Jetzt gibt es auch neue Beanies und zwar in neuen Farben. Wir haben eine wunderschöne Flieder-Variante mit dabei und auch das Blau, was wir jetzt haben. Wir haben alle Farben nochmal nachbestellt, Grau, Gelb, Blau und Flieder gibt es jetzt. Das Blau ist ein neues Blau, ein bisschen grobkörniger, ein bisschen mehr ins Gräuliche auch gehend. Deswegen haben wir es mal SeefahrerInnenBlau genannt. Könnt ihr auf kiosk.rasenfunk.de euch angucken und vielleicht für euch bestellen oder für liebe Verwandte oder auch den ja, Lieblingsfeind im Büro einfach mal ein Beanie rüberschieben. Hauptsache, der Rasenfunk kann sich finanzieren. Nein, kiosk.rasenfunk.de. Wir freuen uns über jede Bestellung und danke schon an alle, die das schon gemacht haben.
Gulden oder Euro ist halt die Frage.
Nee, da wird eiskalt in Euro abgerechnet. Ich wüsste gar nicht den Umrechnungskurs von Gulden. Ist wahrscheinlich auch dann die Frage, welche Gulden?
Oder Taler.
Taler. Aber vielleicht bringen wir irgendwann eine eigene Rasenfunkmünze raus. Wir müssten da eigentlich eine Kryptowährung machen. Das war doch mal, war das nicht vor einem Jahr der neue heiße Scheiß, wo man ganz viel Investorengeld abstauben konnte? Vielleicht gibt's das. Irgendwann gibt's den Rasenfunk-Coin, mit dem du dir dann Beanies kaufen kannst.
Also ein Antillengulden entspricht 0,47 Euros.
Okay, gut, dann haben wir es doch. Also dann rechnet euch das um, was 20 Euro in Antillengulden sind. So grob überschlagen irgendwas mit 36, wenn ich jetzt das so, so grob. Kopfrechnen, nicht unbedingt um diese Uhrzeit. Vor 5 Jahren gab es schon eine Rasenfunk-Folge. Im Retrofunk blicken wir immer zurück auf alte Schlusskonferenzen. Das war Schlusskonferenz Nummer 40 mit dem Titel, da steht ein Pep im Korridor. Gäste waren Steffen Meyer und Tobias Escher. Ganz interessant, in dieser Schlusskonferenz haben wir das Handspieltor von Andreasen oder Andrösen, wie ihn auch Expertinnen und Experten nennen, besprochen. Der hat damals beim Auswärtsspiel in Köln das 1:0 mit der Hand erzielt und dieses Tor zählte unter anderem. Deswegen haben wir den Videobeweis wegen Aktionen wie dieser. Und Tobi Escher hat damals die exklusive Information rausgehauen, dass er mit Max Kruse und Martin Harnik gemeinsam den Schiedsrichterschein gemacht hat. Die beiden seien immer albern gewesen, hätten aber den besseren Abschlusstest gehabt als er. Also haben wir auch einen Bezug ins Hier und Heute mit Max Kruse. Mit dem wollen wir aber noch nicht loslegen, sondern wir sprechen über das Freitagabendspiel, denn da gab es einiges zu bestaunen. Es war ein munteres Spielchen, mit dem dieser Spieltag eröffnet wurde. Mit 5:3 schlägt der VfL Wolfsburg Werder Bremen. Bittencourt, Baku, Brooks, Möwald, Weghorst und Brooks ins eigene Tor. Nochmal Weghorst und dann Bialek. Das waren die Torschützen in der entsprechenden Reihenfolge. Tja, Jonas, stellt sich die Frage, was kann man aus so einem 5:3 alles mitnehmen?
Freakspiel, sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, das zu gucken. Wolfsburg ist, fangen wir mal mit Wolfsburg an, eine geile Truppe. Das ist einfach eine wahnsinnig gut besetzte Mannschaft. Das sind sie schon länger, aber es ist erstaunlich, wie viel Zug in diesem Kader wirklich drin ist. Es ist halt eine Europa League Mannschaft, die nicht Europa League spielen muss. Ja. Und es gibt halt, ja, die haben eigentlich auf jeder Position, siehst du dann halt in so einem Spiel, dass sie halt auch einfach besser sind, besser besetzt sind schlicht als Werder. Wenn du jetzt nämlich nochmal sozusagen wenn man sich jetzt mal die Wolfsburger Gegentore anguckt, dann sind das halt alle so Kopfschüttel-Gegentore, die völlig unnötig bis aberwitzig sind und dann hätt's ein richtig deutliches, also noch deutlicheres Spiel werden können, auch im Ergebnis. Und es sind halt wieder viele Dinge bei Wolfsburg ja offen zutage getreten, ja, die ich schon länger, das Empfinden habe ich schon länger. Schlager, Riesenspieler, Weghorst, Roussillon finde ich es langsam wieder Roussillon. Also durch eine Verletzungssituation spielt er ja jetzt halt die ganze Zeit. Und ich finde, man erkennt wieder, was er vor 2 Jahren auch mal drauf gehabt hat. Und Riedle Baku ist ein Phänomen. Dass das kein ganz schlechter Fußballer ist, ist in Mainz durchaus auch aufgefallen. Aber dass er so gut ist oder gerade so eine fantastische Phase hat, hatte ich so nicht auf der Rechnung. Der ist eigentlich ein vollwertiger Offensivspieler geworden, der gerade im Abschluss einen Riesenlauf hat. Und dementsprechend war es irgendwie ein total eindeutiges Spiel. Also ich hatte nie das Gefühl, dass Bremen eine ernsthafte Chance hat. Einzig und allein Wolfsburg hat über dieses Spiel bestimmt.
An beiden Enden des Feldes, du hast es ja schon angesprochen, relativ einfache oder dann gleich schon von Wolfsburgern erzielte Tore für Bremen, was ja dann auch das Gegentorkonto beim VfL auf unglaubliche 8 Tore hochgeschraubt hat. Also es zeigt schon, wie untypisch diese Partie war. Ich habe entsprechend auch Spott bekommen, zu Recht natürlich, weil ich in der letzten Schlusskonferenz angekündigt habe, wie langweilig dieses Spiel werden würde. Da sieht man mal wieder, man sollte keine Vorhersagen machen. Aber immerhin, es waren nur 10 Torschüsse insgesamt, von denen waren dann 8 drin, das heißt nur 2 überhaupt wurden gehalten. Das zeigt ja dann auch, Alice, das, was ja Jonas vielleicht mit Freakspiel dann auch schon angedeutet hat, irgendwie war es auch so ein Abend, wo aus jeder Aktion dann ein Tor fällt und dann waren es halt 8 Aktionen am Ende, vielleicht 10, wenn man aufrundet und noch die wenigen nicht genutzten mit reinnimmt, aber es war halt auch jeder Schuss fast drin.
Ja, jeder Schuss ein Treffer, oder? Das Lustige ist, ich habe mir das Spiel am nächsten Tag in der vollen Länge angeguckt, weil ich es am Freitagabend nicht konnte. Und ich wusste aber das Ergebnis und ich habe mir die ersten 10 Minuten angeguckt und habe gedacht, hä? Wie, wann genau fangen die denn an, diese 8 Tore zu erzielen? Weil hier passiert ja noch nicht so viel, weil die ersten 10 Minuten, fand ich, waren ja defensiv, standen beide ganz gut und es lief alles soweit. Und dann war ich wirklich so, okay, habe ich mich verguckt oder sowas? Aber na gut, warten wir mal ab. Und dann ging es ja dann los. Und ich glaube, Jonas hat es ja schon ganz gut zusammengefasst. Also tatsächlich fand ich, dass die Bremer es am Anfang ganz gut gemacht haben, die Außenverteidiger, die Hochstehenden von Wolfsburg so ein bisschen zuzumachen, dass sie darüber nicht kamen. Aber dann ist es mit der Zeit so ein bisschen dann auch gebröckelt, dieses Abwehrverhalten. Und das hat Wolfsburg dann natürlich eiskalt ausgenutzt. Und ich meine, wenn du so ein Zielspieler wie Weghorst hast mit dieser Bewegung, mit diesem Talent, dann wird es eigentlich für jede Mannschaft schwierig. Ich habe es nicht ganz so gesehen, dass es so komplett ungefährdet für Wolfsburg war, würde ich jetzt sagen. Aber ich fand, Bremen hat dann doch irgendwann Schwierigkeiten einfach bekommen in der Defensive mit dieser Geschwindigkeit und mit diesem Druck, den Wolfsburg dann gemacht hat.
Was ich ganz interessant fand in dem Spiel, und das zahlt darauf auch so ein bisschen ein, auf deinen Punkt, glaube ich, Wolfsburg hatte ein klares Muster, um hinter die oder zwischen die Linien von Werder zu kommen. Und so deutlich ist mir das noch in keinem Spiel aufgefallen, also von Wolfsburg jetzt. Das heißt, ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen am Gegner orientiert. Und zwar wollte man in den Rücken von Eggestein und Groß kommen oder zwischen die berühmten Linien, wie man immer sagt, immer mit demselben Spielzug. Der wurde nur unterschiedlich von unterschiedlichen Spielern ausgeführt. Nämlich der Innenverteidiger spielt auf einen Außenspieler oder auf Maximilian Arnold, der sich oft hat fallen lassen auf die linke Position und da gab es dann auch keinen Veteraner, der Zugriff auf ihn hatte. Dann gibt es einen Ball, der wird auf den Flügel gespielt und der wird direkt mit einem Kontakt wieder ins Zentrum gespielt und zwar zwischen die Abwehrreihe und die Sechserreihe. Und dieser Raum war tatsächlich auch immer offen. Also da hat sich dann vor allem Weghorst, ist da halt auch ein super Zielspieler, der nimmt den ganz, ganz entspannt mit dem Rücken an, egal wer da mit ihm zusammen aus der Kette rausgerückt ist. Das fand ich interessant zu sehen. Und da hat, ich weiß nicht, ob daher dann auch die Umstellung kam, also erst war es so ein 5-4-1 gegen den Ball bei Werder, dann in der zweiten Halbzeit ein 5-3-2, weil Rashica mit nach vorne gerückt ist. Ehrlich gesagt, so richtig was geändert hat es das aber nicht, weil eben auch einfach dieser Pass immer unbedrängt geschlagen werden konnte von Arnold. Und ich fand das relativ schlau, immer mit einem Kontakt dann wieder vom Flügel zu versuchen, ins Zentrum zu kommen, weil ansonsten hat das ja Werder wirklich gut gemacht. Aber gegen dieses eine Mittel, fand ich, gab es häufiger kein gutes Gegenmittel.
Da hat auch Wobei es für Werder schon auch ein Rückschlag war, jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen. Also sie haben zum Beispiel, ich bilde mir ein, dass sie Brekalo, also einfach in Zweikampfverhalten, die haben Brekalo, ja, bilde ich mir ein, eigentlich nie in den Griff bekommen. Und das war eigentlich was in den letzten Wochen viel besser funktioniert hat bei Bremen, wo sie es echt geschafft haben, die defensiven Nachlässigkeiten eigentlich weitgehend abzustellen. In dem Punkt war es ein Rückschlag, ganz eindeutig.
Und ich fand halt auch auffällig, wie viele Bremer Gegenspieler Weghorst halt immer auf sich gezogen hat und damit halt Raum geschaffen hat. Mhm. Also klar musst du Weghorst verteidigen, aber dann musst du halt auch gucken, dass du die anderen auch noch ein bisschen im Blick hast, weil so schafft natürlich Weghorst, indem er die beschäftigt, den Ball dann schnell weiterspielt, auch einfach viele Räume.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es so, sobald ein Raum offen ist, dann kannst du dir bei einem Wolfsburg, was in der guten Verfassung ist, sicher sein, irgendjemand bespielt dann diesen Raum. Also die haben auch eine sehr gute Spielauslösung aus der letzten Kette mit Brooks und Lacroix. Da ist ja auch zum Beispiel das 1:1 ist ja über so einen Ball gefallen, der eigentlich von aus der letzten Kette dann in Halbraum gespielt wird und dann zwei Stationen und du bist im Strafraum. Aber das stimmt natürlich, dieses auch das individuelle Verhalten im Zweikampf, da gab es einen deutlichen Qualitätsunterschied zwischen Wolfsburg und Werder. Wolfsburg hatte von 23 Tackling-Versuchen 17 erfolgreich, also war unglaublich ja, doch sehr, sehr gut in den Zweikämpfen, wenn man sie angenommen hat. Bei Werder war das ungefähr pari pari. Also von 19 hat man 10 gewonnen und 9 verloren. An den reinen Statistiken kann man es nie festmachen, aber eben genau solche Spiele wie Brekalo haben da eben viele gewonnen. Auch Baku, der, wenn er sich nach vorne eingeschaltet hat, eigentlich ganz selten normal vom Ball getrennt wurde, ohne einen Foul oder ohne was anderes, womit er wieder Zeit hatte, zurückzurücken. Das ist ja gar nicht so zu unterschätzen, wenn der Außenverteidiger vorrückt, dann sollte er nicht leichtfertig den Ball hergeben. Das hat Wolfsburg schon einfach sehr gut gemacht.
Bremen hat es dann halt auch zu selten geschafft, wie du es schon gesagt hast, wenn die Außenverteidiger von Wolfsburg dann mal hoch aufgerückt waren, dann das auszunutzen durch schnelle Konter oder zu selten. Dann dort sozusagen die Schwachstelle auszumachen, fand ich.
Ja, das stimmt. Die Wege sind halt immer sehr weit. Und Werder ist, klar, aber wenn man Rashica dann auf dem Feld hat, ist Werder immer noch nicht per se eine sehr schnelle Mannschaft. Also sie kriegen es zwar, finde ich, inzwischen viel besser kaschiert, dass Geschwindigkeit nicht das Hauptthema in diesem Kader ist. Aber das hast du dann in der zweiten Halbzeit schon gemerkt. Da gab es ja, also es gab weder die riesigen Umschaltsituationen, noch gab es längere Entlastungsphasen, wo man es einfach mal geschafft hat, nachzurücken und dann tieferen Ballbesitz zu haben, sondern da hat eben Wolfsburg gedrückt, dann mit der gelb-roten Karte gegen Möwald dann natürlich sowieso in der Schlussphase noch deutlicher, dann fiel ja auch noch das entscheidende 5:3, aber man hatte da auch nicht mehr das Gefühl, dass von Werder noch etwas kommen wird.
Klar, aber da fehlt dann halt auch so ein Pass in die Schnittstelle, wenn dann Baku oder Roussillon mal hochstehen, um das dann ein bisschen mehr oder ja, dann diese Lücke auszunutzen, finde ich. Mhm. Da ist natürlich, finde ich, Schnelligkeit ist ein Thema, aber halt auch den gezielten Pass dann dorthin zu spielen.
Ja. So endet dieses Spiel spektakulär und eben sehr untypisch für beide Mannschaften. Wolfsburg hat ja auch erst inklusive dieser 5 Tore 14 Tore erzielt in 9 Spielen, aber schiebt sich jetzt durch diesen Dreier auf Platz 5 mit 17 Punkten. Man ist immer noch ungeschlagen, gemeinsam mit Leverkusen die einzige Mannschaft in der ersten Liga, die noch nicht verloren hat in dieser Saison. Für Werder Bremen bedeutet diese Niederlage noch nichts Gravierendes in Bezug auf die Tabelle. Tabellenplatz 11 mit 11 Punkten. 13 Tore erzielt, 15 Tore kassiert. Es war jetzt die erste Niederlage seit dem ersten Spieltag, wo man gegen Hertha BSC zu Hause verloren hat. Also wir sprechen über ein sehr stabiles Werder Bremen, haben wir ja auch schon in der letzten Woche, als der 1:1-Rekord eingestellt wurde, besprochen. Es geht jetzt spannend weiter für den SV, nämlich zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart, bevor man dann gegen Leipzig und Dortmund antreten muss. Vor allem dieses Stuttgarter Duell wird ein Duell von Tabellennachbarn. Stuttgart nämlich auch mit 11 Punkten auf Platz 10 vor Werder. Und für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in Köln beim ersten FC und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Gegner der Wolfsburger. Und ich werde einen Teufel tun und jetzt irgendein Spielverlauf prognostizieren. Das hätte ich auch nicht getan und vor allem nicht korrekt getan beim folgenden Spiel, über das wir noch sprechen wollen, nämlich bei der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem ersten FC Köln. Ecke Duda auf Marius Wolf am kurzen Pfosten, der verlängert per Kopf und am langen Pfosten steht dann Skiri und trifft. Und das passiert nicht nur in der 9. Minute, sondern so auch in der 60. Minute, was dann in Summe dann doch etwas unglücklich aussieht. Hazard kann zwar noch für die Dortmunder verkürzen und Haaland hat eine Großchance in der 95. Minute, aber am Ende bleibt es beim 2:1 und Köln gewinnt in Dortmund. Der erste Sieg in dieser Saison, ganz wichtig, auch mit dem Blick auf dem, was im Tabellenkeller da noch so passiert ist. Da hat Köln ein bisschen Wirbel reingebracht. Jetzt ist die Frage, Alice, warum tut sich denn Köln gegen so klar dominierende Mannschaften wie Dortmund und Bayern fast leichter als in anderen Spielen? Oder ist es ein Muster ohne Wert, weil man schießt halt auch nicht immer mit 2 Standardsituationen 2 Tore und kann das dann wegverteidigen hinten raus? Ich bin selber ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das jetzt einordnen soll.
Boah, ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob mir die 2 Spiele jetzt ausreichen, um da eine eindeutige Meinung zu geben. Ich fand, Köln hat's gut gemacht, hat aber dann natürlich auch das Glück, dass Dortmund dann am Ende schlecht gemacht hat. Also ja, also es klingt jetzt blöd, aber ich finde schon, dass du darfst halt als Dortmund nicht solche 2 Standardtore bekommen, weil ich finde, das ist immer noch was, was man einstudiert und was man trainiert und offensichtlich fehlt da die Zuordnung. Ich fand trotzdem, Köln hat natürlich ein viel besseres Spiel als zuletzt gemacht. Das hat gut defensiv funktioniert. Die haben wenig Raum den Dortmundern gelassen und damit sozusagen sehr solide und ordentlich verteidigt. Und das hat sich dann ja auch ausgezahlt. Klar, diese letzte Chance von Haaland, dann kann man sagen, da geht es 2-2 und dann ist es für Köln eigentlich bitter. Und so haben sie sich jetzt diesen wichtigen Punkt geholt. Aber wir haben ja auch zum ersten Mal mit dieser Dreierkette wieder gespielt seit langer Zeit und haben dann auch da einfach den Dortmundern ja das Leben schwer gemacht, wo ich aber auch sagen muss, ich finde, das ist halt immer so ein Zusammenspiel, dass die Dortmunder es halt auch schlecht gemacht haben in vielen Teilen und keine Lösung da gefunden haben. Aber klar, wenn du, ich finde, das habe ich schon so oft gesagt hier im Rasenfunk, wenn du da unten drin stehst, dann musst du halt diese Standards anständig treten und anständig ausspielen und genau das macht Köln und das finde ich, ist dann auch genau so, musst du dir dann halt einen Sieg holen in dieser schwierigen Situation. Also,
und
die richtigen Mittel.
Genau, die richtigen Mittel. Sie haben dir endlich zugehört, Alice. Aber Jonas, warum ist denn das dann so, dass der BVB wieder ein solches Spiel verliert? Es tut einem selber so weh, dass, weil man das Gefühl hat, jetzt müssen wir schon wieder die alte Schallplatte auflegen, dass der BVB es in solchen Spielen dann hergibt. Nachdem wir am letzten Spieltag war Dortmund der Sieger, der Gewinner des Spieltags und jetzt wieder eine solche Partie.
Es ist tatsächlich kein neues Thema und es ist sehr rätselhaft und es ist halt auch nicht überraschend. Das ist auch Fakt. Also ich glaube, das ist der zentrale Unterschied, wenn du die Saisonbilanz am Ende hinlegst zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Neben den direkten Vergleichen sind es halt diese Ausrutscher, die maximal unnötig sind. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Köln. Ich finde, also die haben ja diese stabilen Leistungen jetzt defensiv, haben sie in den letzten Wochen eigentlich immer oder fast immer gehabt. Also auch beispielsweise im Bayern-Spiel, an das ich mich ganz gut erinnern kann. Und also sie haben es immer eng gestaltet. Insofern ist das Gute in dem Spiel aus Kölner Sicht, dass sie es wirklich über 90 Minuten hochkonzentriert hinbekommen haben. Mhm. Und um zu Dortmund zurückzukommen, ich glaube, das Thema Nummer eins ist Tempo. Also, und das ist auch nicht zum ersten Mal jetzt aufgetreten, sondern das ist das zentrale Problem, wenn sich Dortmund schwer tut gegen defensiv stehende Gegner, was fast jeder macht gegen Borussia Dortmund. Und dann sind wir bei den beiden Sechsern, Witzel und Can. Axel Witzel ist echt eine, wie soll ich sagen, jetzt schon echt doch eine mittelfristige Enttäuschung, so würde ich es mal nennen. Mhm. Also, was ja fantastisch begonnen hat eigentlich in seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund, ist doch jetzt echt irgendwie, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch jetzt echt schon nachhaltig durchschnittlich. So würde ich es bezeichnen. Er tut sich total schwer, das Spiel zu beschleunigen und auch ja wirklich druckvolle Pässe zu spielen. Mhm. Can ist dann natürlich, wie soll ich sagen, insofern für mich jetzt auch eine erstaunliche Mittelfeldbesetzung auch gegen Köln, Witzel und Can, wobei ich jetzt einschränkend dazu sagen muss, dass ich nicht weiß, wie es um die Themen Fitness und Belastungssteuerung stand oder steht, jetzt beispielsweise bei Dahoud oder Bellingham, was aus meiner Sicht die eher etwas logischeren Spieler für dieses Spiel gewesen wären, aber ich glaube, so geht's los, das wäre für mich der Anfang einer ganzen Kette. Die Dortmunder haben es einfach nicht geschafft, das Spiel zu beschleunigen, irgendwas Überraschendes zu kreieren und eigentlich, es war so ein bisschen versuchen dann am Flügel, aber auch nie mit Tempo durchzubrechen. Das hat viel zu selten funktioniert und sie haben aber auch so richtig nie ein alternatives Mittel gefunden in diesem Spiel und das summiert sich. Und das summiert sich dann halt jetzt auch, ich meine, am Ende des Tages geht dieses Ergebnis ja auch voll in Ordnung. Das hat ja jetzt so eine richtige Tragik hat es nicht. Mit dem einzigen Unterschied, dass halt Köln wirklich vorne seine Chancen gnadenlos genutzt hat, was vielleicht untypisch ist, aber an dem Tag dann halt so war. Und wo genau das jetzt sozusagen, wo der Anknüpfungspunkt ans größere Bild ist bei Borussia Dortmund, das ist halt die große Frage. Also das ist wahrscheinlich für uns und blöderweise auch für Dortmund selber nicht so wirklich erklärbar, woran das genau liegt, dass diese Mannschaft bei allem Talent und auch bei aller Erfahrung, die ja trotzdem auch in diesem Kader steckt und ja, ist ja eigentlich auch eine gute Struktur in diesem Team, dass sie es nicht schaffen, solche Spiele zu vermeiden, oft in der Champions League-Woche, da gibt es auch einen Zusammenhang, und normalerweise eigentlich oft auswärts, dass sie es jetzt halt dann noch zu Hause ja, so verwachsen gegen Köln in der Situation, Schulterzucken.
Aber ich finde, wenn ich da mal einschreiten oder meinen Punkt machen mal, ich finde halt, dass alle Spieler auch so ein bisschen hinter ihren Erwartungen bleiben in solchen Spielen. Also ich meine, wenn du dir die Aufstellung anschaust, das ist ja schon volle Kapelle. Klar kannst du sagen, ich gehe auch mit, dass die Sechser unglücklich gewählt sind, warum auch immer. Aber also Brandt ist momentan einfach überhaupt nicht in seiner Leistung. Dem wird vielleicht auch ein bisschen so seine Positionswechsel immer wieder zum Opfer, dass er immer woanders spielen muss. Aber der hat auch also katastrophales Zweikampfverhalten gehabt in dem Spiel. Und dann hast du halt so Spieler wie Sancho, der halt auch nicht dann sein Tempo in die Spur bringt und dann halt auch nicht den Unterschied macht, obwohl er eigentlich der Unterschiedsspieler ist. Und dann hat Haaland auch nochmal nicht seinen besten Tag. Obwohl man ja eigentlich vorher gedacht hatte, oh, Haaland gegen die Kölner Abwehr, was wird das geben? Und dann frage ich mich halt auch, okay, warum reagiert man dann als Trainer auch nicht zur Halbzeit und bringt nochmal ein bisschen frischen Wind? Weil es war ja in der ersten Halbzeit auch schon nicht gut genug, um dagegen anzukommen. Und ja, ich finde halt, es fehlt da so ein bisschen auch von den Spielern her, dass die dann das... Ja, dass die Spieler, die die Dortmunder haben, den Unterschied machen. Und das summiert sich halt ein bisschen auf, weil es gerade wieder zu viele sind, die es nicht auf den Platz bringen, finde ich.
Bei Haaland muss man dazu sagen, dass es für den in einem Spiel schon passieren kann, dass der ja, keine großen Chancen hat, weil ja, der braucht halt, der kann ja seine Geschwindigkeit gegen so einen Gegner kaum mal ausspielen. Und du kriegst ja kaum, er kriegt ja kaum die Bälle, die ihn wirklich stark machen. Das ist schon was sozusagen, das ist der Aspekt, finde ich, der bei ihm noch fehlt. Ja, also sozusagen ja, klar. In einem tiefen Angriff oder gegen eine tiefe Abwehr vielmehr, da noch wirklich gefährlich zu werden. Ja. Es hat halt so ein Muster. Also was weiß ich, wenn man jetzt so die Saison so hernimmt, dann ist es das Augsburg-Spiel Reloaded. Wenn man will. Ich erinnere mich auch neulich an ein Spiel in Bielefeld. Das kriegen sie hin, ja. Aber auch echt zäh. Also da hat es auch ewig gedauert und auch das war echt ein Geduldsspiel. Und dann sind es, so wie die Tore dann fallen, waren es dann auch, ich meine, Standardsituationen, wenn ich es richtig hinkriege, die dann den Unterschied ausmachen. Aber so aus dem Spiel heraus hat sich Dortmund da auch schwer getan. Und Bielefeld ist echt nicht gut in Schuss. Und deswegen ist es schon ja ein rätselhaftes Muster. Mit natürlich, schien es eigentlich vergessen oder schien es überwunden.
Das was ja auch ist zu diesem Muster gehört. Dass man schon 13 Mal dachte.
Auch wieder dazu gehört, das stimmt. Ja, es war.
Also, ich habe mal nachgerechnet, ja. Sind jetzt in der Liga 5 von 9 Gegentore bei Dortmund sind nach Standards gefallen. Mhm. Das finde ich schon relativ viel.
Das ist tatsächlich relativ viel. Und so gut das ausgeführt war, es ist ganz schwierig, Ecken auf den kurzen Pfosten zu verteidigen. Im Grunde, wenn das gut ausgeführt ist, ist es ganz schwierig, aber am langen Pfosten, da musst du halt dann stehen. Und dann ist es natürlich unglücklich, wenn beide Ecken nach demselben Muster zu Toren führen. Aber das darf halt dann tatsächlich vielleicht auch einfach nicht passieren.
Ja, und auch in der Summe darf es halt dann im Dortmunder Team nicht passieren mit einem Hummels und einem Akanji. Also so, das ist ja, also das kann man ja auch trainieren. Und Bürki hat nach dem Spiel sogar gesagt, dass sie sich die Kölner Standards angeschaut haben vorher. Und trotzdem kriegen sie nicht verteidigt. Klar, das stimmt schon mit dem kurzen Pfosten, aber trotzdem finde ich, ja, 5 von 9 sind halt einfach eine, ja. Finde ich, entsprechend ein deutliches Zeichen.
Ja, es gibt wieder so ganz viele Dinge, finde ich, die man zu diesem Spiel sagen kann. Aus Dortmunder Sicht sowieso. Ich finde, aus Kölner Sicht wurde aber auch der Mut belohnt. Also das mit der Dreierreihe haben wir kurz angesprochen, aber da Sestic reinzustellen, das ist mutig, das wurde aber auch belohnt. Generell ja einige Veränderungen beim FC musste sich ja auch was tun. Und man hatte aber auch gute Umschaltsituationen. Also Jakobs hat mir da sehr gut gefallen. Özcan hatte auch ein paar gute Aktionen. Und man hat zwar viel langen Ball gespielt, 27% der Pässe waren lange Bälle beim FC, aber man hat es total oft geschafft, diesen Ball zu sichern. Das ist so das Erste, wo ich dann ansetze, würde bei Dortmunder Seite. Das darf eigentlich bei der Qualität in der letzten Kette nicht so häufig passieren, auch wenn auch da rotiert wurde. Paslak spielt als Linksverteidiger. Und im Spiel nach vorne ist es bei Dortmund, also zum einen, so sieht der BVB vielleicht auch ohne Rafael Guerreiro aus. Der hat vielleicht auch hin und wieder Dinge kaschiert, weil er eben einfach sehr gut in Form ist beim BVB. Vor allem jetzt auch im direkten Vergleich mit Sancho, auch wenn der diesen Pfostenschuss hatte, sehr früh im Spiel, was vielleicht dann im Nachhinein kontraproduktiv war. Vielleicht ging es ein bisschen zu gut los, aber da sind wir jetzt sehr im spekulativen Bereich. Und dann ist es aber ein bisschen ein, ich habe da lange jetzt drüber nachgedacht am Wochenende, was da eigentlich der Unterschied ist zwischen Bayern und Dortmund neben der Qualität. Weil Tobi Escher da einen sehr interessanten Tweet abgesetzt hat, da hat mal nachgezählt, 14 Bundesligaspiele hat der BVB unter Favre verloren. 4-mal gegen die Bayern, 2-mal gegen Hoffenheim, 1-mal gegen Leverkusen, also er ist schon mal die Hälfte weg. Und die restlichen 7 Niederlagen kamen allesamt gegen Abstiegskandidaten, in denen Dortmund mindestens 69% Ballbesitz hatte. Und jetzt, wenn man sich jetzt mal guckt, und dann hat er noch rausgerechnet, dass die Bayern das letzte Mal gegen jemanden aus der unteren Tabellenhälfte im Mai 2015 verloren haben. Und das war gegen Freiburg, als man schon Meister war. Also das ist der eine große Unterschied. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, was ist der Unterschied zwischen beiden, neben dem, dass natürlich die Qualität bei Bayern noch größer ist. Das dürfen wir nicht rausrechnen. Also wir werden gleich auch noch über ein Bayern-Spiel sprechen, wo vielleicht die Qualität dann eine sehr große Rolle gespielt hat bei der Frage, wer gewinnt dieses Spiel. Aber ich finde, es gibt noch was, und zwar, dass das System von Dortmund oder die Spielphilosophie die Stärken, die individuellen Stärken nicht immer betont. Also bei Bayern war es zumindest lange, in der Saison ein bisschen ausgenommen, ein ganz klares Muster. Du weißt, dass du sehr, sehr gute Außenspieler hast, dann musst du versuchen, durch gezielte, schnelle Verlagerung diese in 1-zu-1-Situation zu bekommen. Und du, im Grunde dient die Ballrotation diesen Momenten. Entweder dem direkten Ball in den Strafraum oder eben dem Isolieren von deinen besten Einzelspielern auf den Außenbahnen. Und solche Muster fehlen mir bei Dortmund, muss ich sagen. Bei Dortmund gibt es den gechippten diagonalen Ball hinter die Kette, der wird gern gespielt. Es gibt den Pass-Klatschball auf jemanden, der sich fallen lässt, Haaland, früher auch noch Paco Alcácer, und Reus macht das auch sehr gerne. Und es gibt natürlich sehr gut ausgeführte Konter, da ist Dortmund immer noch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber gegen einen tiefstehenden Gegner helfen dir all diese Dinge nicht zwingend. Und da hat es mir wirklich gefehlt, auch in diesem Spiel, dass man Muster erkennt, wie man es schafft, einfach dann auch die individuelle Qualität zu betonen, die ja immer noch da ist, auch allen Formschwankungen und allen Belastungen zum Trotz. Und vielleicht ist das dann auch noch ein Unterschied, der mit dazukommt beim BVB. Ende Max Monolog, Ende Dortmund-Segment vielleicht an der Stelle. Für den BVB geht's weiter zu Hause gegen Lazio und dann bei der Eintracht aus Frankfurt. Der erste FC Köln, der sich mit diesem Sieg auf Tabellenplatz 15 schiebt, jetzt bei 6 Punkten steht, der kann jetzt zu Hause gegen den VfL aus Wolfsburg versuchen, noch nachzulegen, bevor man dann zu Mainz reist und dort sein nächstes Auswärtsspiel bestreitet. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser Mannschaften, und ich habe es ja schon angesprochen, die Bayern unterscheidet von den Dortmundern, dass man eine auch nicht so arg überzeugende Leistung mit einem Sieg veredeln konnte, und zwar beim VfB aus Stuttgart, wo man mit 3-1 gewinnt, aber mehr als einmal stand hinter diesem Auswärtsdreier ein dickes Fragezeichen. Koulibaly bringt Stuttgart in der 20. Minute in Führung, Coman kann dann in Minute 38 ausgleichen. Direkt danach trifft Philipp Förster zur erneuten Führung, aber der Treffer wird zurückgenommen. Lewandowski und Costa machen dann die Tore für Bayern, das 3-1 von Costa aber sehr spät und nach einer Reihe von Chancen, die der VfB ausgelassen hat. Jonas, du hast dieses Spiel kommentieren dürfen für Sky. Welche Erkenntnisse hast du uns denn aus Stuttgart mitgebracht?
Ja, das ist sehr schlau von dir, dass du diese beiden Spiele hintereinander jetzt gesetzt hast, Dortmund und Bayern. Das ist relativ präzise der Unterschied. Die Bayern sind brutal. Die sind einfach brutal, und jetzt kannst du noch ein paar Eigenschaften da hinten dranhängen. Die sind brutal gut, brutal effizient, brutal zu ihren Gegnern. Weil, wenn man es auf eine Bottomline bringen will, hat der VfB ein gutes Spiel gemacht und ist eigentlich schon eher am oberen Limit seiner Möglichkeiten gewesen. Aber es ist ja einfach so, ob die Bayern ein Spiel gewinnen oder verlieren, das entscheiden erstmal nur sie selbst. Und an dem Tag haben sie entschieden, nö, sie verlieren nicht, wie so häufig. Und es ist dann, als Mannschaft haben sie sicher nicht das bessere Spiel gemacht. Aber wenn du dir die Tore anguckst, es ist halt jedes Mal die pure Klasse. Du weißt halt einfach, beim Coman-Tor siehst du es im Ansatz, sie dribbeln, sie kriegen einmal sozusagen die Konterchance und natürlich ist die drin. Zur Wahrheit gehört auch, dass Lewandowski es nach 2 Minuten eigentlich schon zum ersten Mal klingeln lässt. Das war der Pfosten. Da hätte es natürlich auch nochmal einen anderen Spielverlauf genommen. Das Lewandowski-Tor, das er dann selber macht, ist, finde ich, völlig atypisch, außerhalb des Strafraums. Ja. Ich kann mich so nicht dran erinnern, dass es das schon mal so gab. Und dann guckst du dir den Schuss an, fragst dich, ist der irgendwie haltbar? Nö. Also es ist einfach ein Riesentor. Aus nichts, aus wirklich nichts. Natürlich haben die Bayern sich das dann irgendwie auch verdient, weil sie halt aber auch den Kampf annehmen. Also das ist ja nicht so, dass sie sich irgendwie herspielen lassen, sondern du hast schon auch das Gefühl, die Mannschaft versucht und macht und tut und nimmt den Kampf an. Deswegen geht es am Ende auch völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite ist halt einfach so, an so einem Tag muss eine Mannschaft wie der VfB einfach viel mehr Chancen haben und noch viel besser spielen, um gegen die Bayern irgendwie eine Chance zu kriegen, einen Punkt mitzunehmen. Dass Förster jetzt beispielsweise, der hat ja noch 2 weitere Chancen abgesehen von dem Tor, dass er die nicht macht, ist halt normal. Also und dass dann halt auch noch, es gab nochmal Kalajdzic kurz vor Schluss, ist halt auch normal. Der VfB war auch nicht in Bestbesetzung. Mich jetzt echt interessiert, wie es mit González gelaufen wäre. Ist jetzt sehr hypothetisch. Zumal der eigentliche Plan, eigentlich wollten die mit Kalajdzic spielen, der hat sich dann aber auch kurzfristig sozusagen nicht für 90 Minuten bereit gemacht. Also das war schon der Plan C, den der VfB da hat wählen müssen. Dafür, ich finde, der VfB kann auch mit erhobenem Kopf aus diesem Spiel rausgehen, weil gegen die Bayern musste der auch erstmal diese Chancen rausspielen und da hat auch viel funktioniert. Dementsprechend ist es irgendwie so ein ganz normaler Endverlauf, auch das Ergebnis. Es ist halt, wie es ist. Es sind halt einfach diese gravierenden Unterschiede zwischen dem VfB und Bayern München, wenn du die Kader anguckst, wenn du die Erfahrung anguckst und dann natürlich auch die Klasse. Vielleicht noch ein Aspekt. Es ist ein Stück weit ein klassisches, ein Video Assistant Referee Spielverlauf, weil vor vier Jahren sind wir mittlerweile, hätte der Treffer natürlich gezählt. Und das ist halt auch so ein Tor, da kannst natürlich drüber diskutieren. Ich glaube, wenn du dir als Schiedsrichter die Bilder anguckst, dann musst du es pfeifen. Da kommst du nicht drum rum. Aber früher, in Anführungszeichen, hätte man es einfach so, hätte man gesagt, was will Neuer, was regt er sich da auf, spiel halt weiter.
Genau.
So. Das ist natürlich auch ein kleiner Aspekt in dem Spiel, von dem wir nicht wissen, was er verändert hätte. Aber so ist es halt, und da sind wir jetzt wieder beim vorherigen Thema, das genau ist der Unterschied zwischen Bayern und Borussia Dortmund.
Darf ich eine Frage stellen? Versteht ihr dann aber die Aussage danach von den Stuttgartern, dass sie diesen VAR-Einsatz so nicht verstehen?
Natürlich verstehe ich das, weil es dich natürlich mordsmäßig aufregt und weil das natürlich, das ist ja so ein Zielkonflikt an der Stelle. Auf der einen Seite hast du so eine etwas, also du hast eine gelebte Fußballkultur, wo du irgendwie sagst, was soll denn das? Deswegen musst du doch nicht fallen, mach weiter. Und es ist ja auch einfach so, dass nicht jeder Zupfer, sei es am Trikot oder sonst irgendwie, gepfiffen wird. Also du hast ja auch keine hundertprozentige Einheitlichkeit in der Frage, sondern es gibt ja schon immer so die Frage, ist es, die Schiedsrichter sagen dazu, ursächlich dafür, dass der Spieler irgendwie aus der Balance kommt oder dergleichen. Und natürlich kannst du darüber diskutieren. Und ich sehe es auch so, Manuel Neuer kann eigentlich mehr oder weniger ungehindert weiterspielen. Das ist völlig unnötig, war von Koulibaly geschenkt. Aber er kann eigentlich ungehindert weiterspielen, macht das ja dann auch und beruft sich als sein Dribbling dann schief geht im Grunde nachträglich auf dieses Foul. Das ist die eine Seite. Fußballkulturell verstehe ich total, dass die Stuttgarter das anders sehen. Nur jetzt kommen wir halt auch durch den Videoassistenten in eine Situation, wo wir, sagen wir mal, abstrakte Regeln ja irgendwie so einheitlich bewerten müssen oder wo wir halt sozusagen der geschriebene Regeltext nochmal wichtiger wird. Und aus dem ist es natürlich eindeutig, dass du es pfeifen musst. Also du kannst als Schiedsrichter eigentlich nicht sagen, nee, das ist kein Foul. Es geht halt nicht, weil ein Griff in den Arm ist halt einfach, hat halt nichts mit Rempeln oder ich sag mal in Anführungszeichen legalem Zweikampf zu tun. Punkt. Und wie klein oder wie gravierend der ist, da unterscheidet das Regelwerk nicht. Also du bist sozusagen an den Rechtstext gebunden, ohne jetzt zu juristisch werden zu wollen, aber du musst es wegpfeifen. Es gäbe, sonst, du musst ja überlegen, okay, mal angenommen als Schiedsrichter, du pfeifst es nicht. Was heißt denn das dann in der Konsequenz? Danach kriegst du im Grunde keine Standardsituation mehr sauber aufgelöst. Wenn du das alles durchgehen lässt, also das musst du machen, sonst hat so gravierende Folgen.
Ich weiß nicht, ob ich da zu 100% mitgehen würde. Ich würde dir da recht geben, wenn der Schiedsrichter es auf dem Feld nicht bewertet hat, haben Osmas. Also wenn es ein Serious Missed Incident war, was sein kann, weil das der vom Schiedsrichter weggestreckte Arm war und Koulibaly hinter ihm stand. Wenn er es aber auf dem Feld bewertet hat, wozu ja quasi die Regelauslegung gehört und dann die Eingriffsschwelle ja höher sein müsste, dass man sagt, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, wo man mit nach dem Regeltext so argumentieren kann wie du, wo man aber auch sich nochmal an dem ursächlich aufhängen kann und sagen kann, also war das wirklich ursächlich für die Spielverzögerung und das Zu-Boden-Gehen von Manuel Neuer, da finde ich es tatsächlich schwierig. Und da finde ich es auch besonders schwierig, dass man darüber so wenig erfährt. Also wir haben jetzt einen Twitter-Account von DFB zu Schiedsrichterentscheidungen. Den kann man nicht Twitter-Account nennen. Es tut mir leid, das, was ihr euch da überlegt habt. Ich möchte wissen, in welcher Präsentation das nach einer guten Idee aussah, nur das zu twittern, was da gerade getwittert wird. Und jetzt möchte ich bitte gerne wissen, wie war denn da jetzt die Kommunikation? Ging es darum, dass da gesagt wurde aus dem Videoassistentenkeller, hier gab es etwas, hast du das wahrgenommen? Nein, habe ich so nicht gesehen, zeig es mir und dann okay. Oder war es so, dass aus dem Keller gesagt wurde, wir bewerten das als ursächlich, schau es dir bitte nochmal an. Man kann dann immer noch danach weiter streiten, also das wird die Frage sowieso nicht lösen, aber ich finde das in dem Fall einen hochspannenden Aspekt und im Grunde ist es für mich eigentlich der einzige, der zählt, weil wenn es auf dem Feld bewertet worden wäre, dann hätte es für mich eigentlich auch stehen bleiben müssen.
Die Diskussion führen wir ja häufiger, oder? Also, dass diese Definition von klarer Fehlentscheidung, weil man es halt häufig nicht mitbekommt, wurde entschieden, also gab es auf dem Platz, der Schiedsrichter hat es mitbekommen oder eben nicht. Und dann verändert sich das ja, wie du sagst.
Ja, total.
Ich habe es jetzt nur angesprochen, weil ich im Nachhinein mich so ein bisschen verwundert, einerseits über die Reaktion von Stuttgart, weil ich so ein bisschen, scheinheilig ist vielleicht zu deutlich, aber wenn es halt andersrum gelaufen wäre, hätten sie es halt genau so nicht gesagt, finde ich.
Natürlich, genau. Ja. Das ist
aber was willst du denn machen nach so einem frustrierenden Spiel,
oder? Ja,
aus
der Emotion raus, klar, ich verstehe es schon, aber irgendwie finde ich dann, irgendwie habe ich mich so ein bisschen geärgert. Es ist auch, ich fand es halt so, du weißt doch ganz genau, dass es andersrum, dass du es anders argumentieren würdest, dann lass es doch einfach. So irgendwie.
Ja, ich glaube,
es war ja auch ein gewisser Abstand dazwischen. Ist ja jetzt nicht so, dass du es direkt in der Sekunde gesagt hast, so danach.
Weiß ja, ich
nicht. Aber
ja,
vielleicht verlange ich da auch zu viel, so. Aber es ist so ein bisschen, weil so macht man es halt auch nicht leicht, wenn man dann erst Hü und beim anderen, wenn es dann einen selber betrifft, dann sagt man Hot. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, das macht es nicht leichter in der allgemeinen Diskussion.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zeichen für die Hilflosigkeit, weil das, was Jonas gesagt hat, das stimmt ja, der VfB hat ein gutes Spiel gemacht, aber es war nicht gut genug. Also man hatte die Chancen, Silas hatte ja auch noch zu den schon angesprochenen Chancen noch zwei. Die eine wurde vom eigenen Mann, glaube ich, geblockt und die wurde von einem Bayern-Spieler geblockt, wo es noch hieß, das hätte einen Handelfmeter geben können. Und es gab dann noch die Situation, wo Neuer dann zur Ecke faustet. Das war unmittelbar vor dem entscheidenden 3:1 der Bayern. Also das kommt eben noch mit dazu. Und wenn man sich die Gegentreffer von Bayern anguckt, dann waren das auch jeweils Situationen, wo der VfB für seine mutige Spielweise bestraft wurde. Das waren jeweils Situationen, wo Endo ins Gegenpressing gegangen ist und dann gefehlt hat. Und wo man aber auch dazu sagen muss, vor allem beim 2:1 war das dann, da ist er ins Gegenpressing gegen Müller gegangen, hat den Ball nicht bekommen. Müller hat dann, glaube ich, über Boateng oder über Neuer die Situation gelöst. Und dann war allerdings Müller 5 Sekunden später da vorne am Feld, wo er sein musste, und Endo ist nicht hinterhergekommen. Und das macht es dann nochmal halt so besonders tragisch. Also, dass die Bayern eine große Qualität haben, ist klar. Aber dass du ihnen dann einen Konter schenkst, den Coman dann auch super verwertet. Und dann eben eine Situation, in der das Zentrum, die Zone 14, komplett offen ist und Lewandowski dann zwar einen wunderbaren Schuss auspackt, aber er hat halt auch die Fähigkeit, so einen Schuss auszupacken. Das ist, als würdest du Max Kruse da schießen lassen. Weiß ich, wie ich auf dieses Beispiel jetzt gerade komme. Das kommt, glaube ich, noch mit dazu.
Ja, ich glaube, natürlich kannst du sagen, als Stuttgarter, wir haben ein gutes Spiel gemacht und in der Regel gehen wir hier mindestens mit einem Punkt raus, wenn wir nicht gegen die Bayern spielen. Ja. Ist natürlich ärgerlich, aber da muss man dann halt auch, also dann muss man halt einen Lewandowski an so einem Schuss halt auch hindern. Klar ist der Schuss saugut, aber er darf da halt auch nicht schießen, auch wenn man es vielleicht gar nicht gewöhnt ist, wie Jonas gesagt hat, dass er von da aus schießt. Aber trotzdem wissen wir, glaube ich, alle und die Spieler erst recht, zu was Lewandowski fähig ist. Mhm. Ich fand's trotzdem einen sehr mutigen Auftritt vom VfB Stuttgart, auf dem sie, glaube ich, aufbauen können und so auch weiterspielen können. Mir hat Wamakituka.
Du kannst auch Silas nehmen, das geht auch.
Gut. Dann machen wir das sehr gut gefallen, der da irgendwie offensiv an 8 Torschüssen beteiligt war, körperlich robust sich da reingesetzt hat und so. Also es hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt, aber ich habe meine Recherche hat ergeben, dass keine von 9 Flanken angekommen ist beim VfB Stuttgart. Das wäre dann dein Thema, Max?
Das dürfte stimmen, aber sie haben ja nicht sehr häufig geflankt. Das wurde meistens alles rausvertaugt. Nein, eine kam
es waren gut. Es waren gute Flanken von Sosa.
Stimmt, also, genau, als er eingewechselt wurde.
Der ein super Spiel gemacht hat, aber das war ein Stück weit halt auch. Das ist die einzige, oder das ist, die einzige ist gut, aber das ist schon eine kleine Schwachstelle beim VfB. Wenn sie halt Kalajdzic nicht haben, dann hast du halt eigentlich keinen ernsthaften Flankenverwerter im Strafraum. Und interessanterweise ist es auch so, dass sie selber nicht der Meinung sind, dass Silas Wamangituka vorne spielen kann. Witzigerweise, weil er selber sich am Flügel wohler fühlt. Und also der ist ja ursprünglich eigentlich Stürmer. Hat ist aber offensichtlich mittlerweile selber der Meinung, dass er an der Außenlinie irgendwie besser aufgehoben ist, weil er ja da auch nur natürlich nur eine Hälfte des Spielfelds hat. Und das ist im Moment keine Option. Und du hast Kalajdzic nicht, du hast González nicht, der jetzt auch sicherlich kein Strafraummonster wäre. Wamangituka kann oder ist gerade auf der anderen Position, sagen wir mal, fühlt er sich wohler. Ja, und dann wird's halt da schon ein bisschen eng. Das ist ein Aspekt, den der VfB nicht hat. Das muss man schon sagen.
Ich finde es ja eigentlich gut, dass sie es spielerisch lösen wollen, aber es ist natürlich eine Option, die man zusätzlich vielleicht für das Spiel einfach noch gebrauchen könnte.
Genau.
Und dann haben wir auf Bayern-Seite viele Verletzungen. Wir wissen Stand heute Montagvormittag noch nicht genau, wie gravierend die sein werden. Aber als ich am Schluss auch noch Martinez, als der unrund lief, da gab es dann gar keine Option mehr, wie man noch hätte wechseln können. Und ja auch gleichzeitig das Fehlen von Spielern wie zum Beispiel Kimmich und die hohe Belastung. Ist das so ein bisschen so ein Thema, was sich durch die letzten Wochen schon zieht, dass die Bayern jetzt ja schon länger kein richtig überzeugendes Spiel mehr abgeliefert haben, sondern eben anfällig sind in der Defensive, manchmal etwas langsam sind im Spiel nach vorne, etwas einfallslos, also das Geflanke fängt dann wieder fröhlich an und führt oft zu relativ wenig. Wie würdest du denn das jetzt in den Kontext dieser Saison setzen, Jonas? Also ich habe mal rausgesucht, wie viele Feldspieler es gibt bei den Bundesligisten, die alle Minuten bisher gespielt haben, also 900. Und das sind quasi für die Nicht-Europa-Cup-Teilnehmer, zu denen ich Wolfsburg noch dazugerechnet habe, weil die ja die Quali hatten, sind das insgesamt 14 Spieler, die also Feldspieler, die alle 900 Minuten gemacht haben diese Saison. Und dann habe ich mir angeguckt, wie viele Feldspieler haben wir denn dann bei den Europacup-Teilnehmern? Und da sind das schon 20, die 900 Minuten gemacht haben. Und es gibt 32 Spieler, die über 1000 Minuten schon gespielt haben. Also dann schon deutlich mehr Spielbelastung. Und bei den Bayern ist das besonders deutlich. Die Bayern haben 4 Spieler mit über 1000 Minuten und insgesamt 8 Spieler, die über 900 Minuten gespielt haben. Das sind jetzt erstmal nur irgendwelche Zahlen, soll aber hinführen zu der Frage, wie berechnen wir jetzt denn die Spielbelastung, von der wir alle wussten, sie kommt in dieser Saison. Wie bewerten wir die jetzt dann im Kontext von so einem Spiel?
Die bewerten wir so, wie sie ist, also so brutal wie noch nie. Also einfach durch den Zeitpunkt des Champions-League-Turniers und die Dichte der Spiele, inklusive wenn du die Nationalspieler sozusagen einpreist. Und ich finde, deswegen ist das jetzt erstmal einfach nur ganz normal. Zumal bei den Bayern, finde ich, gibt es 3 Spieler, wo es halt dann doch so ist. Da merkst du, dass sie fehlen. Kimmich ist einer davon. Neuer, Lewandowski wären die anderen beiden. Das ist ein Faktor. Dann ist es, finde ich, schon auch eine Frage der Referenz. Was ist jetzt der Referenzwert, mit dem du Bayern vergleichst? Und da macht es ja eigentlich Sinn, sich die anderen internationalen Top-Teams mal anzugucken. Und wenn du jetzt fängst mal in Spanien an, stellst du fest, Barcelona ist, glaube ich, Elfter. Waren sie?
Sie haben jetzt gewonnen.
Am Wochenende gewonnen. Das könnte sein, dass sie müssten jetzt besser positioniert sein. Real Madrid ist hinterher. Liverpool tut sich schwer. Paris tut sich schwer.
Barca ist Siebter, genau.
Barca ist Siebter. Real Vierter.
Ja. Juve tut sich auch schwer in Italien.
Tut sich schwer. Ja. Und wenn du das mal als Referenz nimmst, dann ist es erstmal nur normal. Und wenn man dann einen Schritt zurück macht, ist es einfach so krass, was diese Mannschaft an Ergebnissen liefert. Wir reden doch, wenn du jetzt bei Bayern negativ oder wenn du das kritisch hinterfragst, ist es natürlich so, dass seit einigen Wochen natürlich sind es keine souveränen oder nicht immer souveräne Leistungen, sondern auch Leistungen, wo es halt kippen kann. Zweimal gegen Salzburg beispielsweise. Und trotzdem kommt im ersten Spiel ein hohes 2-0 raus und im zweiten der frühe Gruppensieg. Ja, das ist in der Phase erstmal das Einzige, was wirklich zählt. Das ist halt auch Fakt. Und ja, wenn du das dann so alles so zusammenrechnest, finde ich, auch wenn du noch so einpreist, dass es ja durchaus menschlich wäre, dass Mannschaften nach so einem großen Erfolg vielleicht sich ein bisschen zurücknehmen, was aber auch nicht spürbar ist, sondern eigentlich habe ich in jedem Spiel das Gefühl, diese Mannschaft will und geht kämpferisch echt oft an ihr Limit. Im sogenannten talentfreien Bereich sind sie immer mindestens auf Augenhöhe wie auch der Gegner. Und dann ist es doch einfach, erneut einfach eine Leistung über Wochen, vor der man den Hut ziehen muss, ob man es jetzt mag oder nicht. Mhm.
52 Spiele haben sie jetzt gemacht. Entschuldigung, Alice, gleich hast du. 170 Tore haben die Bayern erzielt. Also immer noch ein Schnitt von über 3 Toren pro Spiel in der Amtszeit von Hansi Flick. Und immer noch bei 3 Niederlagen, also weniger Niederlagen als Titel, die er gewonnen hat mit den Bayern. Und jetzt darfst du, Alice.
Ich wollte nur sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, naja, und du hast jetzt den Vorteil, dass du in der Champions League durch bist. Das heißt, die nächsten englischen Wochen sind für die Bayern in Anführungszeichen etwas entspannter, weil sie dort halt jüngere Spieler zum Einsatz kommen lassen können und vielleicht den anderen ein bisschen die Ruhephase geben. Und am Ende, was wir jetzt auch nochmal gesagt haben zum Vergleich zum Dortmund, gewinnen sie halt so ein Spiel gegen Stuttgart. Und das tun sie halt die ganze Zeit. Und Dortmund tut's nicht. Und die haben auch noch die Champions League. Also es ist ja dieser feine Unterschied. Und das dann trotzdem immer noch wieder irgendwie souverän.
Und es
auch
ist
wenn
ja
nicht mit dem Glanz so, vielleicht. Ja,
und ich wäre auch schon der Meinung, dass sie gelegentlich schon auch höher springen, als sie müssen.
Ja, klar.
Also ich meine, über was sprechen wir jetzt? Wir haben jetzt letztlich, es sind ganz wenige Partien, wo du es wirklich sagen kannst. Das ist das Spiel gegen Bremen. Ja, stimmt. Es ist das Spiel gegen Köln, auswärts, wo es irgendwie erstaunlich war, wie ja, dass es halt echt eine Augenhöhe gab. Und dann gab es die beiden Salzburg-Spiele. Mhm. Und
vielleicht härter.
Wobei ich im Übrigen noch mal kurz zu bedenken gebe, das eine Salzburg-Spiel, über das wir da sprechen, geht am Ende mit 6-2 aus. Und natürlich, ja, das Spiel in Moskau. Aber hey, meine Güte, das ist es auch schon. Alles andere ist hoch und gut und maximal souverän gewonnen worden. Also und wir reden über dann letztlich 4 Leistungen, wo sie halt nicht das Optimum abgerufen haben. Das ist es, mehr nicht. Und was sie dann im Übrigen auch jedes Mal selbstkritisch hinterher reflektieren. Ja, also wo sie dann jedes Mal auch hinterher sagen, er war heute nicht so gut.
Also gut, dann verschieben wir den Rasenfunk-Brennpunkt zur großen Krise bei Bayern auf die 4. Niederlage. Da wird er dann kommen. Und wir werden sagen, es hat sich schon so lange angedeutet. Für Bayern geht es jetzt weiter bei Atletico Madrid und dann zu Hause das sicherlich wichtige Heimspiel gegen Rasenballsport Leipzig, auf die man aktuell 2 Punkte Vorsprung hat. Bayern liegt an der Tabellenspitze. Für den VfB aus Stuttgart geht es ja weiter, wie vorhin schon angesprochen, in Bremen. Der VfB mit 11 Punkten aktuell 6 Punkte vor dem Relegationsplatz und 6 Punkte hinter Platz 5 in der Tabelle. Das ist doch ein sehr angenehmes Bild in dieser Momentaufnahme. Und dann lasst uns doch auch über Rasenballsport Leipzig sprechen, denn ich finde, die drei Spiele Dortmund, Bayern und Leipzig, die haben Vergleichbares. Alle drei haben nicht den Gegner in Grund und Boden gespielt, aber zwei haben es geschafft zu gewinnen und eben Dortmund, das haben wir ja schon besprochen, diese Niederlage kassiert. Auch gegen Arminia Bielefeld war es ein hartes Stück Arbeit für RB Leipzig und ein unglücklicher Nachmittag letztlich für Bielefeld. Angelinho, der Torjäger von Rasenballsport inzwischen, und Nkunku machen die zwei Tore, dann verschießt noch Sørloth einen Strafstoß. Fabian Klos trifft endlich mal, aber am Ende war das der einzige Treffer der Bielefelder, Alice. Und damit kommt eben diese Niederlage aus Sicht der Bielefelder und dieser Sieg aus Sicht der Leipziger zustande. Was unterscheidet denn deiner Meinung nach Leipzig dann eben von solchen Mannschaften wie Dortmund? Es ist eigentlich gerade nur Dortmund, fällt mir auf an diesem Spieltag, vielleicht noch Leverkusen, die eben dann Punkte liegen lassen. Die haben auch eine hohe Spielbelastung, schaukeln aber dieses Spiel nach Hause.
Ja, am Ende ist es doch genau das, oder? Dass sie halt die Ruhe haben, so ein Spiel trotzdem erfolgreich zu gestalten und sich nicht noch irgendwie verunsichern lassen hinten raus. Und immer noch eine kleine Schippe draufsetzen können und eben so individuelle Stärken wie Angelinho haben, der halt dann diese Akzente auch setzt. Finde ich. Und das Ganze, obwohl eigentlich so ein Sørloth ja noch nicht so richtig zündet, wie es wie jetzt ein Patrick Schick, in dessen Fußstapfen er getreten ist. Ich finde, es war ein schwaches Spiel von Leipzig, was aber auch angesichts der vielen Spiele auch mal in Ordnung ist, aber trotzdem steht halt am Ende stehen die drei Punkte. Und das ist dann vielleicht auch nochmal mit Bielefeld halt der Gegner, der es versucht und der ein besseres Spiel gemacht hat als zuletzt, fand ich, aber halt dann nicht ausreicht. Und geht der Elfmeter rein, ist es halt auch 3-0 und dann ist der Drops halt auch gelutscht. Also ich finde, es war schon ein solides Spiel, was am Ende als Arbeitssieg verkauft wird, oder?
Ziemlich genau so. Es ist ja auch irgendwie so ein, das ist doch, diese Champions League-Wochen, das ist die ein Stück weit Königsdisziplin für so Mannschaften wie Leipzig. Da kommt es drauf an. Schaffst du das dann an einem Samstag im mühsamen Alltag der Bundesliga, das dann wieder so hinzukriegen, dass du halt gewinnst? Das haben sie geschafft, schon mal gut. Und hinterher waren sie ja auch, ich glaube, es hat kein Leipziger behauptet, dass das eine Glanzleistung war. Aber es ist dann halt auch, zumindest war das mein Eindruck, am Ende locker gut genug, um halt Bielefeld zu schlagen, die, man müsste halt die Leistung von Pieper so ein bisschen rausrechnen, so schweres Feld, aber es ist halt schon so, dass es, das sind also eigentlich zwei wirklich schwerwiegende Dinge, die da auf sein Konto gehen. Bei Bielefeld muss halt alles passen, damit sie eine Chance haben. Man muss wirklich alles passen. Und man kann sich jetzt dieses Spiel auf Bielefelder Seite sogar noch eigentlich auch ganz gut hinlegen. Jetzt so, wenn man es vergleicht mit den Leistungen der letzten Wochen und auch mit den Ergebnissen der letzten Wochen, das kannst du ganz gut verkaufen. Auch, dass das Klos-Thema jetzt endlich mal vom Hof ist, ist ja auch fast schon eine Erleichterung.
Und Vogelsammer ist back. Kaum ist Vogelsammer wieder mit ihm auf dem Feld, trifft er. So kann man es ja auch sehen.
Wahrscheinlich, ja, richtig. Also, ich meine, letztlich, Bielefeld, das ist schon eine krasse Außenseiter-Story. Also, das ist, da kann man jetzt graduell drüber streiten, inwiefern man es mit Paderborn beispielsweise vergleichen kann oder will oder Braunschweig, schon ein bisschen länger her. Aber das ist schon eine, die sind schon sehr weit weg, glaube ich, wirklich aus sich heraus eine Chance zu haben. Und ich glaube auch, dass es natürlich darum gehen wird, dass sie jetzt bis Weihnachten tierisch aufpassen müssen. Die brauchen jetzt noch mal ein paar Ergebnisse, sonst könnten sie womöglich abgehängt werden. Mhm. Wenn jetzt auf einmal die Kölns und Mainz dieser Bundesliga anfangen, sauber und zuverlässig zu punkten. Über Schalke sprechen wir noch. Insofern ist es halt schon bitter, weil halt das sind natürlich so unnötige Fehler, die halt nicht passieren dürfen. Also das kann dann schon mal passieren, dass die natürlich gegen Leipzig Tore fressen, das ist überhaupt keine Frage. Aber die, so wie sie entstanden sind, sind natürlich schwer unnötig. Und das ist leider auch ein Bielefelder Muster in den letzten Wochen. Es sind einfache Tore, die sie kriegen, manchmal Standards, die sie kriegen. Und das sind halt eigentlich Dinge, die man vermeiden kann und letztlich auch vermeiden muss, wenn man eine Chance haben will.
Ja, ich sehe es auch so. Du hast ja diesen spielerischen Aspekt, den Bielefeld ja versucht, der ja auch lobenswert ist, aber sowas wie beim 2-0 darf dir dann halt nicht passieren, wenn du versuchst, den Ball hinten rauszuspielen und dann unterläuft dir solch ein Fehler, dann lieber hoch und weit vorne raus, also oder hinten raus in dem Fall, als dass du dann das 2-0 fängst, weil durch sowas schwächst du dich dann immer wieder selber.
Und genau, es ist ehrenhaft und es ist auch, ich finde es auch super, dass sie immer versuchen rauszuspielen und sie kalkulieren es ja von vornherein auch ein. Also sie sagen ja, diese Art und Weise wird uns ein paar Punkte kosten. Aber es ist halt eigentlich jetzt schon so, ich kriege es jetzt nicht komplett zusammen, alle Fehler und Gegentore, die jetzt in der Saison auf die Art und Weise schon entstanden sind, aber also gefühlt ist es so, dass halt sozusagen diese einkalkulierten Rückschläge dadurch, die sind halt jetzt schon aufgebraucht. Und wir sind am 9. Spieltag.
Ja. Und halt dann auch in solchen, das war jetzt kein enges Spiel, aber zu dem Zeitpunkt stand es halt nur 1-0. Da kann dir halt auch vorne mal einer wieder reinfallen. Dann darf sowas halt gerade in solchen Situationen, finde ich, nicht passieren oder bei solchen Spielständen. Wenn es jetzt bei 3-0 passiert, ja, so what. Aber so bist du halt noch drin und du warst ja auch ganz gut im Spiel. Für die Verhältnisse.
Ja, ich bin da hin und her gerissen, weil ich möchte natürlich eigentlich einen Aufsteiger, der bei einem spielerischen Ansatz bleibt, dem möchte ich nicht kritisieren, weil ich muss mir den ganzen Bums hier angucken, 34 Spiele lang.
Ja, ich glaube, da sind wir.
Ja, ich sage jetzt einfach mal, wie es ist. Das kam jetzt ganz tief aus mir
heraus. Im Maschinenraum
des Rasenfunks. Tut es für Max weiterhin. Ja, es ist ja auch so, sagen wir ja alle drei, glaube ich, dass wir das ja auch gut finden und lobenswert, dass sie es tun. Das Problem ist nur, wenn du es tust, dann musst du es halt auch zu Teilen beherrschen.
Ich meine, was natürlich jetzt mit dazukommt, ist, wenn Vogelsammer jetzt dann auch wieder eine Alternative wird, die auch mal länger spielen kann, dann hast du natürlich auch nochmal ein besseres Setup für potenziell langgeschlagene Bälle, die ja Bielefeld hin und wieder auch lang schlägt. Also Ortega ist ja gerne dann der Endpunkt des Pressing-Umspielens, der dann eben den langen Ball raushaut in Richtung Klos, aber da fehlt halt bisher so ein bisschen auch die Sicherheit in den zweiten Bällen. Was noch ein zweites Thema ist, was bei Bielefeld noch mit dazukommt, das hat man auch in diesem Spiel super gesehen, die Chancenverwertung ist einfach zu schlecht. Also Doan, der wieder Halstenberg vor riesige Probleme gestellt hat, auch Upamecano mit einigen ungewöhnlichen Fehlern, wurde ja dann auch ausgewechselt. Da muss eigentlich ein Tor bei rausfallen, auch Nilsson kurz vor Schluss ist schwierig, technisch anspruchsvoll zu nehmen, aber das sind diese klassischen Situationen, wo du sagst, naja, mit 6 erzielten Toren nach 9 Spieltagen wird das so oder so nicht reichen. Also selbst wenn ihr euch dann eure Fehler sparen würdet hinten drin, ist die Qualität der Gegner ja trotzdem gut genug, ein Tor gegen euch zu erzielen, und das tun sie ja auch. Also 19 Gegentreffer sind es aktuell. Ich habe jetzt mal so im Kopf überschlagen, ich würde sagen, zwischen 7 und 8 waren aus individuellen Fehlern, wenn meine Notizen über den Saisonverlauf mich nicht komplett täuschen. Also ist ein beträchtlicher Anteil, aber der Rest würde auch schon reichen, dass du definitiv Probleme hast. Und das sind halt dann leider zwei Enden einer sehr wichtigen Skala, nämlich dass du wenige Gegentore fangen willst und dass du eigene Tore erzielen möchtest. Da fehlt es halt leider an beiden Enden.
Ja, und jetzt geht's ja gegen Mainz, also direktes Duell dann. Und da wird's halt dann auch nochmal spannend, weil Mainzer haben jetzt mit Mateta und Unisivo auch nicht die schlechtesten Offensivspieler, die solche Fehler halt auch eiskalt ausnutzen können. Und da kommt es dann halt wirklich drauf an.
Ja.
Das glaube ich jetzt schon mal so.
Die nächsten 4 Partien sind extrem interessant aus Bielefelder Sicht. Man spielt zu Hause gegen Mainz, dann in Freiburg, dann zu Hause gegen Augsburg und dann auf Schalke. Ich würde sagen, die in den nächsten 4 Spielen, da muss was runterfallen, sonst zieht ja zum Beispiel auch Schalke zumindest gleich nach Punktenminimum, wenn da nicht gewonnen wird gegen Schalke. Und man hat aber auch durchaus die Chance, da jemanden noch hinten reinzudrücken. Also sowohl Mainz ist noch nicht weg, als auch Schalke ist noch nicht weg. Also wir müssen die Bielefelder noch nicht abschreiben, wenn sie gegen einen Champions-League-Teilnehmer mal verlieren. Das ist ja auch dann die gute Nachricht. Vielleicht sind ja jetzt die Fehler aufgebraucht, so wie Jonas es gesagt hat. Sehen wir es aus dieser Perspektive. Bei Rasenballsport Leipzig, bei denen Angelino inzwischen der Zielspieler eigentlich schon fast schon geworden ist, hat er auch wieder, also er ist jetzt Top-Torschütze mit 4 Treffern. Er hatte 8 Torbeteiligungen in 14 Pflichtspielen und hatte auch wieder 6 Schüsse in diesem Spiel, mit weitem Abstand die meisten bei Leipzig. Unglaublich, was der für eine Entwicklung genommen hat, auch in seiner Positionierung auf dem Feld, total interessant. Für Leipzig geht es jetzt dann weiter auswärts in Istanbul bei Başakşehir hier und dann eben, wie vorhin schon erwähnt, bei den Bayern. Leipzig mit diesem Sieg weiter bei 20 Punkten, 2 Punkte Rückstand auf die Bayern, und man hat sich aber vorschieben können dadurch, dass Dortmund ja verloren hat und auch Leverkusen nicht dreifach punkten konnte. Dann lasst uns noch über zwei Mannschaften sprechen, die indirekt jetzt schon mitgeschwungen sind. Zum einen Borussia Mönchengladbach als Champions League-Teilnehmer Nummer 3 der Bundesliga und zum anderen der FC Schalke 04 als Abstiegskandidat. Und die haben sich ein sehr deutliches Spiel geliefert am Samstagabend im Topspiel, obwohl es eigentlich nach 15 Minuten oder für 15 Minuten noch ganz ordentlich aussah, was Schalke da in Gladbach auf den Platz gebracht hat. Dann aber trifft Neuhaus durch 1000 Schalker hindurch zum schmeichelhaften 1:0. Benito Raman kann zwar noch ausgleichen, aber es geht dann so langsam dahin. Wendt trifft zum 2:1, Thüram zum 3:1 und Wolf zum 4:1. Und dann haben wir am Ende, Jonas, wieder eine deutliche Niederlage für Schalke. Kann man da noch neue Erkenntnisse hinzufügen oder ist es jetzt nicht einfach same of the same of the same, was wir bei Schalke in unterschiedlicher Personalsituation sehen, jetzt schon seit vielen Spielen?
Oh ja, ist immer eine Frage der Referenz. Wenn wir das Wolfsburg-Spiel als Referenz nehmen, also die letzte Niederlage, dann ist es eine Steigerung, eine klar erkennbare. Mhm. Man könnte sagen Kunststück. Es war dann nicht schwer, von diesem Wolfsburg-Spiel eine Steigerung auszunehmen. Und tatsächlich hat's, also ich jetzt, die defensive Stabilität hat einigermaßen gehalten. Also reden wir eigentlich über die ersten 30 Minuten, sowas um den Dreh. Die entscheidende Frage bei Schalke ist ja, schaffen sie es, nach vorne zu spielen? Also das ist ja das Hauptproblem eigentlich. Und ich finde, da gibt's auch durchaus positive Aspekte, die man in dem Spiel erkennen konnte. Also insofern, es ist ein kleiner Schritt nach vorne. Jetzt kommen wir aber zum Problem. Es ist halt letztlich im Moment irrelevant, ob es ein Schritt nach vorne ist oder einer zur Seite oder gar einer nach hinten, weil ja Schalke jetzt natürlich tierisch aufpassen muss, am 9. Spieltag echt nicht abgehängt zu werden. Also das ist halt schon so, dass halt die Mannschaft mittlerweile, also so, ich meine, die steckt ja so in diesem krassen Tief seit, jetzt, ich meine, es ist ja jetzt Mönchengladbach, das war ja, wir reden nur noch mal kurz für der historische Exkurs, der letzte Sieg, den gab es ja gegen Gladbach in der vorigen Saison. Insofern ist dieser Kreis jetzt geschlossen, genau. Seitdem hat diese Mannschaft nicht mehr gewonnen, das merkt man der Mannschaft in ganz vielen Aspekten an, immer dann vor allen Dingen beim ersten Rückschlag. Da besteht die ganz große Gefahr bei Schalke, dass sie sich danach herspielen lassen und nicht mehr widerstandsfähig genug sind. Und du bist halt jetzt in einer Situation, wo du sozusagen immer so dieses psychische Minus sozusagen einkalkulieren musst. Heißt im Umkehrschluss, Schalke muss, um zu gewinnen, einfach viel besser sein als der Gegner. Es reicht nicht, auf Augenhöhe zu spielen, weil die Gefahr ist, dass halt sozusagen dann die wenigen Prozent, die den Ausschlag in solchen Fällen geben, halt psychisch auf jeden Fall an den Gegner gehen. Ein Stück weit zählt natürlich auch dieses Spiel hier dazu. Es reicht halt nicht, ein Stück weit auf Augenhöhe zu spielen, weil die Klasse auf der anderen Seite und auch die Selbstverständlichkeit auf der anderen Seite zu groß ist. Die Gladbacher sind halt einfach es ist eine richtig gute Mannschaft, die auch ihre Probleme hat und auch nicht am oberen Limit spielt, aber das langt halt. A, in der Champions League, um sich in eine richtig gute Ausgangsposition zu bringen, und B, halt auch in der Liga mit einigen Rückschlägen, aber gegen Schalke langt es dann halt. Und wenn wir jetzt sozusagen bei der Klasse sind, um direkt zu Gladbach zu kommen. Es muss zwingend eine Lobhudelei und Lobpreisung für Florian Neuhaus her, die ein neues Niveau braucht. Also ich muss auch sagen, es ist mir so ein bisschen entgangen, ehrlich gesagt, wie gut er geworden ist. Aber jetzt so die letzten 2, 3, 4 Spiele, die ich von ihm gesehen habe, ist ja Wahnsinn. Also das hat nur so eine Selbstverständlichkeit, mit der er auf höchstem Niveau spielt, ist jetzt auch noch torgefährlich, jetzt auch nur ist gut, aber tatsächlich waren die, also torgefährlich war er bislang ja nicht so, ist er jetzt auch noch. Nicht nur, dass er sozusagen eine geringe Fehlerquote hat und für die Struktur wichtig ist, sondern er spielt einen entscheidenden schöner als halt auch noch. Das ist schon echt ganz oberes Niveau. Und so einen Spieler mit so einen Leitungen hat Schalke beispielsweise nicht ansatzweise in den eigenen Reihen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen lang verloren in diesem Spiel, aber also unterm Strich ist es halt trotzdem ein 4-1 und du kannst jetzt nicht sagen, dass es so die ganz große Tragik hatte für Schalke, sondern es hatte positive Aspekte für Königsblau und mehr auch nicht, ja, so hart es vielleicht ist.
Ja, vielleicht, wenn man es aus Schalker Sicht betrachtet, ist das die schmerzhafteste Erkenntnis dieses Abends, dass zum einen selbst eine gute Leistung nicht gut genug ist und dass man diese gute Leistung auch noch gegen ein, zumindest in der ersten Halbzeit fand ich, schwaches Gladbach gemacht hat. Also die Art und Weise, wie Gladbach einfach Platz gelassen hat, überhaupt die Spielauslösung überhaupt ermöglicht hat für Schalke. Also ja, die sind da natürlich, wenn sie mit 2 Spielern stellen, sind sie in Unterzahl, weil sich Mascarell dann fallen lässt und Schalke baut dann aus einer Dreierreihe auf. Aber man weiß ja auch bei Schalke relativ gut, wie man sie packt. Leit sie auf den Flügel und dann gibt es da schon den Ballverlust. Da kannst du dir sicher sein. Alles cool, alles easy, kannst dich entspannen. Aber das hat Gladbach ja gar nicht gemacht. Gladbach hat nicht mal gut gespielt. Hinten raus dann natürlich seine Chancen gut verwertet und die individuelle Klasse von vielen Spielern hast du dann gesehen. Thuram hatte ja auch noch einen Lattenkopfball neben seinem Tor. Neuhaus haben wir ja schon angesprochen. Player hatte auch einige Aktionen, aber trotzdem war das gar nicht ein über 90 Minuten vorgetragenes dominantes Spiel von Gladbach, sondern eigentlich eher sehr fahrig. Und trotzdem hat es für Schalke nicht gereicht.
Ja, und halt auch nicht knapp. Ne? Also im Ergebnis halt auch nicht knapp, sondern das im Spielverlauf gibt es ja schon einigermaßen wieder. Also halt, die einen machen halt 4 Tore. Punkt.
Das geht dann halt aber auch zu leicht, finde ich. Ja. Also es ist dann halt einfach so, du schießt dann das 1-1 und dann musst du das halt auch mal zumindest in die Pause bringen. So, dann kannst du dich nochmal, aber dann kassierst du halt wieder das 2-1 vor der Pause. Also ich finde, das ist halt dann, und mir fehlt so ein bisschen auch so der Lautsprecher auf dem Platz. Wer ist denn da derjenige, der die mal aufmischt? Das Einzige, was man Manuel die ganze Baum. Zeit hört, ist Naldo
und Naldo.
Der Bank.
Ja, genau.
Also,
Benito, come on.
Ja, also ich finde, mir hat Uth verhältnismäßig gut gefallen. Ich finde, dem merkt man das irgendwie an, den Willen und so der stets bemüht, was so ein bisschen auf die ganze Schalker Mannschaft für dieses Spiel zumindest trifft, stets bemüht, aber am Ende reicht es dann doch nicht. Und du hast natürlich auch irgendwie mit Ludewig in der Verteidigung und so, hast du dann halt junge Spieler, die eigentlich nicht unter solchen Umständen dann schon so einem Druck ausgesetzt sein sollten, finde ich. Da musst du halt dann, der ist halt eigentlich jemand, der, glaube ich, langsam auch herangebracht werden soll und jetzt halt schon mittendrin ist. Und das ist in der Phase, wo du auf dem 18. Platz ohne Sieg stehst und irgendwie 28 Gegentore kassierst. Also.
Ja, das kommt auf jeden Fall noch mit dazu, dass du sehr junge Spieler hast und gleichzeitig für jeden ist ja dieser Druck greifbar. Du merkst es in jeder Situation von Schalke 04 oder in vielen Situationen spürst du diesen Druck auch über den Fernseher heraus. Und dann fällt es natürlich nochmal ein bisschen schwerer zu kritisieren, weil man sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann als Nicht-Leistungssportler, was das mit dir anstellt, wenn du dann wieder so ein, also dieses 0-1, das war ja albern. Aber nicht albern verteidigt, sondern einfach nur albern, dass dieser Ball durchgeht. Durch 5 Schalke und sich Nastasic und Mascarell dann auch noch gegenseitig den Ball anschießen, damit er auch reingeht. Sie hätten es ansonsten verteidigt bekommen. Und da ist es das Natürlichste der Welt, dass bei allem inneren Ethos, den du hast, dass da die Schultern hängen und der Blick nach unten geht. Und deswegen fällt es auch irgendwie schwer. Deswegen, also es ist ja auch eine weitgehend Schalke witzefreie Zone, der Rasenfunk. Und zumindest bei mir kommt das daher. Weil was soll man da jetzt noch drüber sagen? Das ist eine tragische Situation für den gesamten Verein und für jeden daran Beteiligten. Und man kann jetzt aber auch nicht erkennen, dass es da Menschen gibt, die sich komplett hängen lassen, sondern es reicht halt einfach nicht.
Ja, ich würde da gerne vielleicht nochmal, mache ich da jetzt ein unnötiges Fass auf, aber zum Beispiel beim 3:1 von Thüram stelle ich mir dann halt auch die Frage, was wäre, wenn dann der Torhüter halt auch mal die Akzente setzt. Und Renault ist ein guter, aber er ist halt, ich finde, da fehlt es halt auch mal so ein bisschen, dass er diesen Pass, also diesen Schuss, das ist natürlich auch schwierig, aber halt auch mal rauskratzt in so einer Situation. Und vielleicht bin ich da auch zu streng, aber ja, mir fehlen da so ein bisschen die Akzente, dann auch mal so Zeichen setzen in Anführungszeichen.
Natürlich hast du auch, also ich bin ja, sehe ich genauso. Es war jetzt keine, ich bin mir jetzt bei dem Tor nicht ganz sicher, aber so ganz sattelfest war Renault nicht. Und die Torhüter-Debatte bei Schalke ist völlig legitim, wenn man sich anguckt, wie sie das im Sommer kommunikativ gehandelt haben und dann doch nochmal auf Renault umgeschwenkt sind. Das ist aber natürlich letztlich, das läuft halt unter Sonstiges immer bei dieser Gesamtkatastrophe. Ich meine, dass, wo war das letzte Woche, ich das irgendwo gelesen, da war es ganz gut beschrieben, Schalke ist halt eine multiple Krise im Moment.
Ja.
Also das ist halt über eine jahrelange Führungskrise, eine Finanzkrise, ja natürlich eine Kaderplanungskrise, ja, dann letztlich natürlich eine gigantische Ergebniskrise, die zusammenkommt. Und ja, jetzt hast halt auch noch eine Trainerwechsel hat zunächst mal nicht funktioniert, Krise. Plus auch sozusagen ja offensichtlich auch noch eine intern mannschaftliche Krise, die jetzt vielleicht bereinigt ist, vielleicht aber auch nicht, weil das ist so schwer, ja. Also jetzt, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Nabil Bentaleb keine Rolle mehr spielen wird. Bei Harit werden sie sicherlich versuchen, das jetzt halt demnächst wieder, weil den brauchst du ja. Da werden sie jetzt wieder versuchen, das hinzukriegen. Das ist natürlich wahnsinnig schwer zu moderieren und ja, immer noch viele Spieler in dem Kader haben halt auch ihre eigenen Erfahrungen mit Schalke, wie schnell es gehen kann und. Also es ist halt ein, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und das ist halt wahnsinnig schwer, so einen Tanker, ein Problem-Tanker zu drehen. Ja. Das wird sehr, sehr schwer.
Es schreit nach einem Mini-Trainingslager.
Oder nach Grillen mit den Fans.
In Kloster, wie heißt das? Wo war der HSV immer? Klosterpforte oder irgendwie sowas hieß es doch. Aber egal, führt zu weit weg.
Jetzt wollen wir nicht auch noch, die HSV-Fans haben es auch gerade an diesem Wochenende wieder schwer genug. Jetzt wollen wir nicht von der Schalke-Witze-freien Zone zum HSV rüberkommen. Aber ein Aspekt noch zu Schalke 04, nur für den Hinterkopf, das kommt nämlich auch noch mit dazu. Ein bisschen fehlt auch das, was man aus der U19 nachziehen kann. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass diejenigen jungen Spieler, die den Sprung jetzt in die erste Mannschaft aus verschiedenen Gründen geschafft haben, dass deren Qualität nicht reicht. Aber das fehlt halt bei Schalke. Das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass die U19 tendenziell abgebaut hat in ihrer sportlichen Bedeutung, nicht nur innerhalb ihrer eigenen Liga, sondern eben auch für den Profikader. Und da hat Norbert Elgert schon früher darauf hingewiesen. Man hat da den Kurswechsel vor anderthalb Jahren vollzogen und zum ersten Mal quasi auch mal 16-jährige Spieler von anderen Vereinen abgeworben. Aber das kommt auch noch mit dazu und ist vielleicht auch ein Element, was jetzt einfach fehlt, dass du hast zwar junge Spieler im Aufgebot, jetzt eine Hoppe zum Beispiel im Sturm, du hast aber gesehen, dass zumindest in dieser einen Partie er den Unterschied nicht machen konnte, was auch sehr viel verlangt ist. Aber dieses Talent, was von unten immer wieder beständig nachkam, das ist den Schalkern schon auch schleichend weggebrochen, würde ich behaupten, in den letzten Jahren. Und vielleicht kommt daher auch manche Schieflage im Kader noch mal krasser zum Ausdruck, weil man es eigentlich nicht fixen konnte, dadurch, dass man dann jemand Jungen von unten gebracht hat, der auf einmal überraschend gut mitspielt bei den Profis. Für Schalke geht es jetzt weiter. Zu Hause gegen Leverkusen und dann spielt man eine Viererreihe aus vier wichtigen Spielen. In Augsburg, zu Hause gegen Freiburg, zu Hause gegen Bielefeld, in Ulm im DFB-Pokal. Das und dann ist ja auch schon Weihnachten. Ja, richtig, nach dem DFB-Pokal ist ja auch schon Weihnachten. Also gut, bis Weihnachten entscheidet sich, in welche Richtung es langfristig geht. Ob Schalke es irgendwie schafft, da unten rauszukraxeln. Aktuell steht man bei 3 Punkten. wegen drei Unentschieden, die man erzielen konnte. Damit hat man 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und 3 auf das rettende Ufer. Für Borussia Mönchengladbach geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Inter, bevor man seinerseits zum SC nach Freiburg reist. Borussia Mönchengladbach mit diesem Dreier hält den Anschluss an die oberen Tabellenplätze. Man steht bei 15 Zählern. 16 Zähler hat Union Berlin auf Platz 6, 17 Zähler hat der VfL Wolfsburg auf Platz 5 und 18 Zähler hat Borussia Dortmund auf Platz 4. Das heißt, in einer Range von 3 Punkten liegt man da noch an den internationalen Plätzen und hat ja auch noch ein paar mögliche Erfolge in der Champions League vielleicht vor sich. Und damit kommen wir zu einer Mannschaft, die jetzt schon indirekt genannt wurde, nämlich den 1. FC Union Berlin, und zu einer Mannschaft, die gerne genannt worden wäre indirekt, nämlich Eintracht Frankfurt. Die würden nämlich vielleicht auch ganz gerne diesen Anschluss nach vorne zu den internationalen Plätzen haben, aber unter anderem wegen des Spiels am Wochenende besteht er aktuell nicht so eng, zumindest wie bei Borussia Mönchengladbach, über die wir gerade gesprochen haben. Aber lasst uns mal beim Spiel beginnen. Und das war ein spannendes, ein interessantes Spiel. Mit einer überragenden Anfangsphase geht Union nach Treffern von Andrich und Kruse mit 2:0 in Führung. Es hätte nach 20 Minuten auch gut und gerne schon 3:0 stehen können. Allein Amunici hatte da noch mehrere Chancen. Aber die Eintracht hat ja auch jemanden, der gut treffen kann. Und das ist André Silva, der schießt beide Tore zum Ausgleich. Vor allem das zweite war ein Kopfball der technisch anspruchsvollen Art. Dost kann dann in der zweiten Halbzeit sogar erhöhen auf 3:2. Aber dann kommt ein Fernschuss, über den wir schon mehrfach gesprochen haben in dieser Sendung. Der 1000-Gulden-Schuss von Max Kruse. Und damit steht dann das Endergebnis von 3:3. Und die Frage stellt sich, Alice, was nimmt man aus diesem Spiel mit? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Unioner Sicht an, weil wir ja gleich noch einen Schwerpunkt auf Eintracht Frankfurt legen.
Achso, noch nicht jetzt mit meinem Rant anfangen.
Hast du schon Luft geholt, das tut mir leid.
Ja, ich habe gedacht, kommst du erstmal kurz zusammen mit dem Jonas und dann geht's los. Aber gut. Ja, aus Unioner Sicht, ich glaube, die machen da weiter, wo sie irgendwie die ganze Saison, was sie die ganze Saison schon durchgezogen haben. Ich finde, das ist sehr stark. Man kann natürlich meckern, dass man sagt, okay, die 2-0-Führung gibt man dann noch aus der Hand und legt vor allen Dingen nicht nach, weil ich glaube schon, wenn es 3-0 steht, dann kommt Frankfurt nicht mehr zurück. Aber du kannst dich natürlich auf so jemanden wie ein Kruse dann hinten raus noch verlassen, der, finde ich, auch einfach dem Spiel sehr gut tut und mit seiner Ballsicherung und auch die Verteilung, also fand sehr auffällig die Flügelwechsel, die von Kruse eingesetzt wurden und so, die immer sehr sinnvoll waren und immer sehr viel Raum geschaffen haben auch. Also all in all macht Union echt Spaß aktuell, würde ich sagen.
Ich hatte auch das Gefühl, weiß nicht, Jonas, wie du das gesehen hast, dass das so das erste Spiel war, wo man alle Qualitäten von Max Kruse im Positiven gesehen hat. Also nicht nur die Sicherheit bei Strafstößen, über die jetzt schon oft gesprochen wurde. Übrigens, wer hat es als allererstes gesagt? Peter Ahrens im Rasenfunk. Dürfte auch schon 4, 5 Jahre her sein. Da war Max Kruse nämlich noch bei Gladbach. Damals schon mal über den sehr guten Elfmeterschützen Max Kruse gesprochen. Aber eben auch die Spieleröffnung und auch dieses Anspielbarsein in gewissen Situationen. Das fand ich, hat in diesem Spiel für Max Kruse wieder so funktioniert, wie man es in seiner sehr guten Zeit bei Werder Bremen zum Beispiel gesehen hat.
Gehe ich total mit. Also genau so ist es. Es ist auch eine echte Tendenz irgendwie erkennbar. Und das war jetzt schon echt, das war schon top-notch. Der hat einfach alles. Der hat alles, was so ein Offensivspieler braucht. Auch immer noch so ein Rest Unberechenbarkeit. Also obwohl man ihn als Spieler lange kennt und eigentlich auch irgendwie so jede Bewegung gefühlt schon mal gesehen hat. Und trotzdem ist immer noch was Überraschendes dabei. Es ist einfach ein Riesengewinn und letztlich ist das, also dass es so gut aufgeht, diese Rechnung von Union, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist, da passt im Moment einfach alles als Typ ohnehin. Und es ist ein Riesengewinn für Union, also großartig, ne, schon stark und ich sehe es ganz genau so. Das war jetzt schon annähernd das komplette Paket.
Und gleichzeitig ist er ja auch nicht die einzige Rechnung, die aufgegangen ist für Union. Wenn ich mir angucke, Robin Knoche, Bestandteil einer sehr guten Innenverteidigung, auch wenn jetzt in dem Spiel 3 Gegentreffer, aber wenn man es auch mal in den größeren Kontext setzt, Awoniyi bringt eine ganz andere Art und Weise des Angreifens mit rein. Gleichzeitig sind diese Elemente des Kombinationsfußballs deutlicher zu spüren. Also ich glaube, es war vor dem 1:0, wo Andrich selbst das 2:0 war es, in der 4. Minute, wo dann der Elfmeter verursacht wird. Da ist Avonie nach einem tiefen Pass durch und Hinteregger fault ihn. Jetzt habe ich doch wieder das Falsche vorgelesen. Andrich, das war doch das 1:0. Andrich bringt die Aktion selber ins Rollen, so habe ich es mir notiert. Kruse leitet weiter mit einem Kontakt. Ingwertsen flankt mit dem ersten Kontakt. Und Andrich ist dann schon wieder in der Mitte. Trapp macht natürlich einen Torwartfehler und dadurch ist das Tor dann ursächlich entstanden. Aber dieses mit einem Kontakt spielen und auch so positioniert zu sein, dass es überhaupt geht, das hat Union Berlin in der letzten Saison schon manchmal gezeigt. Da gab es mal so Klatschpass-Kombinationen über den Flügel. Aber das ist inzwischen ein solches Element. Also da hat man sich so sehr dran gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann. Ach, Moment, hatten die früher immer den langen Ball auf Anderson? Stimmt ja, früher lief das alles ein bisschen anders bei Union. Das ist echt eine erstaunliche Transformation, so ein bisschen unbemerkt in dieser etwas komischen Saison.
Weil es halt eine Mannschaft ist, die eine feste Struktur hat, natürlich im brutalsten Rückenwind, die sich was traut, die weiß, dass sie im Moment ein gewisses Niveau immer bringt und halt auch glänzen kann. Und das ist, da kommen jetzt schon ganz viele Faktoren zusammen, die dazu führen. Es ist auf jeden Fall bis auf weiterhin die beste Geschichte im bisherigen Jahr.
Absolut. Und auf der anderen Seite haben wir die Eintracht, Anis. Bei der wir ganz, ganz viel Input auch im Forum bekommen haben unter mitmach.rasen.de zu diesem Schwerpunkt. Aber lass mal mit dem Spiel anfangen. Du hast schon angekündigt, du möchtest ranten. Ich glaube, das bezieht sich auf die Anfangsphase, denn die war so ein bisschen unerklärlich aus Frankfurter Sicht.
Ja, aber halt auch nicht zum ersten Mal. Also ich habe das früher schon häufiger mal gesagt, dass man bei Eintracht Frankfurt immer in der ersten Sekunde merkt, ob die Bock aufs Spiel haben oder nicht. Mittlerweile kannst du überhaupt das nicht mehr merken, weil die so schnell, so schlecht und überrannt werden, dass du überhaupt gar keine Zeit hast zu merken, ob sie Bock haben oder nicht, weil du es dann erst auf dem Ergebnis siehst. Das darf dir einfach nicht passieren und ich frage mich halt auch ein bisschen so, was sind denn eigentlich die Ansprüche und an die Mannschaft und was will die Mannschaft denn eigentlich erreichen, weil so geht's auf jeden Fall nicht. Und es ist ja jetzt nicht das erste Spiel, gegen Stuttgart war es ähnlich. Es ist einfach nur noch erschreckend, muss ich tatsächlich sagen, wenn man so in ein Spiel startet. Und klar, individuelle Fehler passieren. Trapp ist ein sicherer Rückhalt in der Regel, auch dem unterläuft mal was, selbst wenn die Mannschaft wie zuletzt relativ häufig einfach schlecht war. Dann steht's 1:0, okay. Oder 0-1 in dem Fall, aber dann darf halt Hinteregger auch dieser Aussetzer nicht passieren. Und ich finde, du liegst dann halt nach 5 Minuten oder 6 Minuten 0-2 zurück und das Spiel hat eigentlich noch nicht mal richtig angefangen und du denkst dir einfach, also so geht's auf jeden Fall nicht. Da fehlt mir die Unterstützung der Sechser. Also mir fehlt's einfach so an so vielem in dieser Mannschaft. Und ja, es ist dann noch ein 3-3 geworden, aber es ist nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin, in Anführungszeichen nur 3-3 zu spielen, sondern es ist ein Spiel, was Eintracht Frankfurt mit den Ansprüchen, die sie haben, gewinnen müssen. Und das kann nicht sein, dass man so startet. Also da bin ich tatsächlich, da bin ich einfach richtig fuchsig, weil ich finde, es ist ein Muster, was sich wiederholt und ich finde, mir fehlt die Entwicklung, mir fehlt da die spielerische Ausrichtung, mir fehlt da der Wille, da sind einfach zu viele Fehler, es passt einfach nicht, ist mein Eindruck. Hat jetzt weniger mit dem Spiel zu tun, aber das Spiel zeigt es dann wieder auf und klar, hast du dann das Glück, dass du diese Spiele auch 0-2 gegen Stuttgart dann noch immer wieder zu einem Unentschieden drehst, aber das ist halt vor allen Dingen in großen Teilen der individuelle Klasse von André Silva zu verdanken, der halt richtig ins Rollen kommt, aber also ich bin einfach enttäuscht. Fast, es ist ja immer schlimmer. Bist du sauer? Nee, ich bin einfach nur enttäuscht. so ist es aktuell, weil ich finde, es hat wenig mit dem Eintracht Frankfurt zu tun, was man irgendwie kennt, was Spaß gemacht hat, sondern es ist einfach, es ist eine schwierige Mannschaft. Es ist eine schwierige Mannschaftszusammenstellung. Gegen Stuttgart guckst du auf die Startelf und dann spielen auf der 6 Ilsanker und Chor. Da kannst du dann halt auch, dann weißt du halt ungefähr, was passiert. Und es ist ja okay, wenn man dann mit diesen 2 Defensiven reingeht, aber dann müssen die halt auch die Leistung bringen und das tun sie halt einfach nicht. Ilsanka ist gesetzt unter Hütter. Why? Es ist jetzt gegen Union hat Soda gespielt, der aber auch nicht sich so entfalten kann, wie er möchte. Kostic ist jetzt wieder zurück. Das heißt, dieses, was wir in der Vergangenheit hatten, wieder ein bisschen weg von den Flanken, über links, über Kostic zu kommen in seiner Abwesenheit, kommt jetzt wieder mehr dazu. Mhm. Ich finde, Kamada, also es gibt ja wohl diesen ominösen Satz, wir brauchen Kruse nicht, wir haben ja Kamada, oder was sollen wir dann mit Kamada machen? Ich bin Fraktion, ich hätte lieber Kruse, weil aus vielen kleinen Dingen, Kamada hat jetzt auch in dem Spiel wieder gute Vorlagen gemacht, er verliert aber viel zu häufig den Ball, er wählt häufig die falschen Entscheidungen, er geht immer noch mal in eins, er sieht den Spieler zu selten, also mir sind da noch, die Ansätze sind da, aber es fehlt noch an vielen. Und ja, Dost dann, also ich bin jetzt auch schon wieder viel zu tief drin, es tut mir leid.
Nee, dafür machen wir einen Schwerpunkt. Bleib drin.
Also ich finde Dost, ich bin kein Fan davon, er macht seine Tore, aber er ist halt eigentlich nicht ins Spiel integriert, was wahrscheinlich auch seine Rolle sein soll, aber es ist, ich weiß nicht, ob das mit den zwei Spitzen die beste Idee ist für Eintracht Frankfurt da vorne. Die Frage ist die Alternativen. Du hast einen Ragnar Arce, der verletzt ist, und dann war es das auch schon fast. Mhm. Also, ja, Hütter hat einfach seine 13 Spieler, mit denen spielt er gerne, und da verändert er wenig dran. Ich finde, es gibt zwei positive Aspekte. Das ist zum einen Armin Younes, der jetzt aber wegen noch seiner Covid-Erkrankung gefehlt hat, und Armin Barkok, der zurückgekommen ist, der aber auch wegen Covid fehlt, die frischen Wind gebracht haben. Und da habe ich auch nicht verstanden in den letzten Spielen, als sie im Kader standen, warum dann nicht auch mal eine Startelf-Einsatz dasteht. Weil das sind einfach Spieler, die einen offensiven Drang bringen und kreative Ideen haben. Und kreative Ideen hat diese Mannschaft in vielen Teilen nicht. Und ich bin größerer Fan von, wenn man wieder zurückkehrt zu dem Kampfspiel mit schnellem Umschaltspiel, als mit dem, was Eintracht Frankfurt aktuell spielt.
So. Womit sich ja die Frage stellt, ob man das aber so spielen kann. Also du hast ja mit allem, alles, was du sagst, das lässt sich belegen. Also zum Beispiel ist Kamada bei den Ballverlusten pro Spiel auf Platz 9 in der bundesligaweiten Tabelle aller Spieler. Erik Durm übrigens auf Platz 10, wobei der wesentlich weniger Minuten gespielt hat. Aber man hat mit Gonzalo Paciencia auch den aktuell Drittplatzierten in dieser Kategorie abgegeben an Schalke 04. Also es ist nicht alles schlecht. Aber also das ist jetzt zum Beispiel eine der Statistiken dazu. Zu Silva haben wir gesprochen. Wir haben auch schon im Rasenfunk schon häufig thematisiert, dass die Spielauslösung bei Eintracht Frankfurt also mindestens selten überraschend ist. Das Einzige, was sich da geändert hat, war ein bisschen, der Linksfokus war weg von Kostic mit dessen Verletzung, was übrigens auch in dem Spiel so war. Also war wieder eine der Partien, wo man mehr über die rechte Seite gekommen ist als über die linke, obwohl Kostic wieder auf dem Feld stand. Und aber jetzt jenseits von diesen grundsätzlichen Überlegungen gibt es ja trotzdem auch noch die Realität, dass es keine Mannschaft gibt in der Bundesliga, die so viele Punkte noch nach Rückstand erzielt hat. Also Eintracht Frankfurt lag jetzt schon 6-mal zurück. Das ist kein gutes Ergebnis. Nur Schalke und Hoffenheim, Köln und Bielefeld lagen häufiger zurück. Aber Eintracht hat es geschafft, einmal noch aus diesen Spielen zu gewinnen, 4-mal unentschieden zu spielen, und tatsächlich hat man nur einmal nach Rückstand auch verloren.
Ja, immerhin. Also wenigstens etwas Positives. Also, aber dann fragt man sich doch auch, ja, was wäre denn, wenn man mal normales Spiel machen würde? Also, ist ja wirklich nicht auszuhalten.
Ja.
Ich finde es tatsächlich schwierig. Ich gehe am Samstag, so viele Samstage oder so habe ich nicht. Dann schaue ich mir dieses Spiel an, jetzt zum Beispiel am Samstag, und habe dann parallel noch das Dortmund-Spiel, weil ich gedacht habe, hier Haaland zaubert. So, und dann gucke ich mir es an, und nach 4 Minuten denkst du schon so, aha, gut.
Konzentriert mich auf Dortmund gegen Köln.
Ja, genau, was mir auch nicht wirklich weitergeholfen hat. Und dann, also es ist, ich habe schon länger so ein bisschen, wenn ich jetzt aus Fansicht gehe, wenn ich jetzt mich als Fan nehme, dann fehlt mir schon länger so ein bisschen der Zugriff zu dieser Mannschaft, dass ich sage, ach, das ist mein Eintracht Frankfurt. Das ist klar, ich glaube, das wirst du auf ewig haben, diese Büffelherde, die du hinterher trauerst, oder diesem Spiel, wie damals gespielt wurde. Es ist nicht mehr so diese Eintracht, dieser Wille fehlt. Es ist so, bisschen pomadig vielleicht.
Ja. Auf der anderen Seite, Jonas, da würde mich auch deine Perspektive interessieren, ist ja die Frage, also natürlich trauert man diesen tollen Spielern her und auch diesem erfolgreichen Spielstil. Andererseits kann man ja aber auch sagen, ja gut, die sind halt jetzt einfach nicht da und da spielt jetzt zum Beispiel ein Kamada hinter den Spitzen. Also gibt es ja auch gute Gründe zu sagen, wir legen nicht den Wert auf aggressives Gegenpressing, weil ja die Spieler auch einfach sich verändert haben.
Also genau, ich habe halt sozusagen ich bin emotional da nicht vorbelastet und deswegen finde ich die Situation
Glück jetzt für dich.
Erstmal, ja genau, also das ist halt so, ich finde es erstmal gar nicht so schlecht alles. Also ich frage mich und das finde ich natürlich, das ist ein blöder Punkt, warum machen erfahrene Spieler, die eigentlich zum festen Inventar und zur festen Achse gehören, warum machen die jetzt doch in relativ regelmäßiger Anzahl blöde Fehler. Das ist sicherlich das musst du mit Sorge betrachten. Ansonsten finde ich, ist das immer noch, und Max, genau das ist den Punkt sehe ich auch so, es ist eine Mannschaft, also eine Mannschaft, die sich immer noch aufschwingen kann und die oft einfach Rückstände wegnimmt und viel mit kämpferischen Elementen nochmal rauspresst. Was weiß ich, ich habe das Stuttgart-Spiel im Hinterkopf, das dem Ganzen ja nicht unähnlich ist. Es ist eine Mannschaft, die immer noch eine totale Wucht entwickeln kann mit Silva, mit Dost. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und am Ende ist es natürlich, wenn man jetzt so es ist halt alles viel zu unentschieden im Ergebnis. Das ist sicherlich ein bisschen blöd und und es ist natürlich auch so ein Muster, dass sie ganz gerne einfach gerade die Anfangsphasen auch verkacken. Das ist natürlich auch etwas, was man abstellen muss. Aber ich finde eigentlich schon, dass die Mannschaft halt auch immer noch ich sehe das Potenzial. Und das Potenzial finde ich eigentlich immer noch echt gut. Ich habe sozusagen jetzt nicht diese emotionalen Issues mit der Büffelherde, der ich hinterher traure und bin eigentlich deswegen schon immer noch positiv, eigentlich total positiv gestimmt, was Eintracht Frankfurt angeht, die halt jetzt natürlich auch personell und Covid-mäßig oder verletzungsmäßig ist halt auch ein Auf und Ab, gilt es jetzt gerade sich so ein bisschen durchzublöffen und so ein bisschen über die Wochen zu kommen. Ich finde es total vorstellbar, dass Eintracht Frankfurt noch eine richtig gute Rückrunde spielt und das noch eine echt gute Saison wird. Da mache ich mir irgendwie, also das sehe ich eigentlich relativ deutlich vor mir, dass das noch so kommen kann und bin deswegen ja nicht ganz so pessimistisch gestimmt.
Deine Ruhe an einem Spieltag in meinem Gehörgang, bitte.
Vielleicht ist es ja auch der Referenzrahmen. Also es ist ja logisch, dass Fans eher von dem oberen Ende des Leistungsspektrums gucken und eben sagen, wenn ihr einfach mal, also einfach in Anführungszeichen, so spielen würdet, wie wenn ihr zurückliegt, dann sähe das viel, viel besser aus. Und andere Beobachter können halt eher so Dinge einpreisen, wie eben die Transformation dieser Mannschaft eben zu einem neuen Fußballspielstil, dann auch der Kontext der Liga. Im Kontext der Liga ist es nicht überragend, was die Eintracht spielt, aber es ist weit über Durchschnitt, was eben einfach die Solidität angeht, also eben dieses, dass man in Summe sind die Spiele trotz aller Phasen ja dann doch immer auf einem relativ stabilen Niveau. Es ist halt nicht das obere Leistungsniveau, was du logischerweise gerne hättest, Alice. Es ist aber auch definitiv nicht das untere Niveau, was viele andere Mannschaften zeigen. Also natürlich mit einzelnen Ausschlägen nach unten, das gebe ich
klar. Schlimmer geht's immer. Also, und im Endeffekt ist es natürlich so, dass man dann in vielen Spielen einfach noch den Punkt holt. Das sehe ich schon. Aber es fehlt, also mir fehlt es einfach ein bisschen auch an der Entwicklung. Und die Frage auch, was will Eintracht Frankfurt denn eigentlich? Weil wenn man oben sich jetzt mal langsam zumindest in den Europa League Plätzen etablieren will, dann muss da einfach ein bisschen, ich drück's jetzt hart auf, eine Abgewichstheit mit rein. Da muss man dann stabiler stehen und da muss dann eben auch, wie Jonas sagt, den erfahrenen Spielern dürfen dann diese Fehler nicht unterlaufen und dann musst du halt auch mal ein Spiel einfach solide 3-0 weggewinnen. Und da sind es halt Spiele wie gegen Union Berlin, wo dir das nicht passieren darf. Mhm. Und zudem sind es dann auch so Spiele wie, finde ich, gegen die Bayern. Ich meine, wir haben jetzt viel darüber geredet, aber auch da würde ich mir mal einen Auftritt wie der VfB Stuttgart wünschen. Anstatt sich defensiv reinzustellen und dann trotzdem 5 Dinger zu kassieren.
Na gut, das hat ja auch schon auch Tradition unter Adi Hütter.
Genau, es hat Tradition, ja. Aber es ist halt einfach saunervig. Also ich habe kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, wenn man wenn die Eintracht gegen die Bayern verliert. Ich finde nur die Art und Weise, wie. Weil dann kannst du auch gleich sagen, na gut, komm hier, wir brauchen das Spiel gar nicht, wir lassen es gleich bei 3-0 grüner Tisch. Weil so macht es halt einfach, es macht nicht so viel Spaß. Und ich finde es schön, dass Jonas Potenzial sieht und ich glaube, es ist auch da. Ich finde, der Kader gibt's nur noch zu Teilen her. Aber mir fehlt das halt auch auf Platz zu sehen, so langsam.
Die Vision.
Ja.
Ich habe extra Adi Hütter genannt, nicht nur, weil es sich angeboten hat mit der Bayern-Bilanz, sondern weil das ja auch ein Thema ist in Fankreisen. Aber da möchte ich jetzt mal deutlich unterscheiden zwischen quasi den neutralen Beobachterinnen und Beobachtern und eben den Fankreisen, wo ich aber schon länger lese, dass Adi Hütter sehr kritisch betrachtet wird, auch in der Art und Weise, wie er sich manchmal nach Spielen, die aus Fansicht sehr unzufriedenstellend gelaufen sind, öffentlich gibt, also das, was wir vorhin angesprochen haben, zum Beispiel bei den Bayern, dass man auch sehr selbstkritisch ist oder auch bei RB Leipzig nach schlechten Leistungen, die trotzdem in Punkte gemünzt haben. Ich habe das Gefühl, ein bisschen anders wird es zumindest wahrgenommen in Teilen der Eintracht Frankfurter Fanszene. Wie würdest du denn die Rolle von Adi Hütter bei dieser Gesamtgemengelage einschätzen?
Also ich glaube schon, dass er sich natürlich angreifbar macht mit manchen Aussagen, wie wenn er jetzt nach diesem Spiel sagt, Kompliment an meine Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist.
Ja. Hat er ja auch nicht Unrecht.
So klar.
Er hätte halt noch sagen müssen, Arschtritt dafür, dass wir zurückkommen mussten, aber also.
Ja, aber also ich finde halt, wenn es das erste Mal passiert, okay, dann kannst du sagen, Kompliment an meine Mannschaft, wenn es aber nicht das erste Mal passiert, dann kannst du das auch weglassen, sondern dann musst du halt einfach mal sagen, was Sache ist. Er redet halt nicht so richtig Tacheles. Und ich glaube,
extern
was
zumindest, also so, dass wir es nicht
genau, Entschuldigung. Ja, also das, was in der Öffentlichkeit, was er in der Öffentlichkeit sagt. Ich glaube, womit er sich natürlich angreifbar macht, ist, was ich vorhin schon angedeutet habe, sind dieser Mannschaftspool, aus dem er seine erste Startelf zieht, was halt nur 11 bis 13 Spieler sind, wo eben diese Veränderung oder dieser Mut auch fehlt bei der Aufstellung, wie eben gegen Stuttgart einen Barkok oder einen Yunus zu bringen, um ein bisschen auch ja zu zeigen, wir sind Eintracht Frankfurt und wir wollen hier gewinnen. Und ich glaube, dass das jetzt nicht, der wird jetzt nicht angezählt oder sowas, aber man ist halt einfach ein bisschen unzufrieden. Und wenn man unzufrieden ist, dann ist natürlich der Trainer der Erste, der, wenn er sich mit ein paar Punkten angreifbar macht, der dann eben auch dafür kritisiert wird. Aber im Endeffekt, ja, es sind natürlich auch so Sachen, so wie man es mitbekommen hat, wollte Hütte auch Kruse haben, glaube ich. Also da ist halt die Frage auch so ein bisschen, ist der Kader so gewählt, wie er eigentlich spielen lassen will, oder ist der Kader halt so gewählt, wie die Führungsriege es gerne hätte? Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt eine große Trainerdiskussion jetzt hier aufmachen, weil wir haben mit Hütter viel erreicht und Eintracht Frankfurt steht da, wo sie stehen, auch dank Adi Hütter. Mhm. Ich glaube, jetzt ist halt die Frage, man ist so ein bisschen in dieser Transition, was passiert jetzt? Und da muss Adi Hütter halt jetzt irgendwann mal, ja, klare Kante oder ein Zeichen setzen, in welche Richtung das denn eigentlich mit ihm gehen soll und ob er dazu auch in der Lage ist, das als Trainer auch umzusetzen.
Was ja passieren wird, ist unter anderem, dass David Abraham im Winter Eintracht Frankfurt verlassen wird. Und zusammengenommen mit den Fehlern, die wir schon festgehalten haben, wo ich schon häufiger bei, ehrlich gesagt, allen Innenverteidigern schon mal Szenen im Kopf habe in der Rückschau, wo ich sagen würde, ha, vielleicht ist auch der ein oder andere über seinen Zenit langsam so ein bisschen hinweg, so wie eine solche Diagnose manchmal tut, stellt das ja dann den Kader an der Stelle auch nochmal auf den Prüfstand. Ist das vielleicht neben den Dingen, die wir thematisiert haben, wie eben fehlende Kreativität, eigentlich das Hauptproblem von Eintracht Frankfurt, dass die Qualität in der letzten Kette aktuell nicht da ist und es da ja auch noch einen Abgang geben wird, der kompensiert werden muss?
Ja, also ich glaube, du hast natürlich mit Hinteregger, Abraham und Hasebe drei erfahrene Spieler oder vor allen Dingen Abraham und Hasebe, die da einsetzbar sind, aber du hast natürlich auch viele junge Spieler, die wie eben einen Dicker, der in der Dreierkette auf halb links spielt oder einen Touré oder einen Tuta, die natürlich alle noch sehr jung sind und sich alle noch entwickeln müssen und aber auch viele Fehler machen, was dann auch wieder dazugehört und vielleicht bei solchen Spielern auch verzeihlicher ist, als wenn es ein Abraham ist, der diesen Fehler macht. Der Abgang von Abraham wird Eintracht Frankfurt schwer treffen. Der Vorteil ist, man kann sich theoretisch darauf vorbereiten und nach einer Alternative noch schauen. Aber gerade jetzt in dieser Saison fand ich, war er relativ stabil und spielt gut und ist halt aber auch einfach nochmal, ja, auch der Kapitän. So, und der wird halt fehlen. Und ich glaube, du hast im Nachwuchs hast du genug, wie du es zusammenstellen kannst, aber du brauchst noch einen weiteren starken Mann, weil ich finde, Hasebe hat auch zuletzt nicht mehr die Ruhe und Stabilität ausgestrahlt, die er zuletzt ausgestrahlt oder die er in den Jahren zuvor ausgestrahlt hat, wo du immer gesagt hast, naja gut, hinten steht immer noch der Hasebe, der wird es schon lösen. Und da muss man sich jetzt was überlegen und das ist natürlich die entscheidende Kette für Eintracht Frankfurt. Also es ist eine tragende Position und wenn man da jemanden findet, der auch wieder Stabilität mit reinbringt, wäre schon dem Ganzen viel geholfen.
Vor allem, weil ja auch die Aufgabenstellung, finde ich, ist ein Innenverteidiger ja eine komplexere bei Eintracht Frankfurt als bei vielen anderen Mannschaften. Also dadurch, dass man immer in der Dreierreihe spielt und aber mit eingeplant ist, dass eben die äußeren beiden Spieler der Dreierreihe sich auch offensiv mit einschalten. Also Abraham am gegnerischen Strafraum zu finden, ist nicht verwunderlich, bei Hinteregger noch viel weniger. Aber das verlangt nicht nur von möglichen Stellvertretern, dass sie eben so eine offensive Fähigkeit auch mitbringen, weil wir ja schon gehört haben, ansonsten mangelt es manchmal an Ideen im Spiel nach vorne, sondern es entblößt ja auch oft eine relativ, also nicht mit vielen Personen agierende Restverteidigung. Das bekommt Eintracht Frankfurt immer noch meistens ganz gut verteidigt. Also man hat immer noch erst ein Tor nach Konter gefangen in dieser Saison. Ich könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, dass auch dieses ständige Hin- und Herflitzen, was ja auch einfach Kraft kostet, auch ein Erklärungsansatz für manchen Fehler sein könnte, der da passiert. Müsste man da nicht vielleicht auch konservativer umstellen, also mit einer klassischen Viererkette, auch wenn du dann drauf verzichtest, was sehr wehtut, dass Hinteregger halt dann mal Innenverteidiger spielt und nur bei Ecken vorne zu finden ist in der Offensive. Aber damit könntest du das ja vielleicht auch ein bisschen adressieren, dass du sagst, wir bewegen uns ein bisschen weg von dieser Fünferkette oder Dreierreihe, die zwar auch sehr häufig sehr gut funktioniert, die aber auch auf der anderen Seite auch ausrechenbar ist. Es stellt zwar immer noch Gegner vor Probleme, aber nicht mehr vor so große Probleme wie noch vor einem Jahr, wo es eben was völlig Neues war, wenn auf einmal Hinteregger im linken Halbraum erscheint. Also da erschreckt sich ja inzwischen kein Bundesligist mehr.
Ja, obwohl ich da eher so ein bisschen dann auf meine Lieblingsposition, die Sechser, wieder gehe, wo dann die Frage ist, ob da die defensive Stabilität fehlt von der Position her bei dieser Formation. Und ich sag's ehrlich, ich brauche einen Abraham vorne nicht unbedingt. Das hilft jetzt dem Spiel, finde ich, nicht so viel weiter, wenn man da jemanden hat, der das ein bisschen besser lösen kann vorne. Glaube ich, wäre das schon nicht so schlecht. Viererkette hat die Eintracht ja auch schon probiert. Also ich finde das System, so wie es ist, eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist halt nur, wie löst du es dann auf den Positionen davor auf, dass du dann, ein Ilsanker macht mir halt einfach zu viele Fehler in so einem Ding. Und der ist ja aber eigentlich spielt genau deswegen, weil er defensiv abräumen soll. Deswegen ist er unter Hütter gesetzt. Dann darf er aber halt, muss er halt auch genau das machen. Sonst geht das System halt nicht auf.
Das war in dem Spiel durchaus auch wieder fragwürdig, ehrlich gesagt.
Ja. Ist aber schon länger fragwürdig. Also. Und da fehlt dann auch, finde ich, der letzte Schritt und so. Also das sind so Sachen, da sehe ich eher an, würde ich eher an anderen Mannschaftsteilen ansetzen.
Ja, ich meine, das Problem ist, man muss ja und man musste ja auch mit den Mitteln agieren, die man zur Verfügung hatte. Also ich weiß noch, ich war im Mai bei Sky 90 mit Freddy Bobic und da hat er damals schon angekündigt, das war ja, als die Bundesliga gerade wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen hatte, hat er angekündigt, wir planen mit dem Kader in die nächste Saison zu gehen, den wir aktuell zur Verfügung haben, weil der Transfermarkt nicht so gut zu berechnen ist. Und das hörte sich erstmal wie eine gute Nachricht an, weil er damit verklausuliert gesagt hat, Kostic soll bleiben. Und dann, man dachte sich, nicht schlecht. Auf der anderen Seite hat man ja jetzt aber auch genau diese Situation, dass eben zum Beispiel diesen spielstarken Sechser, den wirst du dir ja jetzt auch nicht schnitzen können bei Eintracht Frankfurt. Also man muss ja auch unter den gegebenen Umständen agieren, die ja auch, wo man natürlich fragen kann, hätte es da nicht eine andere Analyse geben sollen oder vielleicht auch andere Transferbemühungen, wo man aber auch sagen kann, naja, es war halt einfach ein besonderer Sommer für alle. Im Grunde kann man auch sehr froh und zufrieden damit sein, dass Eintracht Frankfurt mit der bestehenden Stärke über den Sommer gekommen ist. Und jetzt muss man halt mit dem agieren, was man hat. Und dann fehlen aber halt auf manchen Kaderpositionen vielleicht auch Spieler, die man sonst vielleicht, wissen wir natürlich nicht, aber die man sonst vielleicht auch holen hätte können im Sommer.
Ja, ist mir ein bisschen zu...
zu freundlich.
Ja, also... Weil da musst du halt einfach reagieren. Also ich meine, andere Mannschaften haben ja auch verpflichtet. Das ist ja jetzt nicht so, du hast ja dann auch noch, also klar, du hast jetzt noch einen Barkok in der Hinterhand, der auch dort die Position spielen kann. Ein So kommt jetzt wieder, ist aber auch weiterhin noch, glaube ich, weit entfernt von dem, was er eigentlich leisten kann. Und Rode war jetzt in dem Spiel auch noch nicht fit genug, um 90 Minuten durchzuspielen, der ja diesen Part auch ein bisschen mitmachen kann, aber... Ja, ich finde trotzdem, klar, das kann man immer sagen, ja, du musst jetzt mit dem arbeiten, was du hast, aber man hätte ja auch vorher sich drum kümmern können, dass noch ein bisschen was anderes da ist. Also, und ich finde, was die Eintracht jahrelang gut gemacht hat auf dem Transfermarkt, waren eben diese Laien von Top-Spielern, die, oder von Top-Vereinen, von jungen Spielern, die bei Real oder sonst ähnliches keine Spielpraxis bekommen haben. Und das zum Beispiel, finde ich, fehlte im Sommer. Also, wenn ich mir jetzt angucke, jetzt als Beispiel ist natürlich auch ein bisschen andere, aber ein Renier beim BVB kommt überhaupt nicht zum Zug, der von Real ausgeliehen ist. Mhm. Das wäre jetzt auch so, wären jetzt so Modelle, die man in so einer Krise, wo man sich nicht weiß, wie viel Geld hat man zur Verfügung oder wie viel muss man in der Hinterhand halten, finde ich, ist das eigentlich eine gute Option. Es hat bei Eintracht Frankfurt auch sehr häufig sehr gut funktioniert. Ich erinnere an Vallejo als Innenverteidiger oder sowas.
Klar, für ein Jahr. Aber ich bin immer noch eigentlich dabei, dass ich das... natürlich ist es so, dass es im Mittelfeld, jetzt mal rein Spiel, also es ist im Mittelfeld keine Idealbesetzung. Unter der Prämisse, dass diese Mannschaft darf eigentlich in der Besetzung keine blöden Fehler machen. Und sozusagen im Spiel nach vorne ist es sicherlich so, dass Eintracht Frankfurt auf den beiden Sechserpositionen jetzt nicht so wahnsinnig spielstark besetzt ist und natürlich Rode in Anführungszeichen eigentlich spielen muss. Jetzt hat er, was war er, ich war da 2 oder 3 Wochen raus, glaube ich, ne?
Spiele war er raus.
Zwei Spiele. Das merkst du dann natürlich sofort und eigentlich muss der spielen, wenn du das Spiel nach vorne gestalten willst. Aber es ist halt auch, es ist wahnsinnig schwer, das zu besetzen und da die richtigen Leute zu finden. Und ich finde schon auch, dass du musst ja auch mal sozusagen das Potenzial sehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Transfermodalitäten bei Silva sind, aber rein theoretisch machst du ja da da baut sich doch gerade der nächste, sagen wir mal 30, vielleicht 40 Millionen Transfer auf, den du irgendwann mal realisieren kannst.
Gleiches gilt ja dann auch für Kamada, deswegen haben sie ihn ja gelassen. Also
genau. Gesagt,
er bleibt, damit man damit dann Transfererlöse in Marktwert
steigt. Und ich meine, das ist ja nach wie vor der Weg, den Frankfurt gehen muss. Also anders wird es schwierig. Also anders ist es halt sehr, sehr mühsam. Und dementsprechend sind sie, glaube ich, da schon weiterhin auf dem richtigen Weg. Es ist im Ergebnis eine gewisse Grundstabilität da. Und vielleicht nochmal meinem Gedanken von vorhin folgend. Nur mal angenommen, du findest die entscheidenden kleinen Schräubchen, an denen du drehen musst, um die Fehler abzustellen, dann kann das auch noch eine wunderbare Rückrunde werden.
Du, ich nehme das gerne, sage ich dir. Ich sage ja nur, also in dem Fall sage ich halt auch noch Namen wie Ilsanka, Durm und Chor.
Ja, stimmt natürlich. Auf der anderen Seite war das, ehrlich gesagt, das Spiel von Eintracht Frankfurt unter der Büffelherde für den neutralen Zuschauer auch nicht so gut anzugucken. Also,
hey, natürlich nicht. Das ist jetzt einfach nur, das ist jetzt der romantische Ansatz gewesen. Dass,
Ich meine, wie oft da das 1-0 nach Ecke gefallen ist zum Beispiel. Also,
ja. Ja. Ich sag's in jedem Rasenfunk einfach nur, dass ich Haller vermisse.
Ja, seine Art. Wer nicht, also wer nicht. Vor allem, dass der halt zu West Ham wechselt, ist halt einfach im Gesamtkontext der Bundesliga.
Das ist eine Farce.
Ja, ja, genau. Aber so ist es. Das ist
eine Farce. Ja.
Und das ist halt einfach dieser, und das ist halt das, was mir dann Dost zu wenig irgendwie, ja, so. Also Silva ist ein unfassbar geiler Fußballer und damit hat die Eintracht einen unfassbar guten Deal gemacht. Und ansonsten, sage ich mal so, fehlen mir so ein bisschen so die richtig geilen Kicker. Und das ist jetzt vielleicht sehr hart ausgedrückt und die gibt's natürlich auch. Ich habe am Samstag bei Twitter so eine lustige Umfrage gestartet, weil es mich interessiert hat. Wenn man 3 Spieler aus dem aktuellen Kader von Eintracht Frankfurt behalten dürfte, welche wären's denn?
Und?
Und der Großteil sagt, also Kostic und Silva sind gesetzt, würde ich sagen. Und dann sind so ein bisschen zwischen Kamada und Hinteregger, Rode und Barkok.
Und keiner Trapp, sag mal.
Achso, ja, und Trapp fiel auch okay, noch. Ja, aber Trapp auch, aber ich bin jetzt mal auf die Feldspieler gegangen. Und das finde ich ist ja schon ganz interessant, weil Hinteregger ist da natürlich auch eher so unter dem Last. Viele sagen auch noch ein Dicker, weil das natürlich ein Spieler ist, der sich entwickeln kann oder sich eh schon entwickelt und der natürlich auch einer von diesen ist, der den Marktwert steigern kann und irgendwann gut weiterverkauft werden oder gewinnbringend weiterverkauft werden kann. Und so, aber finde ich ja schon ganz interessant, einfach so zu betrachten, wer sich da so im Fanherz auch etabliert hat. Und Kostic ist jetzt nach langer Zeit wieder da. Da muss man jetzt abwarten, wie der jetzt wieder einschlägt. Wie sehr, aber auch ich hoffe, dass es geholfen hat, in Anführungszeichen, dass er weg war, dass sich die Mannschaft so ein bisschen weg von dieser, wir spielen nur über links und warten auf eine gute Flanke oder eine gute individuelle Aktion von Kostic konzentriert. Das könnte ein Aspekt sein. Es ist nicht so negativ, wie ich es jetzt gemacht habe, das gebe ich zu. Es ist nur einfach ein bisschen frustrierend, glaube ich, entwicklungstechnischen Gründen.
Das kann man ja auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde, da gibt es so einen Symbolspieler, mit dem ich jetzt nur als Symbol mit dem Finger auf ihn zeigen möchte. Ja, Bas Dost, der kam letztes Jahr und man dachte sich, ja, das ist genau das, was man braucht. Jemand, der ein Wandspieler ist, der einen Ball abschirmen kann, der Kopfballduelle gewinnt. Ein Haller 2.0 halt in den Sphären, in denen du dir einen Haller 2.0 leisten kannst. Und dann also kam der. Und dann kam er und hatte ungefähr den Fitnesszustand von mir. Wobei ich ihm damit jetzt gerade sehr nahe getreten bin. Ich hoffe, er hört das nicht. Und man dachte sich, na gut, portugiesische Liga, der muss halt jetzt sich wieder ans Bundesliga-Niveau herantrainieren. Und das schien er auch gemacht zu haben in einigen Spielen. Es gab dann durchaus einige gute Partien von Dost. Das war aber auch die gesamte Rückrunde über so, buh, und dann kam ja auch Corona und dann hat der Silva die Tore geschossen, da war es dann auch nicht mehr so wichtig. Ansonsten, glaube ich, hätten wir über die Personalie Dost außerhalb von Eintracht Frankfurter Fankreisen noch häufiger gesprochen nach der Corona-Unterbrechung. Und jetzt ist für mich Bas Dost in der aktuellen Saison das perfekte Beispiel für Eintracht Frankfurt. Er hatte den kompletten Sommer Zeit zu trainieren und man dachte, jetzt kommt ein richtig guter Ergänzungsspieler, der und Silva, das ist eine gute Kombination, dahinter Kamada, da könnte jetzt etwas gehen. Es wird nicht aussehen wie die Büffelherde, aber es könnte einen ähnlichen Effekt haben auf Eintracht Frankfurt. Und jetzt spielt Bas Dost in diesem Spiel gegen Union Berlin wieder besser, aber mal so, mal so. Und man denkt sich doch eigentlich immer, du siehst, Bas Dost steht in der Statusstellung und es macht nichts mit dir, weil du dir denkst, na, das muss ich mir jetzt erstmal angucken, welchen Bas Dost ich hier jetzt sehe. Und so ist es ja mit Eintracht Frankfurt im Gesamten auch.
Ja, macht nichts mit dir.
Ja, okay, jetzt habe ich mich ja fast schon in Rage geredet. Für Eintracht Frankfurt.
Gut, wenn's andere machen.
Ja, das Interessante für Eintracht Frankfurt ist, dass es jetzt in den nächsten Partien bis zu Weihnachten geht es ausschließlich gegen Mannschaften, die aktuell in der Tabelle vor der Eintracht stehen. Man spielt gegen Borussia Dortmund, jetzt das nächste Heimspiel. Man spielt in Wolfsburg, dann spielt man zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, dann in Augsburg. Das ist dann vielleicht noch der Gegner, der zwar aktuell vor der Eintracht steht, aber nur wegen der um minus ein Tor geschossenen besseren Tordifferenz. Und dann spielt man auch noch im DFB-Pokal auswärts bei Leverkusen. Das ist ein knackiges Programm. Wenn man es allerdings auch schafft, in diesen Spielen nicht zu verlieren, was ja bisher so die Kernkompetenz der Eintracht ist, dann könnte es auch sein, dass man sich in eine ganz gute Position für die Rückrunde begibt und dann könnte vielleicht das eintreten, was Jonas und ich haben es ja jetzt immer schon wieder so suggeriert. Das Potenzial ist da. Konstantin Eckner hat ein YouTube-Video rausgebracht am Samstag, glaube ich, wo er das auch gesagt hat, wo er auch gesagt hat, sie spielen noch nicht an ihrem oberen Leistungsmaximum, aber das ist ein gutes Zeichen, weil sie verlieren ja so auch schon nicht. Also vielleicht wird es ja dann kommen, Alice.
Ja, es wäre einfach schön, wenn man auch mal wieder gewinnen würde. Also.
Wir drücken ganz herzlich die Daumen. Und vielen Dank an dieser Stelle an Ehrenmund und an Kloko, die zusammen mit vielen anderen im Forum wirklich tollen Input für dieses Segment geliefert haben. Wie immer konnten wir nicht alle Punkte ansprechen, aber ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt auch erwähnt. Und um das der Vollständigkeit halber noch zu sagen, für Union Berlin geht es jetzt dann auch interessant weiter. Union ja aktuell Tabellensechster mit 16 Punkten nach 9 Spielen. Man spielt jetzt dann das Derby bei Hertha, wird dort antreten. Und dann gucken wir doch mal, was wir für eine Gesamtbilanz dann ziehen werden für die Unioner nach dieser Saison. Das lässt sich ja aktuell alles sehr gut an. Damit haben wir noch drei Partien, über die wir gerne sprechen wollen. Und nämlich zum einen die Partie vom ersten FSV Mainz 05, für die jeder Punkt zählt. Und dementsprechend war das 1:1 gegen die TSG ein gutes Ergebnis. Aber irgendwie war auch mehr drin, nachdem Quaison die Mainzer in der 33. Minute in Führung gebracht hatte. Bebou glich dann für Hoffenheim fast eine halbe Stunde später aus. Aber auch eine Viertelstunde Überzahl nach einem Platzverweis für Hoffenheim reichte nicht für ein weiteres Tor für die Mainzer. Jonas, du hast auch dieses Spiel kommentiert.
Hardworking man.
Absolut, absolut. Wir haben schon gehört, allein die Rückreise wäre ein Sonderspecial Rasenfunk wert gewesen. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns darüber sprechen. Hat Mainz 05 deiner Meinung nach da was liegen lassen gegen Hoffenheim?
Ja, nein. Also das 1:1 trifft's. Das kommt schon hin. Sie haben was liegen lassen, ja, aber dafür hätten sie in der zweiten Hälfte besser spielen müssen. Also ich finde, es gibt erstmal das große Bild bei Mainz 05 jetzt deutlich positiver als noch vor 4-5 Wochen. Es ist wieder eine Stabilität da und es ist auch wieder so eine Haltung in dieser Mannschaft und auch wieder stellenweise sogar Freude am Fußball. Es gibt wieder, sag mal, auf einigen individuellen Positionen haben sich echt ein paar Spieler auch wieder gefangen. Kurzum, das ist eine Mannschaft und ich finde, die haben sich jetzt sozusagen wieder in einen Zustand versetzt, in den sie, also wirklich, also die, es gibt berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass sich Mainz da unten rausspielt und rauskämpft. Ja, natürlich haben sie, hätte das jetzt sozusagen eigentlich der erste Heimdreier dann werden sollen, aber dafür waren sie dann auch nicht gut genug. Also speziell im zweiten Durchgang. Und damit sind wir bei Hoffenheim, wobei lassen Sie erstmal nochmal vielleicht ganz kurz bei Mainz bleiben. Es ist halt so, dass, wie soll ich sagen, in der zweiten Hälfte war aus meiner Sicht der Fehler, dass sie haben es eigentlich nicht mehr geschafft, wirklich Hoffenheim unter Druck zu setzen. Erst nach dem Platzverweis, erst in Überzahl und erst als es in die letzten 10 Minuten. Platzverweis vielleicht noch ganz kurz. Da vertrete ich sozusagen eine Mindermeinung, was die Berechtigung dieses Platzverweises angeht. Vertrete ich auch heute noch, würde es aber im Nachhinein anders formulieren. Also ich glaube, zum Schluss ist es eine. Ich habe gestern gesagt, dass ich es nicht verstehe, wie die rote Karte zustande kommt. Ich würde mich auf eine harte Entscheidung würde ich mich runterhandeln lassen. Bin aber eigentlich immer noch der Meinung, dass ich so den ganz klaren Platzverweis, den sehe ich immer noch nicht. Und erst zu zehnt hat Mainz dann angefangen, also wirklich auch noch mal ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Ich finde aber auch, dass jetzt vielleicht das Konstrukt so stabil ist, dass Jan-Moritz Lichte vielleicht auch, ich sag mal, die in Anführungszeichen noch etwas besseren Fußballer noch integrieren kann bei den kommenden Spielen. Ich denke da an Aaron Martin, was ich eine total tragische Entwicklung der letzten Monate fand, dass der gar keine Rolle mehr gespielt hat, weil das ist auf der linken Seite also eigentlich schon der mit Abstand begabteste bei Mainz 05, toller Fußballer. Und Kevin Stöger ist auch so ein Punkt, wo man sich fragen kann, warum hat denn der bislang noch keine Rolle gespielt, weil der müsste doch da eigentlich in dieser Mannschaft echt seine Berechtigung haben. Und wenn es nur die Standards sind, aber da gab es natürlich gestern auch schon ein paar positive Ansätze von den beiden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Mainz jetzt sich jetzt so Stück für Stück einfach auf allen Ebenen in dieser Mannschaft weiter stabilisiert und verbessert. Und deswegen der Grundtrend stimmt. Bis jetzt 3 Spiele immerhin ungeschlagen. Und dann darf man ja nicht vergessen, es war immer noch Hoffenheim da auf der anderen Seite, ne? Also in ja auch einer jetzt wieder sehr guten personellen Besetzung.
Kurz zur roten Karte für diejenigen, die das Spiel nicht sehen konnten. Es war in der 80. Minute, da begab es sich, dass Dennis Geiger Onisivo hinterher rannte und ihn ohne Chance den Ball zu spielen in die Hacken getreten hat. Ein taktisches Foul, das eben auch aber wegen der Entfernung zum Ball mit Rot geahndet werden kann, auch wenn es kein harter Tritt war. Also Gehfehler war danach die Formulierung, die viele Hoffenheimer
Supervokabel,
verwendet haben. Wir haben viel gelernt, die 1000 Gulden, der 1000 Gulden Schuss und der Gehfehler, wobei ich da ein bisschen die Täter-Opfer-Umkehr oder Mathe-Täter-Opfer-Umkehr, muss es ja im Mainz-Segment immer heißen, dann doch bemängeln würde an der Stelle. Aber so ist quasi diese rote Karte entstanden. Alice, wie hast du denn die Partie gesehen? Vielleicht, wenn wir da mal aus Hoffenheimer Sicht sprechen. Also Mainz 05 hat ja sehr gut begonnen. Dann hat Hoffenheim umgestellt in der zweiten Halbzeit. Und ab dann kippte das Spiel so ein bisschen. Also Sko kam rein für Grilic. Damit Sko wurde dann aber nach vorne gezogen. Kramaric eher auf die Zehnerposition. Ich hatte das Gefühl, dass das so wesentlich der Hebel dafür war, dass Mainz 05 ja auch nicht mehr so wirklich viele Umschaltsituationen generieren konnte, weil der Ball sehr schnell wieder bei Hoffenheim war oder Mainz langgeschlagen hat und dann aber weniger Spieler als noch in der ersten Halbzeit überhaupt da waren, um so einen Ball zu verarbeiten.
Also erstmal dachte ich, wir kommen ohne Wortspiel durch diesen Rasenfunk, aber nein. Schlechtes Wortspiel in dem Fall.
Ich habe mir vorhin extra die Hütter-Gaudi kniffen.
Und ich den Rasenfunk. Ja, aber gut. Ja,
jetzt kommt alles raus. Weißt du, was wir zurückgehalten haben?
Das ist wie ja, ich merke das schon. Boah, braucht ihr noch 3 Minuten, oder?
Nee, bitte, meins.
Gut. Also ich sehe es so, wie du es auch angesprochen hast, dass die Umstellung, die am Ende dann schon die effektive war und die sich ausgezahlt hat. Ich habe kurz gedacht, dass es nicht effektiv ist, dass es so dieses klassische, wir rennen jetzt hier dem 0-1 an die ganze Zeit und schaffen es nicht, aber am Ende haben sie es dann halt doch so druckvoll gespielt, dass Mainz dann einfach diese eine Schwäche ausgenutzt wurde. Ich fand, Mainz hat es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und hat halt sehr tief verteidigt und da fehlte Hoffenheim so ein bisschen der Raum, um das Spiel zu entfalten. Und das hat dann eben durch diese Umstellung schon besser geklappt. Und dann ist Mainz natürlich schon einfach auch noch ein bisschen darauf gegangen, erstmal so zu verteidigen. Und die Angriffe haben dann nicht für die nötige Entlastung gesorgt oder konnten dann nicht lang genug die Hoffenheimer irgendwie beschäftigen in der Hoffenheimer Hälfte. Ich fand, Mainz hat es dann wieder nach dem Platzverweis wieder sehr gut gemacht und wieder dann schon noch ein bisschen gedrückt und hätten auch die Chance zum 2-1 gehabt. Am Ende würde ich sagen, ist das ein gerechtes Unentschieden, was Mainz, glaube ich, Mut geben sollte.
Bei denen ja auch Öztunali neben Mateta, finde ich, eine ganz gute Partie gemacht hat. Und wenn wir auf die nächsten Gegner gucken, weil du das vorhin schon so ein bisschen anmoderiert hast, Jonas, da geht's ja jetzt für Mainz 05 richtig zur Sache. Man spielt auf der Alm in Bielefeld, man spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln und man spielt bei Hertha BSC, die zumindest qua Tabellenrang aktuell auch noch in ähnlichen Regionen liegen. Aber natürlich vor allem Bielefeld und Köln direkte Konkurrenten. Der eine liegt einen Punkt vor den Mainzern, das ist der FC. Der andere liegt einen Punkt hinter den Mainzern, das ist Bielefeld. Da hilft es natürlich, wenn du jetzt sagen kannst, okay, stabil sind wir jetzt erstmal und es würde ja im ersten Schritt reichen, diese Spiele nicht zu verlieren.
Es würde im ersten Schritt reichen. Natürlich wirst du bis zum Schluss, was sind 6 Spiele zum Auftakt, das wirst du mitschleppen. Also du hast die Sondersituation in dem Jahr, dass du hättest ja auch abgehängt sein können, nur mal im Übrigen. Also wenn du dir Schalke und Köln wegdenkst, wenn die in Anführungszeichen normale Saisons spielen, hättest du schon auch, das ist ja das, was den Kölnern im Stöger-Jahr passiert ist, wo du halt als einzige Mannschaft so ein totales Tief irgendwie hinlegst und dann kommst du nicht mehr ran. jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und ich finde, dass sie jetzt, die Mannschaft ist ja gut. Also die Mannschaft hat ja ihre Qualitäten und hat jetzt halt auch sozusagen, um den Bogen nochmal ein bisschen größer aufzuspannen, waren die Mainzer halt in diesem Jahr ja bislang ein, in Anführungszeichen, ganz normaler Club. Ein Traditionsclub mit merkwürdigen Kapriolen und total abseitigen Geschichten. Und jetzt sind sie halt sozusagen wieder einigermaßen in ihrem normalen Fahrwasser und beschränken sich auf die Basics und haben es jetzt halt. Es ist gefühlt der Turnaround, den sie gerade schaffen. Und damit ist die Voraussetzung da, dass sie gegen Bielefeld, Köln und so weiter gut aussehen können und dass sie auf jeden Fall auch dieses Potenzial in der Mannschaft haben, um dann auch mal wieder aus eigener Kraft heraus wirklich ein Spiel zu gewinnen. Das sehe ich jetzt.
Mhm. Ich finde auch, sie haben sich das Selbstbewusstsein so ein bisschen in den Spielen jetzt auch geholt, zu sehen, okay, es geht ja. Und dann muss man das halt gegen so Spieler wie Bielefeld dann in so Spielen wie gegen Bielefeld umsetzen.
Genau, ja. Und du hast halt auch so, ich meine, du hast so ein paar Individualisten in der Mannschaft, Mateta vorneweg, der halt auch die Klasse auf jeden Fall hat und bei dem sich eine Selbstvertrauensfrage auch nie stellt. Also egal, wie schlecht es läuft, der hinterfragt nichts und das ist auch eine seiner Qualitäten. Wie vorher jetzt, sie haben eine gute Verletzten-Situation, also sprich kaum welche. Und können sich es jetzt vielleicht auch leisten, nicht nur auf Stabilität zu gucken. Und das ist halt dann auch wichtig, wenn du gegen Bielefeld spielst.
Wie du ja angekündigt hast, noch die Spieler in der Hinterhand, wie eben auch.
Ja, genau. Mhm.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden Spiele gegen Bielefeld und dann gegen den 1. FC Köln gestalten, weil ja bei Mainz 05 es sich auch taktisch ein bisschen was getan hat in den letzten beiden Partien. Sowohl gegen Freiburg als auch gegen Hoffenheim hat man mit einer Fünferkette gespielt. Ich würde das mal als das Ballbesitz beim Gegner-Setup bezeichnen. Ob das so gegen Bielefeld und gegen Köln auch funktioniert, muss man sehen, weil Bielefeld hat zwar untypisch viel Ballbesitz für einen Aufsteiger dieser Qualität, aber mit 44% jetzt auch nicht beileibe viel. Der FC direkt dahinter mit 43,8% bisher. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf, ob man weiter bei dieser Dreier- respektive Fünferkette bleibt, die ja von der Stabilität her gut funktioniert hat, wo aber auch dann schon wichtig ist, dass die Qualität bleibt, die Mateta im Verwerten seiner Torchancen sowohl gegen den SC hatte, als auch jetzt gegen die TSG aus Hoffenheim. Auch wenn da dann Quaison das Tor gemacht hat, aber die Spielsituation war so eine, wo auch Mateta derjenige sein kann, der ihn dann reinschiebt, das möchte ich damit sagen. Also da bin ich gespannt. Und bei Hoffenheim habe ich so ein bisschen, Jonas, wir haben heute viel über Referenzen gesprochen, da habe ich auch so ein Referenzproblem, weil Hoffenheim, bei denen kommt natürlich die Spielbelastung mit rein. Da kommt natürlich auch die Belastung durch Quarantäne, Isolation und Corona-Fälle mit rein. Da kommt auch ein Trainerwechsel mit rein. Und da kommt mit rein, dass es immer wieder Spiele gab, in denen Hoffenheim durch Umstellung gut zurückgekommen ist. Und dazu kann man dieses Mainz 05-Spiel ja auch dazu rechnen, dass man dann hinten raus in Unterzahl, dass es da nochmal irgendwie eine Reihe von 4-5 Ecken für den Gegner gibt. Okay, aber man hat es ja zu Ende verteidigt. Und dennoch ist die Saison für Hoffenheim, wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken und die Punkte, steht man bei 9 Punkten nach 9 Spielen. Das ist nicht dramatisch, da wird man aus den genannten Faktoren jetzt auch nicht nervös werden. Aber man kann es ja trotzdem auch als enttäuschend bezeichnen.
Es ist enttäuschend, aber erklärbar. Das ist ja der Zwiespalt, in dem ich auch stecke. Also, weil natürlich gab es 2-3 schwächere Spiele von Hoffenheim in dem Jahr. Also auch Knopf dran. Gleichzeitig ist es eine Mannschaft, der es erstmalig gelungen ist, international so weit zu kommen. Gleichzeitig ist es eine Mannschaft, die einfach total schwer gebeutelt ist. Plus es steckt schon alles drin in diesem Wort erklärbar. Also es sind halt einfach wahnsinnig viele Umstände, die dazu kommen. Alles in allem, finde ich, ist Hoffenheim immer, wenn man sich so näher damit beschäftigt, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, wie breit dieser Kader ist. Also wo du wirklich eigentlich auf jeden Positionen zwei wirklich gute Alternativen noch irgendwie hast und ganz, ganz viel möglich ist. Und es ist unglaublich flexibel und das ist schon echt ein Riesenreservoir, aus dem Hoffenheim da schöpfen kann. Es ist für mich immer noch in Sachen Kaderplanung einfach eine Mannschaft, die ganz weit vorne ist, wo es ist schon alles sehr stimmig, das hat Hand und Fuß. Ja, und dann kommen wir jetzt sozusagen wieder zum Punkt zurück. Die hatten halt, sicherlich jetzt gegen, wenn man jetzt die letzten Wochen so durchgeht, war sicherlich Frankfurt, war einfach ein schwaches Spiel von Hoffenheim, Union Berlin. Es geht natürlich so nicht. Aber das ist es dann auch. Und noch eine schwache Hälfte. Was willst du jetzt eine Mannschaft dafür kritisieren, dass sie eine schwache erste Hälfte gegen den VfB spielt? Wenn sie, was waren das zu dem Zeitpunkt? Ich glaube, 7 Quarantänefälle und 4 Verletzte so aus dem Stand.
Genau.
Was willst du da sagen? Ja, also dann musst du ja eigentlich sagen, okay, und trotzdem kriegen sie es hin, in der zweiten Hälfte das Ding fast noch zum Sieg zu drehen. Fahren dann ein paar Tage später nach Liberec in einem wirklich nicht herzerwärmenden Setup. Kriegen sie das dann auch geregelt. Das musst du auch erstmal alles schaffen. Und dann spielst du 48 Stunden später in Mainz triffst auf ein stabileres Mainz, musst da das Spiel machen. Natürlich kann man jetzt sagen, letztlich hat die Chancenverwertung gefehlt bei Hoffenheim. Also die Chancen, das Ding zu gewinnen, waren da. Kurz vor der Pause gab es eine Phase, wo aus zwei Situationen eigentlich ein Tor fallen muss. Haben sie aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft. Sie haben es jetzt auch nicht geschafft, so viele Chancen rauszuspielen, dass du sagst, da wäre ein Auswärtssieg drin gewesen. Nee, soweit auch nicht. Es war auch nicht mehr drin als dieses 1-1. Abnutzungskampf am Ende, aber wo du halt auch sozusagen, wenn du es positiv sehen willst, sagen kannst, okay, aber es ist eine Mannschaft, die den Abnutzungskampf auch über 90 Minuten durchzieht, zum Schluss dann auch noch in Unterzahl. Also sozusagen die Grundvoraussetzungen sind da und ich glaube, dass wenn diese Mannschaft wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommt, was Covid und etc. Angeht und der Spielplan sich vielleicht auch ein bisschen entzerrt, wobei mir nicht ganz klar ist, wann das sein soll, das nehme ich direkt wieder zurück. Das wird nicht passieren, solange sie in der Europa League sind. Aber mal angenommen, die schaffen es auch wieder, sie würden aus der Europa League rausfliegen und hätten dann auch wieder wirklich Zeit, sich eine Woche auf ein Spiel vorzubereiten, dann rät's da auch nochmal anders. Dementsprechend muss man sich da jetzt erstmal keine Sorgen machen. Gleichwohl, die Ergebnisse sind natürlich jetzt dünn, so in der Summe. Ja, stimmt auch.
Da hast du es, finde ich, perfekt abgebunden, was zu Hoffenheim zu sagen war, für die es jetzt weitergeht in Belgrad und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Das sind die nächsten beiden Partien für Hoffenheim und Mainz. Da haben wir ja jetzt schon lang genug drüber gesprochen. Bielefeld, Köln für alle diejenigen, die ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis haben. Mit Augsburg haben wir dann schon eine der beteiligten Mannschaften von der nächsten Partie angesprochen, über die wir reden wollen, nämlich das 1:1 von Augsburg gegen den SC aus Freiburg, bei dem vor allem Freiburg vor dem Spiel unter Druck stand. Und das hat man dem Spiel auch angemerkt. Der SC ging mit einigen Wechseln und einem offensiven Plan ins Spiel. Grifo trifft dann in Minute 64 zum 1:0, aber dann rutscht in der 80. Minute eine Flanke von Vargas abgefälscht durch und die Flanke rutscht zu Vargas durch und sein Schuss wird dann unhaltbar abgefälscht. Und so endet dann dieses Spiel 1:1, ein Ergebnis, was wir schon sehr häufig gesehen haben in dieser Saison. Was fangen wir jetzt mit dem Spiel an, Alice? Was kann man da mitnehmen?
Also ich fand, aus Freiburger Sicht kann man sagen, dass es ein besseres Spiel war oder ein gutes Spiel, zumindest bis zum letzten Drittel. Da fand ich, war es nicht zwingend genug. Da fehlten dann die entscheidenden, der entscheidende Durchsetzungsfaktor oder auch so ein Schuss wie Grifo irgendwie in der ersten Halbzeit, der dann einfach weit weggeht, so da fehlt einfach so das letzte Quäntchen. Es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften, glaube ich, kann man zusammenfassen. Und für Augsburg war es ein glücklicher Punkt, weil Freiburg schon besser war. Die haben wenig Chancen zugelassen, die Freiburger, aber ja, es war irgendwie auch nicht so richtig komplett überzeugend. Also es war nicht schlecht, aber es, am Ende muss man sich dann ärgern über das, das Gegentor, weil da mit dem 1-0 vom Platz zu gehen, ist wäre, glaube ich, für Freiburg mal wieder ein bisschen balsam gewesen und hätte wäre auch verdient gewesen. Am Ende bringt man es dann nicht über die Zeit, aber ja, so richtig zwingend ist es dann doch trotzdem immer noch nicht. Und so langsam muss man sich halt ein bisschen auch bei Freiburg fragen, okay, kommen wir denn da aus diesem Schlamassel wieder raus? Hm. Weil einem Sieg bisher hat man jetzt noch nicht so viele Punkte auf dem Konto und man versucht es dann ja auch mit Demirovic, der vorne jetzt gespielt hat, der aber auch noch nicht so den Effekt hatte, den er vielleicht so bringen sollte. Ja, sie haben früh gepresst und so, aber irgendwie finde es noch ein bisschen schwierig greifbar, das Spiel, wie man es jetzt all in all aus Freiburger Sicht einordnen soll, weil es war ein bisschen besser, aber der Dreier fehlt halt.
Ja, vielleicht ist das dann schon die Einordnung. Also, und das ist dann aber eine gute Nachricht, weil das letzte Spiel halt wirklich auch schlecht war gegen Mainz 05. Daher ja dann auch Schlotterbeck ja zum Beispiel auch jetzt mit seinen ersten Minuten Gulde durfte von Beginn an ran. Und vielleicht ist das die wichtige Erkenntnis erstmal. Okay, man kann es anders angehen. Man hat mit dem hohen Anlaufen Augsburg durchaus vor Probleme gestellt. Man hat ein Gegentor gefangen, was sehr unglücklich entstanden war, also da ging jetzt kein struktureller Fehler voraus, also kann man natürlich im Detail drüber sprechen, aber es war jetzt nicht so, dass Augsburg ein Füllhorn von diesen Chancen hatte, sondern es war einer von zwei Schüssen, die überhaupt aufs Tor gingen von Augsburger Seite und dann ist halt einer drin und der war auch noch abgefälscht. Ich glaube, genau so musst du sehen aus SC-Sicht, dass es eine Verbesserung war und dann auch zu einem Punkt gereicht hat. Im Bestfall hätte es zu 3 Punkten gereicht. So läuft aber gerade die Saison einfach nicht für den SC. Und in der letzten Saison lief es halt genau andersrum. Da hat es immer irgendwie nochmal für den Dreier gereicht. Mit einer Ausnahme gegen Köln war das im zweiten oder dritten Spieltag, glaube ich. Und genau das kannst du dann daraus mitnehmen. Und dass du froh sein kannst, dass Vincenzo Grifo gerade in der vielleicht besten Phase seiner Karriere ist. 5 Torbeteiligungen in 7 Bundesligaspielen. Es ist kein Zufall, dass er jetzt auch hier wieder den Treffer gemacht hat. Der ist unglaublich wichtig und springt so ein bisschen in die offensive Bresche, die ja andere durchaus gerade lassen, Höhler und Petersen. Das fällt mir tatsächlich durch Grifo nicht so auf.
Ja, obwohl, wenn man auf die Tabelle schaut, fällt es dann doch schon ein bisschen auf, aber...
Das stimmt, aber gut, ja, gut, du hast recht. 10 Tore nach 9 Spielen ist jetzt auch nicht weltbewegend, hast du recht. Und auf der anderen Seite...
Ja, es fehlen halt diese Joker-Tore, ne, wie Petersen, aber ich glaube schon auch, dass man jetzt Freiburg hat es immer gut wettgemacht, diese Verluste, die man zu Saisonbeginn hatte oder die Spielerabgänge. Und jetzt merkt man, glaube ich, aber doch immer wieder, dass der Waldschmidt-Abgang, dass der schon offensiv zumindest betrachtet fehlt.
Ja, das war ja auch so ein bisschen die Essenz des Freiburg-Segments, das wir in der letzten Schlusskonferenz hatten. Schwerpunkt zum SC. Das kann man nicht leugnen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, der FC Augsburg, der ja von der Tabellenkonstellation her wesentlich besser dasteht, mit 3 Siegen, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 11 zu 12 Toren, 12 Punkten. Also da hat man aktuell 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und nur 4 Punkte Rückstand nach oben auf die internationalen Ränge. Dem ist ja auch nicht viel gelungen. Ich fand das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn man gesehen hat, wie Augsburg gespielt hat bisher in dieser Saison. Aber Freiburg hat es sehr gut geschafft, denen das Übergangsspiel wegzunehmen. Also Udokai und Rovileo, die hatten 113 und 105 Pässe. Und der nächste Augsburger ist dann schon Gikiewicz mit 57 Pässen. Und dann weiß man ziemlich genau, wie dieses Spiel vom Aufbau her bei Augsburg lief. Hin und her und hin und her in der letzten Kette, weil Freiburg auch nicht das hohe Anlaufen immer durchgezogen hat. Und dann der Ball auf Gikiewicz und der wurde lang geschlagen. Das war in der Hinsicht dann schon auch relativ dünn und hat ja dann auch zu wenig Torchancen geführt beim FCA. Jonas, ist das ein generelles Problem bei Augsburg oder bin ich da jetzt zu kritisch?
Nein, das ist natürlich so. Das ist keine Mannschaft, die aus sich heraus, aber Freiburg so richtig auch nicht. Also da treffen schon auch die zwei Richtigen aufeinander.
Wir müssen auch dankbar sein fürs 1:1 oder wie? Dass überhaupt 2 Tore
also,
sind.
Also ich hab schon öfter Augsburg gegen Freiburg oder umgekehrt kommentiert. Und das ist so ein Spiel, wenn du das in den Dienstplan siehst, da geht die Alarmlampe an. Das ist so, da weißt du, du musst dich vorbereiten auf ein 0-0. Das geht dann ab und ich erinnere mich auch an spektakuläre Spielverläufe, so ist es nicht. Aber das ist natürlich so vom gesamten Setup her, auch jetzt in der Saison speziell dann noch, ist es natürlich so, keine der beiden Mannschaften ist so richtig aus sich heraus in der Lage, ein Spiel ganz sauber zu machen. Und jetzt hast du noch die sportliche Situation dazu, jetzt mal speziell durch die Freiburger getriggert, die mega aggro in dieses Spiel gegangen sind, weil sie es müssen. Also weil sie echt wieder Ergebnisse brauchen. So, und jetzt bleib mal kurz bei Augsburg. Augsburg ist wieder eine richtig, Augsburg ist back to the roots, finde ich. Das ist wieder das alte Augsburg, so von vor einem Jahr, anderthalb, wo du absolut ungern hinfährst. Keine Mannschaft fährt gern nach Augsburg, weil du weißt, das wird unangenehm, das ist eine robuste Elf, die hat total eingespielte Abläufe und Mechanismen. Und der einzige Haken an dieser Mannschaft ist halt, dass sie sozusagen, da sind wir bei Strobel und Khedira, das sind halt schon die neuralgischen Positionen, wo jetzt so spielerisch nicht so wahnsinnig, wo nicht so wahnsinnig viel gehen muss, sagen wir es mal so. Und wenn du es dann halt sozusagen nicht schaffst, auf den Flügeln durchzubrechen, was dann sozusagen das zweite Mittel der Wahl ist, ja, dann kann halt so ein Spiel dabei rauskommen. Und da wird's dann zäh und dann ist es ein Abnutzungskampf über 90 Minuten. Und deswegen ist es in der Tat jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass die Chancenzahl übersichtlich ist. Hm.
Dann wollen wir das Spiel auch nicht überbewerten. Für Augsburg geht es jetzt weiter, dann eben, wie schon angesprochen, in Hoffenheim, bevor man zu Hause gegen Schalke spielt und dann gegen Bielefeld. Das sind die nächsten drei Gegner für Augsburg. Mit entsprechenden Ergebnissen gegen Schalke und Bielefeld könnte man dieses eh schon erkleckliche Polster nach hinten noch anwachsen lassen oder zumindest nicht kleiner werden lassen. Für Freiburg geht es jetzt weiter mit zwei Heimspielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und dann ebenfalls gegen Bielefeld. Da können wir dann die neue Stabilität der Freiburger überprüfen und auch, was sie offensiv zustande bringen. Mit offensiv und zustande bringen habe ich schon die perfekte Überleitung gebaut zum letzten Spiel dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir wollen sprechen über die Partie zwischen Leverkusen und Hertha BSC. Jonas war an diesem Sonntag in Mainz und musste kommentieren, deswegen ist er freigestellt von dieser Partie und man kann ihn dazu nur beglückwünschen.
Yay! Ich habe eine Entschuldigung.
Genau.
Schriftlich.
Hast ein schriftliches Attest. Du darfst jederzeit reingrätschen, wenn dir allgemeine Dinge auffallen und es liegt jetzt an Alice und an mir, dieses 0:0 zu besprechen, bei dem die größte Chance in der Nachspielzeit in der 92. Minute zu sehen war. Lars Bender köpft einen Freistoß knapp am Tor vorbei. Und das war's dann schon. Es ist egal, nach welchem Expected Goals-Modell man guckt, außer Understat. Keiner hat einen Wert von 1,0 oder größer. Es liegt immer bei Leverkusen bei 0,7 oder 0,6 und bei Hertha BSC immer bei 0,4. Und das beschreibt dann das, was wir da gesehen haben, Alice, dann doch ganz gut. Was steht denn auf deinem Notizzettel dieser Partie, um es mal so zu sagen? Offene Frage.
Das Attest von meiner Mutter, dass ich auch nicht konnte, dass du das jetzt alleine machen musst. Nein.
Dass ich das jetzt alleine machen muss. Muss ich jetzt, ich habe tatsächlich ein paar Notizen, aber
ich habe auch ein paar Notizen. Ich
leg mal los.
Jetzt einfach mal. Also, zuallererst muss er, glaube ich, vor Start einfach mal auf die Leverkusener Bank schauen. Und dann ist einem schon vieles über das Match wahrscheinlich gesagt. Von Leverkuser Seite, da steht zwei Torhüter mit Grill, Lomp. Dann hat man Weiser, Wendell, Gietlicki und Jedwai. Das sind gar nicht mal so viele Spieler. Vor allen Dingen auch sehr viele.
Es gab auch nur einen Wechsel und das zu Zeiten von 5 Wechselmöglichkeiten. Das unterstreicht das.
Ja, und wenn man dann mal sich anschaut, wer da alles gefehlt hat, aus verschiedensten Gründen mit Aranguiz, Alario, Amiri, Arias, Bellarabi, Sven Bender, Palacios, Poligno und Tapsoba, dann kann man zumindest auf Leverkusener Seite schon mal sagen, das ist eine ganze Menge an Spielern, die da gefehlt hat, finde ich. Ich fand, es war ein sehr schwaches Spiel. Leverkusen hat's versucht, aber ohne Erfolg. Am Anfang ein bisschen mehr über die linke Seite, im zweiten Durchgang dann mehr über die Mitte. Aus Herthaner Sicht müsste man sagen, sehr gut verteidigt. Die Defensive hat gehalten, was ja auch schon mal ein Fortschritt ist und was man ja auch schon mal anerkennen muss, dass sie da zumindest die Null gehalten haben. Ich finde, man hat auch Leverkusen die Müdigkeit schon angemerkt. Also die waren jetzt nicht richtig frisch. Es fehlte so ein bisschen auch im letzten Drittel die Genauigkeit.
Ja.
Also das war schon sehr auffällig. Aber auch da, auch hinten raus, keine defensiven Fehler gemacht, sodass am Ende dieses 0-0, glaube ich, dieses Spiel sehr gut beschreibt. Für Hertha kann man sagen, gut, kein Gegentor bekommen, Punkt gewinnen, abhaken, weitermachen.
Mhm. Also 16-5 Schüsse waren es pro Leverkusen. Das hört sich erstmal nach einer klaren Dominanz an. Wenn ich euch dann allerdings sage, liebe Hörerinnen und Hörer, dass nur einer dieser 16 Schüsse aufs Tor der Hertha ging und sogar 3 von Hertha aus Leverkusen im Tor, dann dreht sich das. Und zur Wahrheit gehört auch noch, 10 dieser 16 Schüsse von Leverkusen kamen von außerhalb des Strafraums. Dafür durften wir 35 Fouls sehen. 16 von Leverkusen, 19 von Hertha. Gut, dass es schon Plätzchen gibt, während man so ein Fußballspiel anguckt, um es mal so zu formulieren. Aber ja, da hast du jetzt auch schon mal einen halben Zettel leer geräumt. Herzlichen Dank dafür.
Aber nur den halben.
Den halben, ja. Also interessant war schon, wenn Leverkusen mal konstruktiv über das Zentrum kam, dann gab es eigentlich immer sofort eine Aktion im Angriffsdrittel. Und das ist mir deshalb so aufgefallen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil das eigentlich Hertha gut verhindert hat mit Stark und Guendouzi. Die standen eigentlich so, dass das Zentrum in der Regel geschlossen war und es da wenig Passoptionen gab. Und zum anderen, weil solche Aktionen im Angriffsdrittel halt die absolute Mangelware waren. Also es ist dir auch immer aufgefallen, wenn es Leverkusen mal geschafft hat, vom Aufbau und dem Übergangsdrittel ins Angriffsdrittel zu kommen, weil das war eben so selten einfach der Fall. Und sie haben es 2-3 Mal direkt gespielt, da ging es, da hat aber auch Hertha jeweils was angeboten. Ansonsten ist mir bei Leverkusen aufgefallen etwas, was, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht von der Belastung her und auch aus der Situation, dass man so in dieser Konstellation noch nicht zusammengespielt hat, herkommt und zu erklären ist, man hat unglaublich oft mit 2 Kontakten gespielt, auch in Situationen, in denen man das ganz sicher mit einem Kontakt hätte lösen können. Also es ging sehr um nicht den Ball verlieren, jetzt nicht in einen Konter laufen. Hertha war da natürlich auch entsprechend positioniert. Deren Matchplan war ganz offensichtlich, dass man kaum hoch anläuft, sondern eher einfach eben zustellt und dann eben auf den Konter setzt. Und da hat Leverkusen halt darauf reagiert. Und deswegen hatte dieses Spiel aber manchmal auch ein Tempo, mit dem man halt, weiß nicht, die unendliche Geschichte lesen kann. Was aber halt auch erklärbar ist. Also sind wir wieder bei dem Punkt, dass es erklärbar ist. Und was noch ein Problem von Leverkusen ist, das ist mir jetzt allerdings schon häufiger aufgefallen, wenn der Leverkusener Aufbau auf den Flügel geleitet wird, was ja so ein bisschen der Default-Modus ist in der Bundesliga, machen ja alle Mannschaften eigentlich im Weltfußball, man versucht den Aufbau auf die Flügel zu leiten, dann sind die Passwege manchmal viel zu lang. Das war in dem Spiel nochmal krasser als in anderen Spielen. Aber ganz oft, wenn man einfach nur mal guckt, okay, welche Option hat denn jetzt der Flügelspieler mit dem Ball am Fuß, dann muss er manchmal ins Dribbling gehen, weil er hat manchmal nicht mal eine Passoption oder er hat eine Passoption, wo der Passweg sehr lang ist, der sehr leicht abgefangen werden kann. Das war gegen Hertha, also da gab es unzählige Situationen, wo ich mir, also da hätte ich nicht in der Haut von Diaby und Bailey stecken mögen, auch wenn es vom Body Mass Index her sehr erstrebenswert gewesen wäre, aber da hattest du einfach keine Option. Und das leitet dann ja auch über zu Hertha, die was da nämlich sehr gut gemacht haben. Die haben sehr, sehr gut Leverkusen aus dem Spiel genommen. Sie standen sehr präzise mit ein bisschen mehr Genauigkeit in den 2-3 Umschaltsituationen, die sie hätten. Hätte Hertha da auch sehr gefährliche Konter fahren können. Da waren jeweils die Pässe zu lang. Das ist sehr ärgerlich, weil es gab davon auch nur 3 Pässe, wenn ich richtig gezählt habe. Aber da gab es sogar Umschaltmomente, wo man Leverkusen hätte erwischen können. Und ansonsten hat man viele lange Bälle aus der Abwehr gespielt, die waren ganz oft im Seitenaus oder direkt beim Gegner. Oder man hat zwar den ersten Kontakt gewonnen, aber mit dem zweiten Kontakt war der Ball dann weg. Und das war dann das Spiel und das ist im Grunde, also da waren die Abstände mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu groß manchmal bei diesen langen Bällen. Also wenn du weißt, dass du mit langen Bällen hinten rausspielen willst, dann sollten halt die beiden Offensivspieler, Luke Bakio und Piontek oder eben Kunja oder Darida, je nachdem auf welchen Flügel der lange Ball geht, die müssen sich dann schon auch ein bisschen näher zueinander positionieren. Haben sie aber nicht gemacht, ich glaube, weil man halt erstmal diese Null sichern wollte. Also ich glaube auch, das ist erklärbar. Das waren meine Notizen zu diesem Spiel. Dann machen wir das zu. Ich merke schon. So,
Bruch. Bruch. Undisputed.
Ja, man weiß ja nicht. Ist das jetzt der Zoom-Konferenz-Effekt? Jonas, du musst dich unmuten. Oder wollte er sich gar nicht unmuten? Deswegen habe ich es einfach ein bisschen stehen lassen und dachte mir, nee, dann lassen wir es jetzt. Dann lassen wir es jetzt. Dann enden wir mit dem Hinweis darauf, dass Leverkusen ja immer noch erst bei einer Saisonniederlage steht in allen Pflichtspielen. Das soll nicht vergessen werden bei dieser etwas kritischeren Besprechung. Man hat nur in Prag bei Slavia Prag verloren, ansonsten immer noch ungeschlagen. Zwar hat man den Sprung auf Tabellenplatz 2 verpasst, aber mit 3 Punkten Rückstand auf die Bayern ja immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition angesichts vor allem dessen, was ja Alice eingangs zu diesem Segment gesagt hat. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Hertha BSC-Sicht, die man ähnlich formulieren kann. Man hat jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison zu 0 gespielt. Das ist vorher beim Auswärtssieg in Augsburg passiert. Gegen den BVB gab es dieses sehr schmerzhafte 2:5. Ihr erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommt das wichtige Heimspiel gegen den ersten FC Union Berlin, wo man diese Stabilität dann testen kann. Hertha jetzt mit 8 Punkten, 3 Punkte vor dem Relegationsplatz auf Rang 13 in dieser Bundesliga-Tabelle. Und damit haben wir alle 9 Spiele dieses Bundesliga-Spieltags ausführlichst besprochen mit einem Schwerpunkt auf Eintracht Frankfurt. Und bevor wir gleich noch Jens Holber hier hören in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, möchte ich mich sehr herzlich bei euch beiden bedanken. Ganz herzlichen Dank an Jonas Friedrich von Sky, der @Jonas_Friedlich auf Twitter. Danke dir, Jonas, dass du trotz 2 Spielen, auf die man sich ja auch vorbereiten muss und die man dann verarbeiten muss, im Nachhinein noch zu dieser Schlusskonferenz bereit erklärt hast. Danke dir.
Sehr gerne.
Und ganz herzlichen Dank auch an Alice Jo Tietje von Eurosport, die @SportslandAlice. Da könnt ihr auch immer noch an ihrer Twitter-Umfrage zu den 3 unverzichtbaren Eintracht Frankfurt-Spielern teilnehmen. Danke dir, liebe Alice, dass du mit dabei warst.
Danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir ebenfalls und genauso viel Spaß wird mir das gemacht haben. Ich weiß es nämlich schon, weil es voraufgezeichnet war, was ihr jetzt hören könnt. Weiter geht's mit Jens Holber. Traditionell gibt es keine Werbung im Rasenfunk, aber fast ebenso traditionell brechen wir diese Regel genau einmal im Jahr und machen doch Werbung, wenn es für die gute Sache ist. Und es gibt keine bessere Sache. Deshalb begrüße ich jetzt bei mir den Producer vom Sportradio 360. Hallo Jens.
Max, ich grüße dich. Servus. Schön, dass ich wieder zu dir kommen darf.
Wie gesagt, es ist eine liebgewonnene Tradition. Ich glaube, wir treffen uns jetzt zum 3. Mal, immer ungefähr in dieser Jahreszeit, zum 1. Mal wegen Corona nicht vor Ort. Das bedauere ich sehr, lieber Jens. Aber was ich nicht bedauere, ist, dass du wieder unglaublicherweise neben deinem eigenen Podcast-Projekt, der ja schon monumentale Ausnahmemaße hat, die sogar den Rasenfunk in ihren
Nein.
Allein euer Output mit täglichen Sendungen, das ist ja der Wahnsinn. Du hast es wieder geschafft, nebenher noch ein weiteres Projekt auf die Beine zu stellen, das wir jetzt hier mal kurz besprechen wollen, weil wir uns beide erhoffen, dass das bei den Rasenfunkhörern und Hörern auf großen Anklang trifft, so wie schon in den letzten Jahren, ehrlicherweise. Um was handelt es sich da, Jens?
Ja, wie jedes Jahr, wie die letzten 3 Jahre, Max, ist mir im September, Anfang September langweilig geworden, warum auch immer. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir auch in diesem Jahr unser Hashtag 12 Monate, unser Jahresmagazin auf den Markt brächten. Das ist kein Markt, sondern man kann es eh nur direkt bei mir bestellen. Aber ja, wenn wir ein Magazin herausbrächten, Jahresmagazin, die letzten 2 Jahre war es natürlich so, wir haben zusammengefasst, was ist im Jahr 2018 passiert, 2019 passiert. In diesem Jahr ist auch ein bisschen was passiert, aber jetzt nicht so, so viel, dass wir wirklich das chronologisch durcharbeiten hätten können. Deshalb habe ich in diesem Jahr gesagt, okay, mal was anderes. Wir machen ein reines Interviewmagazin und es sind dann 28 Interviews geworden mit Olympiasiegern, Weltmeistern, Legenden, Leuten, die es noch werden wollen, auch mit unseren lieben Freunden Holle und Michel vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Und ja, also wenn ich diese Idee habe, dann finde ich die großartig und die Wochen danach beschimpfe ich mich selbst täglich, dass ich diese Idee hatte, weil ich habe in dieses Heft so unfassbar viel Zeit investiert. Es waren die letzten Hefte, waren auch schon viel Zeit, aber diesmal war es unfassbar viel Zeit.
Wahnsinn. Aber ich erkenne mich in Teilen in dir wieder, Jens, irgendwo. Ich habe auch sehr häufig über mich geflucht und gewisse Ideen, die ich schon vor Jahren hatte, an denen ich immer noch arbeite. Und ich mag auch das freundliche Understatement, das einem schon vom sehr schön gestalteten mal wieder Cover entgegenblickt. Hashtag 12 Monate, das 2020er Jahr aus der Perspektive des wichtigsten Podcasts der Welt. Bam.
So, bam. In your face, so gesehen.
Aber völlig natürlich,
wer uns kennt, der weiß, dass wir uns selbst für den unwichtigsten Podcast der Welt halten. Aber okay, da nehmen wir halt ein bisschen, nehmen es von der anderen Seite. Wir nehmen uns ja selbst nicht ernst und ich glaube, das ist unsere herausragende Eigenschaft. Nicht allzu ernst. Wir nehmen uns schon ernst, aber nicht allzu ernst. Das rechne ich uns, also allen, die bei uns mitmachen, schon auch hoch an, dass das zumindest so ist.
Das kann man absolut so stehen lassen. Gib uns mal so einen groben Überblick, was einen erwartet. Du hast schon gesagt, also Interviews sind es diesmal, es sind Olympiasieger und ganz viele andere illustre Gäste mit dabei. Bevor wir gleich mal so auf ein paar einzelne Geschichten noch näher gucken, was erwartet einen denn in Summe, wenn man sich dieses Magazin besorgt und wie kann man es sich eigentlich besorgen?
Also der Bestellweg, der goldene Weg zum Magazin ist, wie schon in den letzten Jahren, eine Mail an steilpass@sportradio360.de. Bitte mit Angabe der Versandadresse, das hilft der Deutschen Post ungemein. Und der Preis ist, wie schon im letzten Jahr, also 12 Euro pro Monat, im Grunde genommen 1 Euro plus 1,55 Versand. steilpass@sportradio360.de, das kommt direkt bei mir an und es wird dann auch im Handumdrehen versandt. Und was erwartet euch? Euch erwartet zum einen eben diese Interviews mit bekannten Menschen, wir kommen wie gesagt gleich drauf, die entweder noch aktiv sind, viele davon sind schon nicht mehr aktiv, haben aber auf jeden Fall Legendenstatus, aber zusätzlich in diesem Jahr auch, es erwartet euch schon auch ein kleines bisschen Sportradio 360, wer uns kennt. Es ist leider so, also wir sind ja aus verschiedenen Gründen. Die David Alaba Studios wurden aufgelöst, weil ich umgezogen bin und wir haben uns nochmal getroffen, Markus Gaub und ich. Und wie sich herausstellt, haben sowohl der Gaub als auch ich Tagebücher geführt, seit es uns gibt, seit dem Jahr 2005. Und der Markus hatte die, also mein Anchorman hat die Tagebücher dabei gehabt, ich auch. Und ich habe gesagt, komm, bevor wir die jetzt rituell verbrennen, nehmen wir sie mit ins Heft rein. Und so ist halt auch eine kleine Begleitmusik entstanden die letzten Jahrzehnte. Wir haben ja 2005 schon begonnen mit Wolf Fuß, mit Michael Leopold, mit Michael Körner und eben Markus Gaub und auch teilweise Andreas Renner. Und diese Begleitmusik ist auch in diesem Heft abgebildet, eben in den Secret Studio Diaries. Das ist leider wieder so ein Halbanglizismus, aber da können wir nicht anders. Ja, und dann ist auch noch eine kleine Rubrik und die schmerzt natürlich besonders nach diesem Mittwoch im November, nach dem Mittwoch, 25. November, weil es gibt auch eine einzige Seite, wo wir Geburtstagskinder nochmal hochleben lassen und eines davon ist eben Diego Maradona. Und was soll ich dir sagen, Max, ich habe geweint am Mittwoch, 25. November. Aber das erwartet euch, also ein Sammelsurium, Interviews mit vielen Menschen, die im Sport etwas erreicht haben und manche, wie Gino Lückenkämper, sicherlich auch noch viel erreichen werden und eben auch viel Sportradio 360, aber nicht zu viel.
Genau, und das ist eben im Grunde, genau wie ja in alle eure Podcasts, deine Podcasts, so viel Herzblut fließt, das kann man aus jeder Zeile dieses Magazins auch herauslesen. Und weil es eben so einen breiten Fokus hat, Jens, ist es so interessant, glaube ich, gerade für die Fußball-Dullis, die uns hier zuhören. Sagen wir es doch einfach mal, wie es ist. Wir alle haben einen viel zu eingegrenzten Horizont. Ich versuche ja dem immer noch entgegenzuwirken, indem ich jeden Donnerstag rituell eure Big Show runterlade und dann oft auch schon am Vormittag weggehört habe. Das ist so meine Ausflucht aus den Fängen des Fußballs, aber wir wollen ja die größere Ausflucht auch noch für alle Hörerinnen und Hörerinnen bieten. Und wenn wir noch dabei sind, du musst dich nicht grämen wegen des Geburtstagsgrußes an Diego Maradona, du solltest dich freuen. Wann hätte es eher Anlass gegeben, ihm nochmal zu huldigen, als vor dem, was jetzt passiert ist? Gestern, also wir nehmen am Donnerstagvormittag auf.
Und ich habe mir natürlich auch das Magazin von Oliver Wurm bestellt.
Ja.
Der hat ja auch eins über Diego Maradona, natürlich auch in Feierlaune noch. Und da ist auch dieses Interview nochmal drin, das in der Süddeutschen Zeitung schon gekommen ist, von Asif Kapadia. Großartig, großartig, großartig. Aber Fußball-Dull ist hin oder her. Wir haben auch was für euch in diesem Heft. So ist es ja nicht. Ja? Also wir kommen ja gleich zu einer Geschichte, aber wir haben auch Andreas Renner hat mit Clemens Fritz gesprochen. Wir haben Toni Polster drinnen, Mladen Petric haben wir auch, der was über Derbys erzählt. Und ich wusste gar nicht, dass Mladen Petric, wenn es um Derbys geht, eigentlich der Mann war, den du einwechseln musst, weil er immer eine Bude gemacht hat. Also es gibt schon auch einiges über Fußball drin.
Das stimmt allerdings. Dann lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen. Wir können leider diesmal nicht jede Folge, jedes Stück besprechen, aber du hast mal ein paar herausgegriffen, um die ganze Bandbreite klar zu machen. Führ uns mal so ein bisschen durch, was sind so einzelne Elemente dieses Heftes.
Gut, lass uns beim Fußball beginnen. Ich bin so vorgegangen. Ich habe die Leute, die bei mir immer dabei sind, habe ich gefragt, naja, das ist meine Idee. Kennt ihr denn irgendjemanden, mit dem es sich lohnen würde? Und Olli Seidler zum Beispiel hat mir so ein paar Kandidaten genannt und ich habe schon nach dem ersten Kandidaten Stopp gesagt. Denn der erste Kandidat, den er mir gegeben hat, ist Dieter Schatzschneider. Das wird hoffentlich auch den jüngeren Fußballfreunden noch etwas sagen. Und Dieter Schatzschneider hat ja nicht nur bei Hannover Legendenstatus erreicht, war auch ein Jahr unter Ernst Happel beim HSV und hat dann vor allen Dingen auch in Graz gespielt. Und leider beim falschen Verein, beim Graz Athletik Sportclub, beim GAK. Aber das tut nichts zur Sache. Dieter Schatzschneider hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und Olli hat sich mit ihm eine Stunde lang getroffen in Hannover und hat ein Gespräch geführt. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein kleines bisschen, Max, du hast das ja durchgelesen, ein kleines bisschen ist es wie Opa erzählt vom Krieg. Na, es muss eine komplett andere Zeit gewesen sein. Und es sind natürlich ein paar Dinge dabei, wo man sich jetzt denkt, boah, und gerade auch im Vergleich mit dem, was Clemens Fritz sagt. Ja, ich möchte ja nichts spoilern zu sehr, aber Dieter Schatzschneider meint halt im Grunde genommen, dass Taktik überbewertet ist und Clemens Fritz meint genau das Gegenteil, dass man gar nicht genug Taktik einbringen kann. Aber ich finde, es ist trotz allem Dieter Schatzschneider ist halt aus einem Holz geschnitzt, das heute nicht mehr hergestellt wird und das sage ich jetzt komplett wertfrei, das ist halt einfach so. Nur ich fand es in der Stimmung und auch wie Olli das Gespräch geführt hat und das, was dabei rausgekommen ist, ich fand es interessant, ich fand es lesenswert. Man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, was Dieter Schatzschneider da sagt.
Definitiv. Und er ist eine Legende. Ich sagte ja, das Tribünengespräch Dieter Schatzschneider, ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt, aber in irgendeinem Jahrzehnt wird es noch kommen, weil dieses Jahrzehnt fast schon ausgeplant ist mit allem, was ich mir so vorgenommen habe. Aber wirklich absolut, ja, ein sehr, sehr gutes Interview. Und Oliver Seidler ja sowieso eine von vielen gerne bei dir gehörten Stimmen in der Big Show ja dann auch. Also rundherum empfehlenswert, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, und Oliver Seidler auch. Wir haben ja neuerdings, Andreas Renner macht ja seit diesem Frühjahr auch seinen Musikpodcast, Musikradio 360, der immer bei uns sonntags kommt, auf Sportradio 360 als Daily Nugget. Und da war Olli auch schon zweimal zu Gast. Und Olli ist zum einen großer AC/DC-Fan, zum anderen hat er auch, also die Sendung mit Oliver Seidler, dieses Daily Nugget zum Fußball, das kann man sich gerne anhören, weil Olli da auch, ich wusste es gar nicht, ein extrem politischer Mensch ist. Und sich da auch 5 Lieder rausgesucht hat, die wirklich politisch relevant waren. Also das als kleine Eigenwerbung für den großen Oliver Seidler.
Mhm. Und irgendwann könnt ihr nochmal ein extra Daily Nugget machen. Ich möchte von Oliver Seidler wissen, wie er es schafft, im Vorgespräch mit den Trainern oder Verantwortlichen von Vereinen, deren Spiele er kommentiert, immer diese kleinen taktischen Detailbeobachtungen rauszubekommen. Das schaffen nur ganz, ganz wenige Kommentatoren,
okay, ja,
dass er dir eben sagen kann, ja, man versucht mit Flanken auf den zweiten Pfosten die Seite zu überladen. Das war eine Vorgabe vor diesem Spiel. Das sagen einem so wenige, aber Oliver Seidler schafft es immer wieder bei Spielen. Also da hätte ich gern mal, da musst du mal in die Tiefe gehen. Das hätte ich gerne aufgeklärt.
Ja, mach mal gerne. Olli ist großartig. Ja, also das sind so Fußballteile und natürlich darf man auch nicht vergessen, du hast ihn auch öfter bei dir zu Gast, aber Alex Feuerherd ist auch Teil des Magazins und Alex Feuerherd hat ein Gespräch absolut natürlich auf Augenhöhe mit Christoph Schröder geführt. Christoph Schröder hat, wer es nicht kennt, das kann ich wirklich empfehlen, sehr interessantes Buch geschrieben. Ich pfeife heißt es. Es geht um das Schiedsrichterwesen im Amateurfußball. Es ist wirklich extrem lesenswert. Es ist sehr unterhaltsam. Es gibt einem Einblicke, von denen ich nicht wusste. Also ich hatte natürlich keine Ahnung, wie das funktioniert im Amateurfußball. Aber sehr, sehr schön. Und die beiden haben auch ein sehr langes Gespräch miteinander geführt, das auch sehr lesenswert ist in diesem Magazin, das man übrigens unter steilpass@sportradio360.de sich bestellen kann.
Genau, 12 € plus 1,55 € Versand, rundet einfach auf 15, dann kommt es ja bei einer guten Sache alle.
Ja. Jens. Wollen wir von den Dullis weggehen?
Ja, lass uns die Leute jetzt mal richtig schocken mit Sportarten, die es auch noch gibt. Das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, die uns hören.
Ja. Lass uns sie uns mal schocken, noch zusätzlich damit, dass ein Mann von der Bild-Zeitung wirklich in die Bütt gegangen ist für mich. Ich weiß und ich lese die Bild auch gar nicht und Springer ist für mich die Wurzel allen Übels, was die Medien angeht. Aber ich habe Sebastian Kaiser bei diversen Tennisturnieren kennen und wirklich schätzen gelernt. Der Sebastian ist ein extrem lieber Kerl, der ist witzig und ich weiß, er ist manchmal extrem plakativ und da muss man ihn bremsen, aber er ist ein guter, er hat wirklich das Herz am komplett richtigen Fleck, nicht am rechten, sondern am richtigen Fleck.
Müsste er ja nicht bei Springer arbeiten, aber gut.
Ja, das ist richtig.
Ich halte einfach jetzt mal kurz meinen Mund.
Genau. Und Sebastian hat ein Interview geführt mit Lennart Kemner. Den wird jetzt nicht jeder kennen. Ganz ehrlich, ich kannte ihn vor der Tour de France auch nicht. Aber Lennart Kemner hat bei der Tour de France eine unfassbare Performance hingelegt, hat eine Etappe knapp verloren, hat, glaube ich, zwei Tage später dann eine Etappe gewonnen. Und ob man es glaubt oder nicht, aber Lennart Kemner, das war wirklich extrem schwierig, den zu bekommen für dieses Interview. Und der Sebastian hat sich da wochenlang bemüht drum. Und was dabei rausgekommen ist, war hochinteressant. Also ich werde dieses Interview auch irgendwann mal als Podcast bringen. Aber Lennart Kemner nimmt sich sehr, sehr viel Zeit, bevor er auf eine Frage antwortet. Aber was dann dabei rauskommt, das fand ich wirklich spannend, weil das ist noch nicht gebürstet gewesen. Es geht um das Thema Mannschaften und das Mannschaftsgefüge. Das ist mich halt was beim Radsport mich extrem fasziniert und interessiert. Also wer von deinen Hörern auch die Tour de France, gut, ich bin jetzt schon alt, ich habe Lance Armstrong damals live miterlebt, aber die Art und Weise, wie der sein US Postal Team im Griff gehabt hat, wie die gefahren sind, das hat mich immens interessiert. Und genauso war das auch jetzt eben bei Lennart Kemner, der ein junger Bursche ist. Das ist einer von denjenigen, von denen ich gesagt habe, von denen werden wir noch viel hören, wird in 2-3 Jahren wahrscheinlich um den Gesamtsieg bei der Tour de France mitfahren, wenn nicht Verletzungen dazwischen kommen. Das kann ich wärmstens empfehlen, weil es eben um diese Mannschaftsdynamik geht im Radsport, die jemand, der sich nur interessiert damit auseinandersetzt, wahrscheinlich verschlossen bleibt. Also Lennart Kemner muss man gelesen haben, sollte man gelesen haben. Mhm. Und vor allem auch gehört haben.
Das kommt ja dann im Sportradio 360 irgendwann. Und was hast du noch auf dem Zettel?
Tja, das wird jetzt leider ein bisschen österreichisch, Werner Schlager.
Das kommt wie aus dem Nichts. Woher immer dieser Österreich-Bezug?
Gut. Ja, ich weiß auch nicht. Werner Schlager, der Tischtennis-Weltmeister 2003, der erste, und ich weiß nicht, ob es seitdem einen nicht-chinesischen gegeben hat, aber Werner Schlager, ganz interessant, weil der ein bisschen drüber spricht, wir alle spielen Ping-Pong. Aber da hat mich am meisten fasziniert tatsächlich die Geschichte von wegen, dass man eigentlich nur mehr reagiert. Nein, Blödsinn, er sagt, dass man nicht reagiert, sondern dass es nur Routinen sind, sondern er sagt, in dem Moment, wo man reagiert, hat man schon verloren,
genau.
Weil man hat keine Zeit zu reagieren. Und das ist so interessant, also lest euch das bitte durch. Dieses Interview hat Andreas Durieux verfasst und das ist insofern spannend, der Durieux hat wirklich sehr, sehr gute Fragen gestellt. Also das auf jeden Fall lesenswert.
Überhaupt, also das ist mir aufgefallen. Ich habe jetzt logischerweise aufgrund Elf Leben und andere Themen noch nicht alles, jede Silbe lesen können. Aber das merkt man, das sind sehr, sehr gut geführte Interviews, die dann auch entsprechend transkribiert wurden. Die sind nicht so glatt poliert wie manche Interviews, die dann so veröffentlicht werden. Also es ist auch tatsächlich eine ganz gute Studie, finde ich, wie man gute Interviews tatsächlich führt, gute Gespräche. Und du merkst eigentlich jedem Interviewführenden an, wie tief er oder sie in der Materie ist und dementsprechend auch sofort, ich weiß nicht, wie du da dann noch redigiert hast, aber es geht eigentlich in fast jedem Interview mit der ersten Frage, zack, ist man 10 Meter tief unter Wasser und dann geht's noch tiefer. Finde ich total super.
Also ich habe gar nicht redigiert, ich habe eigentlich fast die 1:1 Transkription gemacht.
Wahnsinn.
Und deshalb ist es auch so geworden, wie es ist. Und wenn du schon sagst, tief in der Materie, wieder, es ist eine alte Reference, aber Andreas Thiel, der Hexer, eine Legende im deutschen Handball und Thomas Wagner ist ja wirklich ein Handball-Fan, ein Wasserball, natürlich ist er ein Fußball-Fan, aber Handball und Wasserball ist seine zweite und dritte Sportart. Und Thomas hat sich auf dieses Interview gefreut, er hat sich Andreas Thiel gewünscht. Andreas Thiel ist knochentrocken, ist unfassbar geil. Unfassbar geil. Also da muss ich nichts redigieren. Ich konnte es Wort für Wort runterschreiben, weil Andreas Thiel druckreif formuliert. Und das Einzige, was komplett schade ist, Thomas Wagner ist so ein Profi. Ich habe ihm gesagt, Thomas, Andreas Thiel gibt uns 15 Minuten. Und Thomas hätte aber 45 Minuten sprechen können. Und ich glaube, Andreas Thiel hätte auch 45 Minuten gesprochen. Aber Thomas, dieser Vollprofi, hat gesagt, so Herr Thiel, ausgemacht waren 15 Minuten, wir machen jetzt Schluss. Was ich schade fand, war, das ist ganz, ganz toll geworden und Thiel nimmt sich auch nicht selbst zurück, da geht es um die erste Garde da. Und Deutschland hat ja nicht nur im Fußball immer gigantische Torhüter gehabt, sondern auch im Handball, eben mit Andreas Thiel, aber auch mit Andy Wolf jetzt ein bisschen später und ja, und damals Wieland Schmidt, da für die DDR gespielt, großartig. Und apropos Handball, letztes, Götzi hat mit Alfred Gislason gesprochen, dem Bundestrainer, wir haben auch den Basketball-Bundestrainer im Heft, Henrik Rödel, aber Alfred Gislason ist ein knochentrockener Typ, super, super Humor, wunderbares Gespräch mit Götze. Es geht auch ein kleines bisschen ums Angeln, um den Isländer an und für sich. Also ich bin richtig happy gewesen, als ich das Gespräch so mitverfolgt habe und dann runtergetippt habe. Grandios, grandios. Mhm.
Und auch unglaublich, was Thomas Wagner schafft, in einer Viertelstunde aus Gesprächsbahnen rauszuholen. Aber da merkst du halt einfach, der Mann ist insofern Profi, er denkt schon an das nächste Interview. Und du wirst,
ja, natürlich.
Das nächste Mal kriegst du eine halbe Stunde, wenn du dich an die 15 Minuten vorher gehalten hast.
Genau, und das ist, müssen wir Andreas Thiel, werden wir nächstes Jahr wieder bemühen. Und wirklich jetzt in diesem Jahr, ich habe Thomas Wagner die größte Freude seines Lebens machen können, auch wieder über Kaiser, Sebastian Kaiser. Er hat vermittelt den Bundestrainer im Wasserball. Hagen Stamm, der muss eine absolute Legende sein. Mir hat er nichts gesagt, aber Thomas Wagner, als ich ihm gesagt habe, ich habe morgen Hagen Stamm, Thomas Wagner hat mir Geld angeboten, dass er dazukommen darf in der Sendung.
Ich hoffe, du hast das angenommen.
Nein, habe ich nicht genommen. Das Geld ja, muss auf anderen Kanälen reinkommen. Aber das ist halt die Freude, die ich auch an dem Interview hatte, an dem Heft hatte, weil ich gemerkt habe, ja, die sind alle drinnen. Ich selbst habe mit Pat Cash gesprochen, Wimbledon-Sieger 1987. Das war auch eine Freude, auch die Umstände, dass er mit dem Interview dann einfach weggegangen ist, weil es ihn nicht mehr gefreut hat. Ja, das ist schön. Und ja, deshalb das Magazin. Ich freue mich, dass ich es bei dir nochmal bewerben durfte.
Ja, 120 Seiten sind es. Also es lohnt sich wirklich. Es ist die perfekte Lektüre. Im letzten Jahr habe ich davon ein paar Exemplare verschenkt und die kamen sehr gut an. Es ist genau das für Weihnachten und mal sich zurücklehnen und ein bisschen was lesen. Und ich mag diesen Interviewansatz auch sehr, Jens, weil das ist... Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir ein Interview mit Thiel durchzulesen. Es tut mir leid, da bin ich zu sehr Banause. Und was hätte ich verpasst? Was hätte ich verpasst, Jens? Also wirklich, ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. steilpass@sportradio360.de und dann unbedingt die Versandadresse in die E-Mail rein. Aber ihr seid ja alle schlau, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem wir euch jetzt erst als Dullis bezeichnet haben, ich hätte es wissen müssen. Jens, du reitest nämlich dann auch solche Analogien, bis sie auch richtig tief in der Seele der Hörerinnen und Hörer drin sind. Aber ihr seid ja schlau, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt das abstrahieren. Ihr wisst, wo Ironie drin ist, ne? Oder?
Hoffentlich. Apropos Hörerinnen. Wir haben natürlich auch Frauen am Start. Und da eine Frau, die mich im letzten Jahr sehr fasziniert hat, Dorothea Wierer, Biathlon-Weltmeisterin, und eine Frau, die in Deutschland, ich habe sie schon erwähnt, sicherlich noch viel reißen wird die kommenden Jahre. Die Corona, und das könnt ihr bitte gerne nachlesen. Johannes Knut hat das Interview geführt mit Gina Lückenkämper. Also die Gina, die hat Corona extrem hart getroffen, weil sie selbst hat gesagt, sie ist in der Form ihres Lebens gewesen. Und das ist ja noch ein sehr junges, Achtung, ich sage jetzt tatsächlich Mädchen, die im Sprint noch ganz viel aufmischen wird. Also auch für die Hörerinnen ist viel dabei diesmal.
Ja, beziehungsweise, also es ist ja nicht so, dass sich Frauen nur für Frauen interessieren, aber es ist divers gemischt und das ist absolut richtig. Julia Görges ja zum Beispiel auch mit dabei über Entschleunigung. Laura Ludwig, das fand ich auch interessant. Also ist schön durchgemischt, so wie wir es in unserem Podcast gerne auch immer hätten, aber leider nicht immer schaffen. Jens, ich kann dir nur danken für dieses Magazin, dass du das machst. Und ich denke, also ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen schon mal über dich gestolpert sind, weil ich euch ja auch schon oft empfohlen habe. Aber liebe Leute, das Sportradio 360, das, was der Jens da macht, das ist quasi die Urzelle, auch von so etwas wie dem Rasenfunk. Er war schon da. Da gab es noch nichts.
Der Urschleim,
das, ja. Genau, das Land war schwarz und am zweiten Tag schuf Gott Tag und Nacht und am dritten das Sportradio 360. So ungefähr. Und es steckt noch mehr Verrücktheit und Leidenschaft drin und es gibt wahrscheinlich ein bisschen weniger Ertrag, weil du es nicht ganz so offensiv, glaube ich, betreibst, weil auch die Leute sich daran gewöhnt haben, immer von dir den Inhalt zu bekommen, wo halt hier im Rasenfunk das schon irgendwann mal auf der Kippe stand und ich das dann auch so kommuniziert habe, ganz ehrlich. Umso mehr, finde ich, muss man sowas unterstützen und deswegen sollst du auch hier immer deinen Platz bekommen. Jens, hier ist immer ein Stuhl für dich frei, wenn nicht Corona ist.
einen Stuhl und einen Früchtetee, bitte.
Auf den, stimmt, den der Früchtetee, ich erinnere mich. Ja, das machen wir nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir das gerne wieder. Damit hast du ja gerade auch zugegeben, dass du doch wieder ein Magazin machst. Das wissen wir sowieso alle, Jens. Sag's einfach. Und das nächste Mal machen wir es dann auch wieder im Kurzpass. Da haben wir dann auch ein bisschen mehr Zeit. Aber jetzt aktuell gibt es ja gerade keine Kurzpässe. Und in der Schlusskonferenz hören es jetzt auch mal ein paar Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Kurzpässe gar nicht so konsultieren. Also das ist jetzt ganz gut so.
Ich bin sehr, sehr happy.
Jens, ich danke dir ganz herzlich und weiter alles Gute für Sportradio 360 und dass wir uns hoffentlich bald mal auch in Persona wiedersehen. Mach's gut.
Danke, Max.
Das war Jens Hulbe vom Sportradio 360 und damit sind wir angekommen am Ende dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ich danke nochmal ganz herzlich nicht nur Jens, dass er hier vorbeigeschaut hat, sondern auch Jonas Friedrich und Alice Tietje. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Hier kommen noch die Podcast-Grüße bzw. meine Empfehlungen, die ich noch für euch habe, natürlich neben dem Sportradio 360. Zum einen habe ich sehr gerne gehört, Hotel Matze hatte Campino im Interview. Das ist ein ganz tolles Gespräch geworden zwischen Matze Hiescher und Campino. Hat mir sehr gut gefallen, hat viele Erinnerungen ausgelost und aber auch einige neue Gedanken fand ich interessant. Und ganz am Rand wird auch mal kurz Fußball gestreift. Aber dieses Interview möchte ich euch sehr ans Herz legen. Und was mir auch gut gefallen hat, war Renate Künast bei Jung und Naiv. Einfach nochmal spannend zu hören, wie sie eigentlich in die Politik gekommen ist. Viele biografische Hintergründe auch, was so einiges auch nochmal, es lässt ein bisschen zurückwandern in der Zeit. Ich weiß nicht, ob das gerade das ist, was ich wegen Elf Leben auch so gerne mache, aber das hat mir gut gefallen und natürlich dann auch der Bogen zur aktuellen Entscheidung und der eigentlich zugrunde liegenden Frage, sind die Grünen in ihrer Politik radikal genug angesichts der Umstände, die wir aktuell haben und der Probleme, in denen wir uns jetzt schon befinden, auf die wir bloß gerade keinen Bock haben zu gucken, weil da Corona ist und weil es halt auch irgendwie ätzend ist, die ganze Zeit zu hören, dass die Welt, so wie wir sie gerade nutzen, nicht mehr lange ein Lebensraum für die Menschen sein wird. Also Renate Künast bei Jung und Naiv und Campino im Hotel Matze möchte ich euch sehr empfehlen. Und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Rasenfunk-Schlusskonferenz. Danke für eure Aufmerksamkeit. Kommt gut durch die Zeit, bleibt gesund. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.